Guten Morgen, Jenny hier. Und ich muss sagen, ich bin eine kleine Podcast-Schluderin. Insofern, dass ich genau wusste, dass Ultraschall ein Update rausgebracht hat. Aber wie Jenny so ist, ich verbrauche sozusagen alles so lange, bis es nicht mehr anders geht. Und leider ging das mit Ultraschall jetzt nicht mehr anders, sodass ich gezwungen war, das Update hochzuladen. Und wie es auch immer üblich ist bei Jenny, nachdem ich das Update hochgeladen hatte, ist das wie in einem neuen Universum. Alles ist neu und schick und wunderbar. An dieser Stelle also herzlichen, herzlichen Dank an die Macherinnen und Macher von Ultraschall für Ultraschall 5. Ich kann jetzt meine eigenen Videoclips klippen mit Ultraschall. Das ist phänomenal. Und natürlich auch danke an alle Anbieter von Reaper, die das hier überhaupt erst möglich machen. Insofern, ja, ich probiere das sozusagen jetzt am Wochenende das erste Mal alles aus. Und es ist wunderbar. Auch Grüße übrigens an Joscha, der mir spontan angeboten hatte, mir ein wenig zu helfen bei Ultraschall 5, wie man das da so alles hinkriegt mit dem Video und so. Ich liebe ja diese Podcaster-Bubble, die einem dann sofort in die Bresche springt und Hilfe anbietet. Aber ich dachte, nee, da fuchst du dich jetzt noch mal selber ein bisschen durch. Zur Not kann ich ja Joscha dann immer noch belästigen. Der hat ja auch viel, viel zu tun. Und ist ein richtiger, kompetenter Podcaster, der damit auch richtig Geld verdient. Deswegen will ich seine Zeit nicht mit solchen Dingen verschwenden, weil Jenny wieder mal mit einem Programm nicht arbeiten kann. Ich habe es tatsächlich selber hingekriegt. So schwer war es dann ja auch nicht. Und er hatte mir ja einen Tipp gegeben, tatsächlich einen kleinen. Und ich habe das dann gesehen und ja, hat alles super geklappt. Also herzlichen, herzlichen Dank, liebe Podcast-Bubble, liebe Hobby-Podcaster-Bubble, dass ihr das wirklich so toll alles anbietet, immer weiterentwickelt und auch mit Rat und Tat immer zur Verfügung steht. Und das ist, wie gesagt, wunderbar. Das ist ein wunderbares Programm, mit dem ich jetzt hoffentlich eine ganze Weile arbeiten kann. Denn, wie ich gerade erst gesagt hatte, Jenny hat immer Angst vor neuen Dingen. Ich habe Angst, das auf meinen Computer hochzuladen. Irgendwas läuft schief und dann klappt das alles nicht mehr. Und dann kriege ich gleich wieder Panikattacken. Deswegen zögere ich das immer so wahnsinnig lange hinaus, weil wenn es funktioniert, funktioniert es. Und dann bin ich so der kleine Ossi, der das auch nicht großartig noch ummodeln möchte, was funktioniert, ja. Und dann werde ich jetzt hier wieder immer eines Besseren belehrt. Denn es gibt auch immer wieder Entwicklungspotenzial, wie ich hier feststelle. Und darüber bin ich dann auch ganz froh. Aber wie gesagt, bei mir würde das nie vorangehen. Zum Glück machen das andere, die viel mehr Potenzial unter anderem in Ultraschall sehen. Also herzlichen Dank an der Stelle. Und wie ihr hört, starten wir also mit was richtig Schönem in die Woche. Muss ja auch mal sein. Man muss sich ja auch über Sachen freuen können, vor allem in den aktuellen Zeiten. Und da ich heute noch eine Weile rumrennte, wegen den aktuellen Zeiten, ist eine positive Nachricht am Anfang des Podcasts über Dinge, über die ich mich wirklich freue, vielleicht gar nicht so schlecht. Auch immer mal an die positiven Sachen denken. Denn negative Dinge gibt es ja zu Genüge. Und ja, Winter is coming. Da werden wir uns alle warm, warm anziehen müssen. In mehrfacher Weise. Aber bevor wir dazu kommen, den Rant-Themen heute, den Themen, die ich wieder mal nicht schaffe, erstmal einen herzlichen, herzlichen Dank an die Superpack-Mitglieder diesen Monats, beziehungsweise alle Unterstützer des letzten Monats, die diesen Monat im Superpack sind. Denn dank euch ist dieser Podcast unter anderem auch möglich, dass ich nicht alles Privatgeld hier reinstecke, sondern dass ihr mir helft, den Podcast am Laufen zu halten, auch wenn er aktuell nur alle 2 Wochen kommt. Und Beschwerden dafür bitte an das Bundesverfassungsgericht richten, denn die haben ja, wie gesagt, uns eine neue Grundsteuerreform aufgedrückt. Und ich kann sagen, die ist anstrengend. Aber jetzt erstmal ab ins Superpack und zum Dankeschön. Und ich fange diesen Monat an mit einem herzlichen Dank an alle Steady-Unterstützer, ganz oben. Der Pupe, der heimliche echte Bahnchef. Alle anderen kannst du mal bitte vor den Zug schubsen. Kleiner Spaß. Der ist nämlich Neumitglied bei meiner Steady-Unterstützerliste. Grüße, Grüße. Und danke für dein Verständnis für meinen Grundsteuerreform-Rant. Da du mich kennst, ja, wie gesagt, das musste alles raus. Danach ging es mir übrigens besser, und zwar die ganze letzte Woche. Danke auch an Kaiserin Fleischner, die schon länger Mitglied ist in der Steady-Unterstützergruppe. Ebenso Sebastian, David, Tom, Silvana, Joachim, Niklas, Florian, Klaus Badenhagen. Grüße nach Taiwan, Taipei. Übrigens, guckt mal bei ARD Tokyo Studio bei Instagram. Könnt ihr Beiträge von Klaus Badenhagen aus Taiwan sehen? Ganz lustig. Ich meine, da ist in Taiwan gerade wahrscheinlich ziemlich viel Stimmung vor dem Hintergrund, dass China wieder mal auf die Kriegstrommel Ein-China-Politik rumtrommelt. Und das könnte doch in naher Zukunft Probleme geben. Und wie gesagt, die Folge mit Klaus steht noch aus, sobald ich mal zeitlich dazu komme. Aber für Folgen mit Leuten wie Klaus will ich wirklich super duper vorbereitet sein. Denn das sind wirklich wunderbare Journalisten, Klaus vor allem. Zurück zum Thema. Also guck mal bei ARD Tokyo Studio rein, vor allem bei Instagram. Klaus hat nämlich Beiträge zugesteuert. Da geht es um Eis in Taipei und Tanzeinlagen, die dann skandalöserweise von Sicherheitspersonal unterbrochen wurden. Ich guck mal, ob ich euch einen Link in die Shownotes packen kann, ob ich das irgendwo finde. Wenn nicht, sucht mal selber. Wunderbare Beiträge von Klaus. Ich empfehle auch übrigens gerne seinen Podcast, der sich auch mit vor allem Taiwan beschäftigt. So, und der nächste Dank geht an Sebastian und das schließt sozusagen die Steady-Unterstützergruppe ab. Die nächsten sind finanzielle Unterstützung auf mein Podcast-Spendenkonto. Und da geht der Dank raus an Marcel und Daniel. Linus, ein Dank an Thomas für 15 Euro. Diesen Monat ein Dank an einen anderen Thomas, der mir regelmäßig zweimal Pi, also 6,28 Euro, spendet. Danke an Carsten, danke an Marc, Grüße nach Dublin und 5 Euro, super. Danke an Ingmar für 15 Euro. Danke an die Familien-Podcast-Unterstützung von Robert, Lydia und Linda in Höhe von 10 Euro regelmäßig. Danke an Anonym, danke an Marvin für 5 Euro, danke an Dominik für ebenfalls 5 Euro. Danke an Ingo für 1,11 Euro. Danke an Stefan für 5,55 Euro. Danke an Andreas, Christoph, Robert, Marcel. Danke an Harald für 11,11 Euro. Danke an Philipp und Tobias. Danke an Nicolia für 5 Euro und danke an Stefan für 5 Euro. Und damit ist der Superpack für den Monat August geschlossen. Wenn ihr auch Teil des Superpacks werden wollt, guckt in die Shownotes, Steady Überweisung, PayPal oder meine berühmt-berüchtigte Wunschliste, wo Bücher und auch andere wunderbare Sachen drauf sind, die ihr mir gerne zukommen lassen könnt. Und jetzt, wo der Mick wieder da ist, komme ich sicherlich dazu, mit ihm hin und wieder mal ein Buch zu besprechen. Mick ist ja sowohl im Fernsehpodcast regelmäßiger Gast, aber ich hoffe, dass er nach seiner stressigen Uni-Abschlussarbeit jetzt auch wieder Zeit für mich hat. Und ich freue mich schon riesig drauf. Und wenn ihr was beisteuern wollt, wie gesagt, die Bücherwunschliste ist zu finden in den Shownotes. Wozu ich diese Woche wieder nicht komme. Frankreich, Aufarbeitung, was in Italien los ist, aber zum Glück rennt das ja noch nicht weg. Ich würde sagen, das packe ich dann thematisch zusammen, weil das wirklich super interessant ist, wie wir zwei Länder haben, die im Falle von Italien sogar demnächst eine pseudo-faschistische Erbenpartei an der Macht haben wird mit einer Frau an der Spitze, die aus einfachen Verhältnissen kommt und ich meine wirklich so Arbeiterschicht. Und das ist, wenn man sich dann Frankreich anguckt, wo wir auch eine Frau an der Spitze einer Partei haben, die rechts ist und die da im Großen und Ganzen jetzt erstmal auch politisch mehr Macht hat, Sind das wirklich so zwei Beispielländer, die man sich mal so als Horrorstory angucken kann, auch für Deutschland, wo man hier wirklich als Politiker mal kurz innehalten sollte und Gott, dem lieben Gott, der Politik auf den Knien danken sollte, dass wir eine AfD haben, die 1A rechtsradikal ist und das auch so raushängen lässt, die auf der anderen Seite auch neoliberal ist und das so raushängen lässt und keine sympathische weibliche Führungsfigur hat. Denn das scheint mir für Rechte aktuell in Europa vor allem so die Art und Weise zu sein, wie man gewinnt. Und die Art und Weise scheint nicht schlecht zu laufen. Und das ist etwas, was wir sicherlich in den nächsten 10 Jahren auch in Deutschland haben werden. Vielleicht nicht mit der AfD, aber einer anderen Partei. Und deswegen schmeiße ich mal Frankreich und Italien zusammen. Und sobald ich mal dazu komme und mich entsprechend darauf vorbereiten kann, wird das hier verarbeitet. Aber sicherlich noch vor der Wahl in Italien. Und die ist ja zum Glück erst im Herbst. Wozu ich auch nicht komme. Alles, was mit der Inflation zu tun hat, der EZB, Sanktionen und Studien dazu, Weizen und Aufstände und Studien dazu, habe ich alles noch hier. Muss ich aber alles noch lesen. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir auch, dass ich immer wieder schieben muss. Vielleicht gebt ihr mal ein Feedback, ob das in Ordnung geht. Aber ja, das ist zeitlich alles nicht möglich. Und das ist zeitlich nicht möglich, weil ich selber das auch ordentlich aufarbeiten will. Und das bedeutet halt, ich brauche Zeit, die ich aktuell nicht habe. Aber dafür gute Nachrichten, jedenfalls für Hörerinnen und Hörer, so einen richtigen Podcast-Urlaub mache ich dieses Jahr nicht. Irgendwie habe ich die Zeitschiene verpasst. Wir haben schon August. Und da ich so viel krank war und deswegen auch Folgen ausgefallen sind und ich noch so viel in der Hinterhand an Gesprächen habe, die ich noch veröffentlichen muss, ziehe ich einfach dieses Jahr durch und gucke mal, wenn ich vielleicht mal ein Wochenende nochmal nehme und da mal eine Folge ausfallen lassen muss wegen Terminen oder wegen Krankheit, dass ich das sozusagen als Jahresurlaub mit reinrechne. Das heißt, dieses Jahr keine 4 Wochen Pause, sondern Durchzug. Auf eine andere Art und Weise. Podcast-Durchzug. Aber auf eine Sache freue ich mich an der Stelle schon mal ganz, ganz besonders. Denn ich habe ja auch richtigen Urlaub, so von meiner richtigen Brot- und Lohnarbeit. Und die habe ich so gelegt, dass ich tatsächlich am Tag der offenen Tür der Bundesregierung teilnehmen kann. Und ich werde die BBK wieder mal besuchen. Wenn das nicht spontan ausfällt, wegen Corona oder was auch immer. Aber darauf freue ich mich schon. Ich habe extra Urlaub genommen, dass ich an dem Wochenende Freitag und dem Montag darauf sozusagen Urlaub habe und ganz locker flockig nach Berlin mit dem Zug fahren kann und die BBK besuchen kann und die verschiedenen Bundesregierungsministerien. Freue ich mich schon richtig drauf. Vielleicht ist der eine oder andere ja auch in Berlin und sagt mal Hallo. Darüber würde ich mich auch freuen. Also wir gucken nicht, wo der Baum brennt in Italien, sondern wir gucken, wo der Baum brennt in Deutschland. Und da brennt der Baum wirklich richtig. Und zwar so circa die ganze letzte Woche. Ich komme gleich dazu zu erläutern, dass mittlerweile das ein wenig abflammt, nachdem wirklich Feuerwehr und alle Einsatzkräfte eine Woche da echt zu kämpfen hatten. Und mittlerweile dabei sind, sich so in den Erdboden reinzugraben, weil das Feuer sich in den Boden gefressen hat. Wunderbar. Denn entgegen dem, was Herr Kachelmann so sagt, fängt hier in Brandenburg der Wald an zu brennen, wenn man ihn nur schräg anguckt. Kleiner Disclaimer, das ist natürlich Spaß. Also der fängt natürlich nicht spontan Feuer, sondern das sind Menschen. Menschen, die unverantwortlich entgegen aller Warnungen einfach den Wald betreten und da Blödsinn machen, wie eine Kippe wegschmeißen oder Lagerfeuer machen oder grundsätzlich grillen in Waldnähe, warum auch immer. Das müssen echt dumme Menschen sein. Es ist hier schon seit Wochen, Monaten in jedem Landkreis Waldbrandgefahrenstufe 5. Außer in so einem komischen Landkreis da oben im Norden. Da ist Waldbrandgefahrenstufe 4. Also das ist nicht dunkelrot, sondern nur ein bisschen rot. Nichtsdestotrotz einfach überall den Wald ignorieren, dran vorbeifahren, ihn nicht betreten. Kein Feuer machen. Und ihn bitte auch nicht schräg angucken. Ja, bitte nicht in Brandenburg. Es ist nicht nur heiß gewesen, es ist vor allem trocken gewesen. In Brandenburg kann es übrigens auch kalt und trocken sein. Das Problem ist hier wirklich trocken, 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 trocken. Es ist einfach zu trocken. Und ja, Herr Kachelmann hat öfters mal das auch schon erläutert. Es liegt halt nicht daran, dass hier irgendwo Glas liegt, sondern dass einfach die Menschen unachtsam im Wald, naja, sich verhalten, grillen, was auch immer. Und ich verstehe das nicht, warum. Aber wenn ihr erwischt werdet, dann landet ihr hoffentlich im 7. Kreis der Hölle irgendwann. Denn das Feuer unter anderem in Falkenberg hat dazu geführt, dass erstens Menschen ihre Häuser verlassen mussten. Da musste evakuiert werden, weil sich das Feuer so nah an die Häuser gefressen hatte. Und es wurden Feuerwehrleute verletzt. Die mussten auch ins Krankenhaus. Also wenn irgendwelche Leute so unachtsam sind oder absichtlich Feuer legen, das kommt ja auch noch oben drauf, also Brandstifter, dann landen sie hoffentlich irgendwann im 7. Kreis der Hölle. Wirklich, das ist, also dafür fehlt mir als Brandenburgerin jegliches Verständnis. Nicht vorsichtig den Wald zu ignorieren, ja, wie gesagt, Waldbrandgefahrenstufe 5 bedeutet, geht da nicht mal rein, ja. Seid nicht mal in der Nähe von dem Wald, ignoriert den Wald. Herzlichen Dank. Und da habe ich auf Twitter zwischenzeitlich auch mal einen Spaß gemacht. Den Ringtausch sofort einstellen. Die Panzer brauchen wir alle bei uns. War natürlich ein kleiner Spaß, nicht wörtlich verstehen. Aber es kamen tatsächlich Panzer bei der Feuerbekämpfung zum Einsatz. Hauptsächlich deswegen, weil diese Panzer eine Schneise durch den Wald fräsen und das Feuer so an Futter verliert, wegen der breiten Schneise und nicht weiter sich durch den Wald fressen kann. Und an der Stelle empfehle ich auch mal den 29er-Podcast, der das ganze Thema Feuer mal aufgreift und auf solche Dinge hinweist wie einen Löschpanzer. Und dann habe ich mal nachgeguckt, was denn so ein Einsatz von einem Löschpanzer kostet. Pro Stunde kosten die Dinger 2000 Euro. Ich muss euch jetzt nicht mit statistischen Werten und so aufdröseln, das ist keine Kommune in Brandenburg gibt, diese 2000 Euro stemmen kann, geschweige denn sich das Ding grundsätzlich kaufen kann, denn die Unterhaltung ist auch ziemlich teuer. Also, ja, vielleicht sollte man den Kommunen diese Kosten nicht aufdrücken, sondern eine andere Möglichkeit finden oder von der Bundesregierung gegen 0 Euro diese Dinger dann grundsätzlich zur Verfügung stellen, vor allem in Gegenden, von denen man weiß, da brennt es jetzt öfter. Und wir haben kein Interesse daran, dass das da brennt, weil das ist auch schlecht fürs Klima, wenn der Wald abfackelt. Also hier werden nicht nur Menschenleben gefährdet, weil das Feuer bis auf Wohngebiete rankommt oder weil Feuerwehrleute verletzt werden, sondern wir vernichten hier auch Wald, der eigentlich notwendig ist, um CO2 zu binden. Deswegen schlechte Idee. Und dann hören wir mal rein, was hier eigentlich das Problem bei dem Feuer in Elbe-Elster, Falkenberg und bis nach Sachsen war. Dann ist das gleiche Problem, das wir übrigens auch in Treuenbrietzen öfters mal haben, von dem Ort, dem ihr sicherlich öfters mal in Zukunft auch weiterhören werdet. Wir haben es hier mit ehemaligen Militärstützpunkten zu tun. Teilweise waren da unter anderem die Sowjets drauf. Und die hatten so die blöde Angewohnheit, nach der Wende, als sie abgezogen sind, einfach den Rest Munition, die sie hatten, irgendwo im Boden zu verbuddeln. Das ist das eine Problem. Und dann gibt es tatsächlich noch auf diesen ehemaligen Militärstützpunkten halt verstreut Munition, die da mal wegen Tests von Munition oder warum auch immer überall im Boden gelandet ist. Das heißt, du kannst da keinen reinschicken. Erstens nicht die echte Feuerwehr und zweitens nicht, vor allem nicht, die freiwillige Feuerwehr. Das heißt, das sind ganze Waldgebiete hektarweise, die nicht betreten werden können, was natürlich die Bekämpfung von Feuer und Waldbrand unmöglich macht, beziehungsweise super schwierig. Aber das müsst ihr nicht nur mir glauben, oder braucht ihr nicht alleine mir glauben. Der Landrat von Elbe-Elster erläutert uns das hier gleich mal in einem Beitrag von der ARD persönlich.
Feuerwehrleute spritzen Löschwasser vom Straßenrand auf einen alten sowjetischen Armeeflughafen. Flammen drohen, auf das ehemalige Militärgelände überzugreifen.
Ich kann in so einem Munitionsplatzgebiet keine Einsatzkräfte reinschicken. Ich kann auch nicht überfliegen. Ich kann eigentlich nur die Ränder absichern, indem ich sie nässe.
Und dann, wie gesagt, Menschen mussten ihre Häuser verlassen, wurden erstmal kurzfristig untergebracht in einer Veranstaltungshalle in Falkenberg und konnten dann, Gott sei Dank, relativ schnell wieder in ihre Häuser zurückkehren. Was aber auffällt, und dazu spricht gleich der Innenminister von Brandenburg, die Feuerwehr ist hier in diesem Jahr nicht das erste Mal im Einsatz und das deutet auf Brandursache Brandstiftung hin.
In drei Ortschaften müssen Einwohner ihre Höfe und Häuser verlassen. Etwa 20 von ihnen verbringen die Nacht in einer Notunterkunft in der Veranstaltungshalle von Falkenberg. Ab Mittag dürfen sie zurückkehren. Die Brandursache ist unklar. Allerdings ist die Feuerwehr in diesem Sommer hier nicht das erste Mal im Einsatz, stellt Brandenburgs Innenminister fest.
Auffällig ist, dass in den letzten Wochen immer wieder an dieser Stelle kleine Brände ausgebrochen sind. Wir sind leider bei Flächenbränden und Vegetationsbränden in der Situation, dass 60% der Ursachen nicht aufgedeckt werden können. Ganz überwiegend ist es menschliche Unachtsamkeit und leider auch vorsätzliche Brandstiftung.
Das war, wie gesagt, noch so Anfang der Woche. Und hier im nächsten Beitrag, so eher so Richtung Mitte der Woche, wurde auch mal erläutert von unter anderem dem Kreisbrandmeister und einem Verantwortlichen im Landesinnenministerium von Brandenburg, was die Ursachen waren. Und es hat mit Wetter zu tun. Und auch in dem Fall mit, es gab Gewitter, aber es gab keinen Regen. Ja, also wir haben in Brandenburg Gewitter ohne Regen. Und das ist ein Phänomen, das wir öfters mal haben. Also wenn wir Glück haben, ist mal Gewitter, da kommt dann sofort Wasser runter. Aber das Gewitter geht weiter und es kommt kein Regen. Und das Problem war jetzt hier für Falkenberg besonders drastisch, weil mit dem Gewitter auch Winde eingesetzt haben und das Feuer sozusagen permanent angefacht haben. Und das Bekämpfen des Feuers auch unmöglich gemacht haben, weil der Wind permanent gedreht hat und die Feuereinsatzkräfte sich da schlecht drauf einstellen konnten. Und deswegen brannten dann zwischenzeitlich, beziehungsweise waren schon abgebrannt, um die 800 Hektar Wald alleine in Brandenburg.
Die ganze Nacht kämpft die Feuerwehr gegen den sich rasant ausbreitenden Brand in Südbrandenburg an der Grenze zu Sachsen. Am Morgen stehen 800 Hektar Wald in Flammen. Mittlerweile sind mehr als 350 Einsatzkräfte vor Ort. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch nicht bekannt. Dafür die Ursache für die schnelle Ausbreitung. Man habe es zu tun
mit einem extrem ungewöhnlichen Wetterereignis, sozusagen ein Gewittersturm, wo hier relativ wenig Regen heruntergekommen ist und gleichzeitig drehende Winde die Arbeiten enorm erschwert haben.
Der Brandausbruch war auf Brandenburger Territorium, ist wie gesagt rasend schnell, hat sich ausgeweitet durch die immer drehenden Winde und die Thermik. War als Wipfelfeuer massiv, bis zu 3 Kilometer Länge eine Feuerfront.
Und an der Stelle schon mal herzlichen Dank an Presse und Annalena Baerbock, die natürlich in Tschechien war, zu ihrem Auslandsbesuch in Tschechien und den Brand unter anderem in der Sächsischen Schweiz. Und dann übergreifend natürlich hat das auch mit Tschechien selber zu tun, weil Wald geht ja über. Erstmal darauf hingewiesen hat, dass ja natürlich Herr Kretschmer noch nicht vor Ort war und daraus erstmal politisch Kapital schlagen musste. Herzlichen Dank dafür, Annalena. Anstatt mal einen Vorschlag zu machen, unter anderem darauf hinzuweisen, dass es verletzte Feuerwehrleute gibt, dass die Kommunen keine finanziellen Mittel haben, um das technische Know-how anzuschaffen, das notwendig wäre für vor allem solche Brände. Denn mittlerweile haben wir ja festgestellt, wir haben Klimawandel. Den können wir jetzt nicht mehr verhindern. Wir müssen uns mit der Situation erstmal auseinandersetzen. Ich sage nicht, dass wir nicht schlimmeren Klimawandel bekämpfen sollen. Ich sage nur, wäre ganz geil, wenn wir jetzt auch mal von der Bundesregierung, wo ja die Grünen drin sind und von denen ich gehört habe, die sich so für Klimaschutz einsetzen und so, und das ist ja halt Umweltschutz so ihr Steckenpferd, auch mal handfeste Vorschläge bzw. Hilfestellungen bekomme, für die Freiwillige Feuerwehr oder die richtige Feuerwehr, die Berufsfeuerwehr. Also natürlich ist die Freiwillige Feuerwehr auch eine richtige Feuerwehr. Ihr wisst, was ich meine. Herzlichen Dank an alle, die sich wirklich einsetzen. Es ist eine scheiß Arbeit und das wird für euch noch schlimmer. Zurück zu dem Punkt, den ich gerade machen wollte. Also, wenn du mit Christian Lindner in einer Regierung sitzt und der sich auf die schwarze Null eingeschossen hat und der Meinung ist, seinen Fetisch bis zum Weltuntergang durchziehen zu müssen, dann bist du auch dafür verantwortlich, was der Typ treibt. Und dann sind die Grünen auch mit im Boot. Und dann können sie nicht sich hinstellen und sagen, guck mal da, da ist der Kretschmer. Sondern dann müssen sie sagen, wir sorgen dafür, dass die Feuerwehr vernünftiges Material bekommt. Zur Not auch so einen Löschpanzer. Und zwar auf Kosten der Bundesregierung. Ich habe keinen Bock mehr, eine freiwillige Feuerwehr zu haben, wo meine Schwester aktiv ist, wo sie sich ihr ganzes Zeug selber finanziell kaufen muss. Ja? Vom Helm bis zur Schutzkleidung, alles selber finanziert. Weil die Kommune kein Geld hat. Oder wo man 10 Jahre betteln muss, den Löschwagen aus den 60er Jahren gegen einen Löschwagen aus den 80er Jahren auszutauschen. Ich übertreibe jetzt natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. Also wir haben hier wirklich Kommunen, die teilweise wirklich noch mit Uraltmaterial, und das haben sie wirklich gepflegt, weil sie es brauchen, weil sie keinen Ersatz bekommen, rumfahren müssen. Und das ist lebensgefährlich. Wirklich lebensgefährlich in einer Region, die so trocken ist. Ich verzichte jetzt mal auf den. Die so trocken ist wie Brandenburg. Ich weiß, Annalena kommt eigentlich aus Hannover und wohnt in Potsdam. Theoretisch müsste sie ja mitgekriegt haben, wie trocken es ist. Ich meine, da darf man auch kein Wasser mehr aus dem Fluss und See und Co. nehmen. Also theoretisch muss sie ja sich dem Problem bewusst sein. Und theoretisch müsste sich dem Problem bewusst sein, dass wir in den Kommunen für solche Fälle absolut unterfinanziert sind. Wirklich. Wirklich. Ich könnte durchdrehen. Ein Bundeshaushalt mit ich liebe die schwarze Null und habe einen Fetisch dafür, Christian Lindner, der 2023 die Schuldenbremse einhalten will. Und auf der anderen Seite stehen Kommunen mit immer mehr Aufgaben, unterfinanziert und mit Personalmangel. Und zwar an allen Ecken und Enden. Und wer das dann auffangen muss, ist die Zivilgesellschaft. Ich habe wirklich kein Problem damit, Ehrenamt zu haben. Aber wir haben eine Rentnerrepublik. Uns steht der demografische Wandel bevor. Soll jetzt der 80-jährige freiwillige Feuerwehrmann da irgendwann in Treuenbrietzen und in Falkenberg mit dem Löschwagen aus den 60er Jahren dann rumfahren oder was? Wie stellen sich die Grünen denn das mal vor? Ist ja sehr schön, dass ihr mit dem Finger immer auf andere zeigen könnt, aber macht doch mal Vorschläge. Ja? Nutzt doch eure Presseöffentlichkeit in Tschechien dann nicht, um auf den politischen Gegner zu zeigen und da Punkte zu machen, sondern macht mal konkrete Vorschläge und sagt mir, wie ihr Christian Lindner dazu treibt, ein bisschen Geld an die Kommunen rauszurücken, die wirklich immer mehr Aufgaben bekommen, vor immer mehr Katastrophen stehen, denn hier ist, wir müssen mit dem Klimawandel umgehen lernen, schon seit 20 Jahren angekommen. Ja, Brandenburg ist grundsätzlich schon seit Ewigkeiten zu trocken. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf den Scheiß. Hört mir auf mit euren Scheiß. Wir machen politische Punkte gegen die CDU. Ich weiß, dass die CDU Kacke ist. Das müsst ihr mir nicht sagen. Aber wenn ich wirklich jemanden wie Kretschmer in Schutz nehmen muss und zu sagen, ja, ist ja schön. Ich weiß, dass der Mann auch nichts macht. Aber ist jetzt dein Vorschlag, mit dem Finger auf ihn zu zeigen? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das kann ich auch machen. Bringt nur keinem was. Ja? Im Gegensatz zu mir, die nicht in der Bundesregierung sitzt, die nicht Christian Lindner permanent in den Arsch treten könnte, sitzt Annalena Baerbock da auf der Regierungsbank. Und ihr fällt nichts anderes ein, als mit dem Finger auf Kretschmer zu zeigen. Oh, das macht mich wahnsinnig, das macht mich wütend. Keine konkreten Vorschläge, kein einziger Hinweis darauf, wie sie Lindner dazu bringen kann, den Kommunen Geld zu geben, um einen Löschpanzer zu kaufen, den es ja gibt und der einsatzfähig wäre für solche Sachen. Nee. Also wie gesagt, Herzlichen Dank, Annalena Baerbock, liebe Außenministerin, die du doch in Brandenburg wohnst, für diesen wunderbaren politischen Beitrag, von dem ich als Brandenburgerin nichts haben werde. Und schön zu sehen, dass du Christian Lindner mit dem Scheiß, den er da treibt, durchkommen lässt. Vielleicht bist du ja auch jemand, der Fetisch auf die schwarze Null hat und den nicht wirklich loswerden will. Aber dann sag das doch bitte so. Ja? Dann gucken die Kommunen, ob sie demnächst nicht anfangen, Banken auszurauben oder so. Keine Ahnung, wie wir das in Zukunft dann handeln wollen. Apropos, damit hier nicht wieder der Gedanke aufkommt, ich hau ja nur auf die Grünen ein. Ich weiß ganz genau, dass die CDU wegen auch ihrem Fetisch für die schwarze Null an dem Problem mitverantwortlich ist und mitschuld hat. Deswegen hören wir jetzt mal rein beim RBB, denn da war der CDU-Innenminister Herr Stübgen, der vor einer Weile noch im Bundestag gesessen hat, und hat sich mal dazu geäußert, wie aktuell so die Lage ist, der Ausrüstung der Feuerwehren in Brandenburg. Übrigens, das sind nur die Berufsfeuerwehren. Aber vorher hören wir noch einen Beitrag von einem Feuerwehrmann, der mal sagt, wo Verbesserungspotenzial ist. Unter anderem auch in der Kleidung, die natürlich vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden müsste. Wie gesagt, das sind hier tatsächlich Berufsfeuerwehren. Von der Freiwilligen Feuerwehr reden wir hier noch gar nicht.
In der Feuerwache in Falkensee wird das Einsatzfahrzeug noch einmal gründlich durchgecheckt. Morgen wollen die Feuerwehrkräfte nach Falkenberg ausrücken, um die Glutnester zu löschen. Dabei kommt moderne Technik zum Einsatz.
Das Fahrzeug kostet ca. 500.000 Euro. Es hat zwei Besonderheiten. Wir haben einmal einen Frontwerfer, wo wir Wasser zügig abgeben können über das Führerhaus, wo wir quasi unsere Kameraden nicht ins Gefahr bringen. Und wir haben noch ein Selbstschutzsystem, und zwar Sprühdüsen unter dem Fahrzeug, dass wir uns selber schützen in zum Beispiel Flächenbränden, bei Flächenbränden.
Und es hat sich bewährt. Im Kampf gegen die Flammen braucht es vor allem in den munitionsbelasteten Gebieten meist schweres Gerät und Hilfe aus der Luft. Doch manchmal scheitert es schon an den kleinen, aber doch so wichtigen Dingen.
Aus der Sicht, was ich noch verbessern könnte, wären die Einsatzuniformen, damit wir alle für den Sommer auch die etwas dünneren Sachen bekommen könnten. Das hat noch nicht jeder Kamerad. Dass du dann auch im Sommer draußen stehst bei der starken Hitze, wie jetzt bei den Waldbränden. Und da hast du zu tun draußen mit 30 Grad und der Körper pumpt, weil die Sachen sind für den Innenangriff zugelassen.
Innenminister Stübgen beteuerte heute, dass die Feuerwehren inzwischen deutlich besser aufgestellt seien als noch in den Waldbrandjahren 2018 und 2019.
35 neue Tanklöschfahrzeuge werden in diesem Jahr eingesetzt. Wir haben 5 Hochleistungsdruckpumpen, die auch schon im Einsatz waren, jetzt bei diversen Waldbrandlagen. Wir sind besser gerüstet, wir sind noch nicht ausreichend gerüstet.
Na, immerhin gibt er zu, dass wir noch nicht ausreichend gerüstet sind. Aber da habt ihr schon mal gehört, nach 2018 war wirklich so massiver Handlungsbedarf, dass sie wirklich angefangen haben, neue Löschfahrzeuge wenigstens für die Berufsfeuerwehr anzuschaffen. Und diese neuen Löschfahrzeuge unter anderem sind nicht nur zur Feuerbekämpfung, sondern Gott sei Dank auch dazu ausgerichtet, dass man sie einsetzen kann während Hochwasser. Denn Brandenburg hat doch öfters mal in den letzten Jahren tatsächlich trotz Trockenheit Hochwasser erlebt. Deswegen ist es ganz gut, dass diese Fahrzeuge für etwaige Naturkatastrophen einsatzbereit sind. Herzlichen Dank, dass es diese Zahl der zweistelligen Anschaffungen für die Feuerwehr mittlerweile gibt. Wie gesagt, der Feuerwehrmann gerade hatte ja erwähnt, also Kleidung wäre auch nicht schlecht. Und sonst geht das hier in Brandenburg nach dem Prinzip mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen und betteln und betteln und betteln, auch für die Feuerwehr, hat dann doch irgendwann mal was gebracht. Und zwar neues Material, das jetzt gleich wieder im Einsatz ist. Wunderbar. Herzlichen Dank, liebe CDU. Wenn man die Kommunen bzw. das Land dazu bewegen könnte, nicht permanent alles so lange verschleißen zu lassen, bis das Zeug nicht mehr nutzbar ist, wäre das Problem vielleicht nicht so akut und so groß. Deswegen, toll, jetzt habt ihr was angeschafft. Nachdem euch wirklich 2018 die Hütte gebrannt hat und es nicht anders mehr ging, vielleicht wirklich, vor allem bei solchen wichtigen Dingen, die die Infrastruktur und den Schutz von Menschen angeht, Feuerwehr, nicht alles bis zum Get-No verbrauchen. Bis wirklich irgendjemand stirbt oder Menschen lebendig verbrennen, weil man nicht das entsprechende Material hat. Und diese Gefahr besteht tatsächlich, wenn man nicht ordnungsgemäß Anschaffungen macht. Deswegen hier nochmal. Wäre ganz toll, dass wir vielleicht mal hier draus lernen und keinen Fetisch weiterhin betreiben mit der scheiß schwarzen Null und der Schuldenbremse, sondern investieren in den Schutz von Menschen, auf der einen Seite in den Schutz von den Einsatzkräften und auf der anderen Seite in den Schutz von Bevölkerung, die von Feuer, Hochwasser etc. betroffen sein wird. Aber schön, dass es eine Entwicklung gibt, auch wenn sie sich da jahrelang mit Händen und Zähnen gegen gewehrt haben. Aber irgendwann hat auch die Feuerwehr gesagt, also wenn ihr nicht irgendwas macht, dann brauchen wir gar nicht mehr ausrücken, weil das ist eine Gefahr für unser Leib und Leben. Und das müssen wir nicht machen. Übrigens, die Lage ist nicht erst 2018 ihnen auf die Füße gefallen. Wie so oft bei solchen Fällen wurde gewarnt von Seiten von Experten, Wissenschaftlern. In dem Fall gab es eine Studie vom Max-Planck-Institut. Das sitzt übrigens in Brandenburg in Potsdam. Also die Wege sind da auch ziemlich kurz zum Parlament. Und 2015 an der Regierung war in dem Fall tatsächlich die SPD mit der Linken. Aber an der Stelle nochmal, Herr Woidke ist hier schon eine Weile und er war da schon Ministerpräsident. Also er hätte schon vor einer Weile auch was tun können. Ich weiß auch, in Brandenburg ist natürlich die Haushaltslage problematisch. Nichtsdestotrotz, 2015 wurde gewarnt und dann musste man bis 2018 warten, als hier alles während der Dürre tatsächlich wieder abgefackelt ist, bis die Landesregierung sich bemüht hat, neues Material anzuschaffen, das jetzt ab 2022 überhaupt erst im Einsatz ist, beziehungsweise gibt es hier Löschfahrzeuge, die erst im Februar geliefert wurden und die jetzt im Juli, Juni das erste Mal tatsächlich im Einsatz sind. Wunderbar. Also nicht zwangsweise das erste Mal im Einsatz, also in dieser Großfeuerlage das erste Mal im Einsatz sind. Also von 2018 bis 2022 hat es gedauert, dass diese neuen Löschfahrzeuge tatsächlich geliefert werden konnten. Und ja, das hätte man auch früher haben können. Laut Max-Planck-Institut hätte man da schneller sein können. Vielleicht wäre das um 2018 schon möglich gewesen, die einzusetzen.
Dass bei der Brandbekämpfung aufgerüstet werden müsse, stellten Experten des Max-Planck-Instituts schon 2015 fest. Dafür sah man damals offenbar keine Notwendigkeit. Weder bei der Feuerwehr noch bei der damaligen Landesregierung. In einem Schreiben, das RBB 24 Brandenburg aktuell vorliegt, hieß es damals, das Land Brandenburg verfügt derzeit nicht über ausreichende Kapazitäten, mit dem Feuer ganzheitlich, effizient und sicher umzugehen. Mit dem Aufzeigen von Handlungsbedarfen schlage ich der Landesregierung vor, diesen Dialog im Sinne eines ständigen runden Tischs weiterzuführen und Maßnahmen zu ergreifen. Die Antwort aus dem Innenministerium folgte 2016. Ihren Ausführungen kann zwar gefolgt werden, jedoch erscheint im Ergebnis der Prüfung die Einrichtung eines runden Tisches derzeit als nicht erforderlich.
Na, ich hoffe doch, dass die Antwort nicht dieselbe wäre. Aber das heißt ja noch nichts. Wie gesagt, der Innenminister ist aktuell von der CDU. Und wir haben sowas wie einen Landesfeuerwehrinteressenverband, also eine Lobby für die Feuerwehrleute. Und die hat eine lange, lange, lange Liste an Wünschen, die, glaube ich, nicht so verkehrt sind.
Noch heute fehlt es an vielem. Der Landesfeuerwehrverband fordert mehr Löschwasserbrunnen, bessere Schutzausrüstung und Schulungen.
Unsere Feuer verändern sich auch, da wir wie in diesem Jahr auch im Potsdam-Mittelmarkt die Waldbrände plötzlich mit starken, heißen Winden zu kämpfen hatten, die vom Bodenfeuer zum Wipfelfeuer umgeschlagen sind, eine viel schnellere Ausbreitung hatten. Das war früher nicht so. Das sind schon Veränderungen, auf die müssen wir uns einstellen. Da müssen unsere Einsatzkräfte auch entsprechend geschult werden. Wir müssen uns darauf einstellen und vielleicht auch neue Taktiken anwenden, die wir vorher nie so gemacht haben.
Ja, die Experten, also die Feuerwehrleute, die mit der Materie sich auskennen und die damit in Zukunft noch mehr Probleme haben werden, die warnen jetzt schon, die sagen jetzt schon, wir brauchen neue Schulung, wir brauchen neues Material, wir müssen uns auf die Zukunft einstellen. Und ich hoffe, dass sie vor allem in der aktuellen Landesregierung dann auch Unterstützer finden, denn auch die Grünen sind ja Teil dieser Landesregierung und theoretisch hat ja diese Landesregierung einen kurzen Draht zu der Außenministerin, die ja auch von den Grünen ist, die ja als Brandenburgerin theoretisch, sie wohnt ja in Potsdam, Interesse daran haben sollte, dass die Feuerwehr hier in Brandenburg bessere Unterstützung bekommt. Auch weil sie, wie gesagt, in Potsdam wohnt und die Feuerwehr da mittlerweile auch mit Waldbränden zu kämpfen hat. Und diese Anzahl an Waldbränden wird zunehmen in Zukunft. Und wie katastrophal die Zahlen sind eigentlich, hört man jetzt hier gleich. Also, wir hatten wirklich ein Dürrejahr in 2018. Da hat es permanent gebrannt und zwar flächendeckend auch gebrannt. Ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen hatten damals, ich hatte schon den Podcast, ja, sie haben darüber berichtet. Und weil es jetzt teilweise heißt, also diese Flächenbrände, das kennen wir ja nur aus Südeuropa und schlimm. Ja, große Flächen in Brandenburg brennen andauernd und 2018 ganz besonders. 2022 ist schlimmer. Und es wird noch schlimmer werden. Und darauf müssen wir uns politisch einstellen. Und da muss es auch mehr Geld geben. Einfach mal mehr Geld. Ich weiß, das alleine wird es nicht lösen, denn wir brauchen auch mehr Personal, vor allem für die Feuerwehr dann. Und das ist vor allem vor dem demografischen Wandel natürlich schwierig. Nichtsdestotrotz, in meinen Augen ist wirklich das Geringste an diesem wirklich fucking großen Problem, dass du das einfach mal mit Geld zuschmeißt. Wie schwierig kann das denn sein, den Feuerwehrleuten eine vernünftige Ausrüstung und die entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen zu geben? Ja? Also daran darf es doch jetzt am allerwenigsten scheitern. Am Geld. Denn das RBB, Gott sei es gepriesen, dass wir das RBB haben, fasst hier nochmal zusammen, wie schlimm die Lage mittlerweile in Brandenburg ist. Und ich möchte nochmal erinnern, heute, wenn ich das aufnehme, ist der 31. Juli. Der Sommer ist noch nicht vorbei und die Trockenheit in Brandenburg wird anhalten die nächsten 2000 Jahre. Insofern, lass die Zahlen mal wirken, ja?
Denn brennen wird es in Zukunft wohl häufiger. Allein in diesem Jahr gab es schon 100 Waldbrände mehr als noch 2018.
Aber an der Stelle gehen wir mal zurück zum Ende dieses Brands, vor allem in Brandenburg-Falkensee. Dank unter anderem Panzereinsatz konnte mittlerweile die Lage ein wenig unter Kontrolle gebracht werden. Nichtsdestotrotz, es gibt jede Menge Glutnester, die noch bekämpft werden müssen. Der Brand hat sich, wie gesagt, echt fast einen Meter in den Boden gefressen. Und der RBB, Gott sei es gedankt, hat hier nochmal einen echt unterhaltsamen Beitrag gehabt. Wobei unterhaltsam und Waldbrand natürlich nicht wirklich zusammenpasst, aber es ist schon beeindruckend zu sehen, wie so ein Bundeswehrpanzer durch den Wald fährt und da eine richtige Schneise durchfräst.
Auch am Wochenende sind zwei Bergepanzer der Bundeswehr im Einsatz. Sie schlagen Schneisen in den Wald, damit die Löschfahrzeuge besser ins Gelände hineinkommen. Zwischen den Bäumen wird Patrouille gefahren und bei Bedarf gelöscht. Auch die Bundespolizei ist mit 4 Wasserwerfern beteiligt. Die Lage ist stabil, aber die Arbeit noch lange nicht am Ende.
Die Herausforderung besteht darin, natürlich jetzt schnellstmöglich die Flächen runterzukühlen, abzulöschen, die Glutnester zu finden, auszuheben und abzulöschen, damit wir am morgigen Tag natürlich bei der vorhergesagten Witterungslage größtenteils fertig sind.
Also, wie aus dem Beitrag zu hören war, die Lage ist unter Kontrolle. Man kümmert sich um die Glutnester. Nichtsdestotrotz ist es ein Kampf gegen die Zeit, denn nächste Woche wird es jetzt wieder wärmer. Und das Problem dabei ist, es wird halt keinen Regen geben. Also es wird trocken bleiben. Und jeder Vollpfosten, der der Meinung ist, in den Wald zu gehen oder in der Nähe von Wald grillen zu müssen, ist da ein potenzieller Brandbeschleuniger und ein potenzieller Brandherd. Deswegen, ja, danke an die Feuerwehr für den Einsatz in Brandenburg. Das ist kein schöner Job, das ist kein einfacher Job. Und ich hoffe, dass die Politik hier mehr tut für die Ausrüstung der Feuerwehr und dass Leute wirklich nicht in den Wald gehen, vorsichtig sind. Und wenn ihr nicht wisst, wie hoch die Waldbrandgefahrenstufe in eurem Land ist, weil das betrifft jetzt wirklich alle in Deutschland, es wird flächendeckend trockener sein. Guckt einfach nach. Das wird übrigens veröffentlicht auch bei jedem Innenministerium, ja, da könnt ihr nachgucken. Gebt einfach Waldbrandgefahr ein und dann gibt es da eine Information. Und dann gibt es auch eine Erklärung, welche Gefahrenstufe was bedeutet. Und 5 heißt einfach mal, guckt den Wald nicht mal an. Also liebe Leute, die denn hier in Brandenburg sind, haltet euch einfach von dem Wald fern. Auch aus Respekt gegenüber unserer Feuerwehr, die hier wirklich viel, viel zu tun hat. Nicht nur in Falkenberg. Und dann kommen wir mal zu einer anderen Sache, an der es auch brennt. Und das ist Vertrauen in demokratische Institutionen. Ich meine nicht staatliche Institutionen, ich meine demokratische Institutionen. Denn mir wurde von einem Redakteur, Chef von Politico etwas in die Timeline gespült, was mich an USA-Verhältnisse erinnert hat. Aber ganz langsam. Ich hatte ein Gespräch mit Lukas Hermsmeier, das veröffentliche ich noch nicht heute, sondern was anderes, zu seinem Buch Uprising, die neue Linke in den USA. Und er hatte mich auf das Gespräch vorbereitet, unter anderem mit Studienuntersuchungen über Popularität von Joe Biden als Präsident, aber auch das Vertrauen in die Institutionen der US-Amerikaner. Und da arbeiten wir uns mal ganz langsam vor. Joe Biden hat als amtierender Präsident aktuell ja schlechtere Zustimmungswerte als Donald Trump, als er gegangen ist. Und das war nach dem 6. Januar. Das ist also eine Aussage. Erstmal so viel. Die New York Times ist damit beschäftigt, zu gucken und darüber zu schreiben, dass das ja keine Auswirkungen hat auf die Midterms. Also die Beliebtheit des Präsidenten hat keine Auswirkungen darauf, wie gut seine Partei abschneidet. Stimmt halt nur leider nicht, denn natürlich hat die Beliebtheit des Präsidenten schon damit zu tun, wie gut seine Partei abschneidet. Denn, sagen wir es mal so, es ist wenigstens ein Hinweis darauf, dass seine Partei vielleicht nicht allzu gut abschneiden könnte, wenn er der unbeliebteste Präsident aller Zeiten ist, sogar noch nach Donald Trump. Aktuell könnte es durchaus Pluspunkte geben bezüglich der Abtreibungsentscheidung oder der Entziehung der Abtreibungsrechte für Frauen in den USA auf bundesstaatlicher Ebene durch das Verfassungsgericht, / Supreme Court. Aber auch das ist so ein Thema, das könnte eine ganze Folge extra füllen. Und darüber hatte ich auch mit Lukas gesprochen. Denn es ist wirklich einzigartig, was das Verfassungsgericht in den USA gemacht hat. Und das ist, sich selber Macht zu entziehen. Die haben nämlich gesagt, also das ist ein Thema, das regeln bitte die Landesparlamente unter sich, weil es steht nicht in der Verfassung und was nicht in der Verfassung steht, ist nicht unser Ding. Das ist historisch gesehen genau das Gegenteil von dem, was übrigens das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Das nämlich angefangen hat mit null Kompetenz eigentlich. Es steht zwar in der Verfassung, aber was und wie und worüber es so alles entscheiden darf und was es implizit aus der Verfassung so rauslesen kann, das waren das Bundesverfassungsgericht selber. Und das hat sich mit jedem Urteil selbst Macht gegeben. Dieser Machtkampf übrigens, auch ganz interessant, den das Bundesverfassungsgericht gerade abhält mit der Europäischen Union, ist auch Aussage davon und ist auch ein Hinweis darauf, dass das Bundesverfassungsgericht als staatliches Instrument, als Teil unserer demokratischen Institutionen seine Position in unserer Demokratie und seine Macht in unserer Demokratie nicht aufgeben möchte und schon gar nicht an eine höhere Stelle, die da heißt Brüssel. Weil wenn sie das aufgibt, gibt sie Macht auf und Institutionen geben unglaublich selten Macht auf. Vor allem nicht freiwillig. Deswegen dieser Kampf auch mit der Europäischen Union und der EZB und diesen ganzen Sachen. Wie gesagt, nochmal ein ganz extra Thema. Aber das weist schon mal darauf hin, der Supreme Court in den USA gibt hier gerade Macht auf. Aber übrigens lustigerweise nur in Verbindung mit Bürgerrechten und Rechten von Bürgerinnen und Bürgern als Privatpersonen gegenüber dem Staat. Nicht von Unternehmen gegenüber dem Staat. Also über alles das, was Unternehmerkapitalismus darüber halt das der Supreme Court immer schön die Hände drüber. Aber wenn es um Bürgerrechte geht, dann sagt sie, nicht unser Ding, entscheidet ihr mal das selber. Ja? Macht ihr mal ein Gesetz. In einem Land, in dem das Parlament praktisch nicht mehr funktioniert. Und da sind wir dann bei dem Thema Vertrauen in Institutionen in den USA. Und robben uns langsam vor zu dem Thema Vertrauen in Institutionen in Österreich, was mich ein wenig irritiert hat. Denn in den USA gibt es natürlich regelmäßig Untersuchungen über Vertrauen in Demokratie, demokratische Institutionen, staatliche Institutionen und unter anderem natürlich auch in die Medien. Und da stellen wir fest, dass auf Platz 1 2022 in den USA, was das Vertrauen angeht, kleine Unternehmen sind, beziehungsweise Familienunternehmen. Gefolgt vom Militär, gefolgt von der Polizei. Also nochmal, wirklich hier unter den Top 3 der Institutionen, denen man am meisten vertraut in den USA, sind Familienunternehmen, Militär und Polizei. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir es theoretisch mit einer Demokratie zu tun haben. Und das ist hier ein Podcast. Ich komme aus dem öffentlichen Dienst. Ich bin die allerletzte, die sich über die Institution an sich, Polizei oder Militär, aufregt. Ich glaube schon, dass wir das grundsätzlich so brauchen. In welcher Ausführung und inwiefern sie interne Probleme haben, auch das wäre nochmal extra. Darüber muss man definitiv reden, dass wir Polizeiprobleme haben in Deutschland. Darüber muss ich, glaube ich, hier auch nicht großartig ausführen. Und dass es Probleme in der Bundeswehr gibt, ist alles hinlänglich bekannt. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, die Institutionen an sich brauchen wir. Und es ist gut, wenn man in sie vertraut, vor allem dann, wenn sie gut aufgestellt sind und es keine Probleme gibt. Ja? Dann sollte man ihnen auch vertrauen können. Und dann kann man das auch so sagen. Nur in einer Demokratie, wirklich auf Platz 2 und 3, staatliche Institutionen zu haben, mit wir vertrauen denen am allermeisten, deutet auf grundsätzliche Probleme hin. Ich meine, ist ja gut, dass sie diesen staatlichen Institutionen vertraut. Aber das sind jetzt nicht die Dinge, die ich ganz oben sehen möchte. Ich meine, ich finde es toll, wenn es in den Institutionen da fantastisch läuft, dass es keine Korruption gibt und so auch grundsätzlich keine Probleme mit antistaatlichem und antidemokratischem Verhalten. Nichtsdestotrotz, in einer Demokratie will ich da oben eigentlich Parlament, Parteien, Regierung sehen. Stehen die da nämlich nicht, dann deutet es darauf hin, dass in der Demokratie nicht alles so gut läuft. Und dann hast du Situationen, wo du denken könntest, so ein Militärputsch, der könnte jetzt hier auch automatisch durchlaufen, ohne dass sich die Leute großartig beschweren. Ich sage nicht, dass das in den USA möglich ist oder dass das nachher in Österreich möglich ist. Aber ja, so passieren solche Sachen halt. Ja? Und deswegen habe ich das auch bei Twitter geschrieben. Also ich bin wirklich die allerletzte, die diesen staatlichen Institutionen an sich feindlich gegenübersteht. Ich will halt nur nicht, dass die, wenn es um Vertrauen auch in Demokratie geht, auf Platz 1 und 2 und 3 stehen. Sondern da hätte ich gerne andere Institutionen. Und wenn diese anderen Institutionen da nicht stehen, stimmt mit diesen anderen Institutionen übrigens was nicht. Ja, also diesen Platz Militär und Polizei 2022 in den USA nach Black Lives Matter und rassistischen Ausschreitungen und Mord an schwarzen Mitgliedern der Bevölkerung durch die Polizei ist schon, ja, also wirklich, die Amerikaner haben noch ein ganz anderes Problem mit ihrer Polizei. Aber das ist schon, wow. Wie schlimm muss euer Parlament sein? Wie schlimm müssen alle anderen Institutionen in den USA sein, dass Polizei nach den letzten Jahren da auf Platz 3 steht? Und Militär übrigens auf Platz 2. Also Militär versteht sich vielleicht ein bisschen von selbst, wenn man bedenkt, wie die Militärs gegenüber Donald Trump aufgetreten sind und da praktisch noch die Hand über die Demokratie gehalten haben. Aber wow. Gucken wir mal, wie es denn so weitergeht. Also Platz 4 hat dann übrigens das Gesundheitssystem nach der Corona-Pandemie, glaube ich, auch nachvollziehbar in den USA. Danach kommen öffentliche Schulen, Gewerkschaften, kommen vor Vertrauen in Banken. Nach den Banken vertrauen die Amerikaner am meisten noch den größeren Tech-Unternehmen. Danach kommt schon das Verfassungsgericht, aber ich würde sagen, schon ziemlich weit abgeschlagen in der Vertrauensliste. Hinter dem Verfassungsgericht kommt der Präsident. Übrigens, das Vertrauen anteilig in den Präsidenten 23%. 16% vertrauen Zeitungen in den USA. Das Vertrauen in Fernsehnachrichten liegt noch bei 11%. Und absolutes Schlusslicht, wirklich, ist der Kongress mit 7%. Der Kongress, das ist das Parlament, hat praktisch null Vertrauen. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil die Amerikaner der Meinung sind, da passiert eh nichts. Die schaffen nichts, die können nichts. Aus dem Parlament kommt nichts Vernünftiges. Was machen die eigentlich? Und ich weiß, die USA sind ein Präsidialsystem, aber der Kongress ist trotzdem ein wirklich zentrales Element. Auch in den USA läuft Demokratie nicht ohne Parlament. Und keiner vertraut denen irgendwie, irgendwas hinzukriegen. Es ist eine absolute Katastrophe. Eigentlich kannst du den Laden dicht machen, ja? Und dass diese Kerninstitutionen der Demokratie in den USA kein Vertrauen genießen, wie gesagt, Verfassungsgericht, Präsident, Parlament, hat halt Folgen. Weil wenn du schon den zentralen Institutionen nicht vertraust, dann vertraust du auch dem Funktionieren der Demokratie an sich nicht. Denn wenn diese Institutionen nicht funktionieren, dann entsteht das Gefühl, dass Demokratie, wie sie aktuell aufgebaut ist oder beziehungsweise wie sie aufgestellt ist, in den USA nicht funktioniert. Und das belegen dann auch noch andere Umfragen. Zum Beispiel eine vom Pew Research Center vom 30. Juni 2022. Da haben 6 von 10 erwachsenen Amerikanern gesagt, dass sie unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie die Demokratie aktuell in den USA funktioniert, beziehungsweise funktioniert das für sie nicht. Und insgesamt 85% der Befragten sagen, dass das US-amerikanische politische System entweder komplett reformiert werden muss oder wenigstens in Teilen überarbeitet werden müsste. Das ist eine absolute Mehrheit. 85% sagen, es braucht mindestens grundsätzliche Reformen, wenn nicht sogar mehr, eine komplette Überarbeitung. Und das ist dann schon heftig. Ja, also wie gesagt, mach den Laden dicht und fang nochmal bei Null an. Anders geht ja eigentlich nicht. Wiederum ist natürlich die USA auch dafür bekannt, dass sie kein großes Vertrauen bei der Bevölkerung genießen, vor allem was Bundesinstitutionen angeht. Also auch dafür sind die USA hinreichend bekannt. Nicht so hinreichend bekannt ist Österreich dafür. Und deswegen kommen wir mal zur Umfrage zum Vertrauen der ÖsterreicherInnen in ihre Institutionen. Und wie gesagt, das wurde mir von einem Politico-Journalisten in die Timeline gespült. Und die Österreicher vertrauen am allermeisten der Polizei, dem Bundesheer, das einen Vertrauensbonus innerhalb eines Jahres, glaube ich, bekommen hat von 20 Prozentpunkten. Auf Platz 2 damit. Dahinter kommt schon die Arbeiterkammer und ich habe mir sagen lassen, unter dem Tweet, in einem Kommentar, dass die Arbeiterkammer in Österreich besonders effektiv arbeitet und warum die denn nicht weiter oben ist. Und die Arbeiterkammer hat das geliked. Also wirklich ganz kurz danach, ich nehme ganz stark an, da wird viel gearbeitet in der Arbeiterkammer in Österreich und die sind sehr, sehr effizient. Österreicher vertrauen auch in Universitäten und danach ist dann das Verfassungsgericht, gefolgt vom Rechnungshof, Schulen im Großen und Ganzen. Der Bundespräsident hat 9 Prozentpunkte verloren an Vertrauen. Vielleicht kann mir das mal ein Österreicher erklären. Ich bin nicht ganz so hinterher, was österreichische Politik aktuell angeht. Es könnte sein, dass es da einen Skandal gab. Klärt mich mal auf. Hinter dem Bundespräsidenten kommen die Finanzämter. Sehr gut. Könnten ruhig weiter oben sein. Ja. Also wenn ihr schon der Polizei vertraut, dann bitte mehr dem Finanzamt. Dankeschön. Dann das Statistische Bundesamt in Österreich, Krankenkassen, staatliche Pensionsversicherung, der Gemeinderat der eigenen Gemeinde, Gewerkschaftsbund, Nationalbank, Arbeitsmarktservice, dann kommt allgemein die Justiz, dann das Jugendamt und dann sind wir schon im Minus mit der Wirtschaftskammer, gefolgt von der Regierung des eigenen Bundeslandes, alle im Minus. Die Regierung des eigenen Bundeslandes hat übrigens 16 Prozentpunkte verloren und die Wirtschaftskammer 13 Prozentpunkte. Ich denke mal, das hängt alles mit den Skandalen der letzten Jahre in Österreich zusammen, dass die alle Vertrauen verloren haben. Das Parlament hat minus 10 Prozentpunkte Vertrauen, hat auch 14 Prozentpunkte eingebüßt. Die Opposition an sich hat minus 11, hat auch verloren, 6 Prozentpunkte. Also die Opposition ist hinter dem Parlament. Auch interessant. Banken vertraut keiner in Österreich. Der Europäischen Union übrigens auch nicht. Die stehen bei minus 18, haben 13 Prozentpunkte verloren. Und dahinter steht die katholische Kirche. Okay. Die katholische Kirche, dass sie überhaupt noch Prozentpunkte haben bei Vertrauen an sich. Denn es gibt tatsächlich Institutionen in Österreich, denen vertrauen die Menschen weniger als der katholischen Kirche. Die katholische Kirche mit strukturelles Vertuschen von Kindesmissbrauch. Weniger als dieser katholischen Kirche vertrauen die Österreicher noch Versicherungen, Medien und Verlagen und ganz weit abgeschlagen mit minus 34 Prozentpunkten Vertrauen haben auch 17 Prozentpunkte verloren. Die Regierung, also am aller wenigsten vertrauen die ÖsterreicherInnen der Regierung. Ich meine, ist ja nicht großartig überraschend nach den letzten Jahren, nichtsdestotrotz auch hier das Gleiche, was ich vorhin mit den USA gesagt habe. Grundsätzlich finde ich es ja gut und es ist auch wichtig, dass man den staatlichen Institutionen vertraut. Aber wenn man eine Demokratie hat, in der das Vertrauen in solche zentralen Einrichtungen wie Parlament, Opposition, Parteien, Regierung so abkackt, dann haben wir ein strukturelles Problem mit der Demokratie und dem Funktionieren dieser Demokratie beziehungsweise wahrscheinlich den ein oder anderen Korruptionsskandal, der wirklich in die Tiefe geht. Und das ist leider in Österreich der Fall gewesen. Und da haben wir nicht nur einen Korruptionsskandal gehabt, sondern da haben wir einen Sebastian Kurz, ich mache das mal jetzt zu meinem Staat, autoritäre Einstellung und ich suche mir sozusagen die Leute raus, die mir gegenüber loyal sind, nicht die gegenüber dem System loyal sind, die loyal gegenüber Recht und Gesetz sind, sondern die mir gegenüber loyal sind. Und das zerstört natürlich Vertrauen in diese Institution und dann am Ende des Tages auch in die Demokratie an sich. Und das finde ich nicht gut. Also das finde ich überhaupt nicht gut, was da abläuft. In Deutschland sehen die Zahlen jetzt nicht so dramatisch aus. Also klar, gibt es immer mal wieder Umfragen, wo es heißt, also Vertrauen in die Demokratie sinkt. Aber so dramatisch ist es nicht wie in den USA und in Österreich. Und da ist auch nicht Polizei und Militär auf Platz 1 und 2. Und das ist auch gut so. Ich habe gerne staatliche Institutionen, in die man vertrauen kann und in die die Leute auch vertrauen und denen man auch Respekt gegenüber anbringt. Weil das hat man dann auch gerne, ja, Respekt als Vertreter der staatlichen Institutionen. Also wir sind keine Kindergartenvereine, ja, sondern das ist hier ein Geben und Nehmen mit den staatlichen Institutionen und das sollte der Bürger auch wissen. Nichtsdestotrotz wäre gut, wenn das nicht unbedingt Platz 1 und 2 sind. Weil dann hast du eine Demokratie, die nicht funktioniert. Und dann hast du bald vielleicht keine Demokratie mehr. Also Grüße nach Österreich. Erklärt mir das mal mit dem Bundespräsidenten. Und sonst, ja, hoffe ich auf baldige Erholung all euren Vertrauens in demokratische Institutionen. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Mittlerweile gibt es ja diesen Gas-Notfallplan, Gas-Sparplan, der unter anderem ja auch von der Bundesregierung ausgegeben wird. Und das RBB hat uns oder mir mal erzählt, wie ist denn da so die Priorisierung bei diesem Notfallplan Gas?
Bei Gasmangel kann die Bundesregierung die Stufe 3 des Gasnotfallplans in Kraft setzen. Das heißt, wenn das Gas nicht mehr für alle reicht, regelt die staatliche Bundesnetzagentur die Verteilung. Im Moment erarbeitet die Agentur gemeinsam mit den Ländern eine Prioritätenliste. Zuerst soll Gas bei Großabnehmern rationiert werden. Das sind Unternehmen, die mehr als 10 Megawatt Gas pro Stunde verbrauchen. Betriebe aus der Pharmaindustrie, der Stahl- und der Chemiebranche. Geschützt vor einer Drosselung sind Einrichtungen, die zur kritischen Infrastruktur gehören, wie Krankenhäuser, Feuerwehren, Kitas und Schulen.
Die haben einen ganz hohen Schutzgrad, die müssen in jedem Fall versorgt werden. Danach kommen sozusagen die privaten Haushalte, dann kommen die kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Verbrauchen kleiner als 10 Megawattstunde pro Stunde und dann kommen die Großabnehmer und wenn es zu einer Lastverteilung kommt, dann trifft es in erster Linie erstmal die ganz Großen.
Die Gasnotlage soll so lange wie möglich hinausgezögert werden. Bei weiterhin hohen Flüssiggasexporten und einem sparsamen Umgang von Privathaushalten und Industrie könnten die Speicher bis zum 1. November zu 90% gefüllt sein.
Ist ja ganz wichtig, die Prioritätenliste auch bei der Gasversorgung im Notfall mal zu kennen. Also theoretisch werden der größeren Industrie dann erstmal die Gasvorkommen gekappt, weil andere Institutionen wie zum Beispiel Schule und Krankenhaus natürlich Priorität genießen, was das Heizen und den Strom angeht. Schon mal eine gute Sache, würde ich sagen. Gesetzlich festgelegt. Dürfte ja dann eigentlich nichts passieren, abgesehen davon, dass wir natürlich alle hoffen, dass, wie das RBB gerade gesagt hat, zum Winter die Gasspeicher voll genug sind. Und damit das passiert, haben wir ja sicherlich mitbekommen in den letzten Wochen und Monaten, trommelt auch die Bundesregierung regelmäßig bei den Privaten, dass sie bitte alles Mögliche, was geht, sparen. Aber das reicht natürlich nicht. Die Lieferung von Gas muss entsprechend da sein. Und auch da haben wir in der Öffentlichkeit gerade mitbekommen, sagen wir mal, stockt es ein wenig von russischer Seite? Aus verschiedensten Gründen? Gehe ich jetzt an der Stelle nicht so richtig drauf ein, weil darum geht es jetzt an dieser Stelle jetzt erstmal nicht. Aktuell fließt das Gas halt nicht, so wie es fließen sollte. Und auf der anderen Seite wird es halt nicht ausreichen, das Sparen, das wir aktuell von der Bundesregierung angesagt bekommen. Deswegen ist es ganz gut zu wissen, wenn es soweit ist, theoretisch gibt es da diese gesetzliche Regelung auch, dass die größere Industrie dann als allererstes verzichten muss, was natürlich wirtschaftliche Folgen haben wird. Also wenn man unter anderem hier in der Gegend BASF den Gashahn abdreht, dann können sie ihre Produkte nicht herstellen. Ihre Produkte sind an der ersten Stelle der Produktionskette teilweise, die stellen wirklich Rohmaterial her, das dann weiterverarbeitet wird, beziehungsweise Grundlage ist für die Produktion anderer Industriezweige. Und das könnte dann schon ziemlich unlustig werden. Grundsätzlich kann man sagen, dass die aktuelle Politik aber der Bundesregierung bei der breiten Bevölkerung im Sommer jetzt auf breite Zustimmung trifft. Also das Verständnis der deutschen Bevölkerung für diesen Sparkurs ist flächendeckend da. Sieht man an einer Umfrage zum drohenden Gasmangel, viele Menschen unterstützen das und haben vor, auch weniger zu heizen. Und das lustigerweise natürlich nicht im Sommer, sondern so grundsätzlich ab Herbst weniger heizen, sich wärmer anziehen in der Wohnung bzw. sich eine Wolldecke zulegen. Und das geht aus einer Umfrage hervor, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt in Auftrag gegeben hat. Und zwar letzte Woche kamen die Ergebnisse raus. Dabei gaben 65% der Befragten an, dass sie bereit sind, und in der Lage sein, im Winter weniger zu heizen als bisher und stattdessen zu Hause einen Pullover oder eine Decke zu tragen. Allerdings gibt es bei dieser Umfrage große Unterschiede zwischen Ost und West. In Ostdeutschland zeigten sich 49% der Befragten zu Einschränkungen beim Heizen bereit. 67% waren es hingegen in Westdeutschland. Jetzt kann das natürlich verschiedene Gründe haben. Einer der Gründe könnte unter anderem auch sein, dass man vielleicht in Ostdeutschland nicht so sehr auf Gasheizen angewiesen ist. Also viel ländlicher Raum, viele, viele Heizofen, wo Holz und Kohle verbrannt werden. Das heißt, da muss man beim Heizen nicht so sehr verzichten. Und dann würde man auch sagen, also ich verzichte jetzt nicht aufs Heizen, weil ich habe keine Gasheizung. Ich verfeuere Kohle und Holz und deswegen muss ich gar nicht verzichten. Also würde ich jetzt nicht zwangsweise diese Umfrage nehmen und sagen, Ostdeutschland, also diese Egoisten. Die Umfrage sagt mir halt nichts darüber aus, wie die Leute heizen, die sagen, ich verzichte nicht aufs Heizen. Und deswegen ein bisschen mit einem Korn, Salzkorn sozusagen, mit Vorsicht genießen dieses Ergebnis. Jetzt nicht einen Hass auf Ossis entwickeln, die nicht sparen wollen beim Heizen. Ich fand halt auch den Unterschied ziemlich extrem und dachte mir im ersten Moment, hui. Aber dann kam gleich der Gedanke, ja okay, vielleicht heizen die einfach nicht mit Gas. Denn jeder, der mit Gas heizt, sollte sich, also ist wahrscheinlich auch schon in der Realität angekommen, dass das unmöglich geht, nicht zu sparen, wo es nur geht. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich habe nicht permanent die Heizung auf 5 laufen, schon gar nicht im Winter, weil die Kosten an sich schon jetzt, also vor der Krise, vor dem Krieg, nicht gerade lustig waren, wenn man zu viel geheizt hat. Und deswegen gehe ich auch sparsam mit dem Heizen so grundsätzlich um. Und ja, dieses Jahr muss man sich noch mehr Gedanken machen, denn es gibt jetzt eine Gasumlage. Wir wissen ja alle, die Bundesregierung hat unter anderem Uniper gerettet, das Prinzip das gleiche wie immer. Diese größeren Gasunternehmen, Gasanbieter haben jahrelang natürlich gut Geschäft gemacht, haben teilweise günstig natürlich auch Gas gekauft und dann weiter an die Kunden verkauft mit gutem Gewinn. Jetzt gibt es Probleme bei dem Lieferanten, der da heißt Russland. Jetzt gibt es nicht mehr so viel billig Gas. Und irgendwie muss man natürlich diese Anbieter retten, weil die sind natürlich systemrelevant. So viele gibt es davon nicht. Und das hat die Bundesregierung gemacht. Und Herr Lindner mag halt die schwarze Null. Und deswegen muss jetzt die Bundesregierung sehen, wo holen sie das Geld wieder rein. Dass wir denn da brauchen, um das Unternehmen zu retten, beziehungsweise ist es ja ausgegeben und gerettet. Wie kriegen wir das wieder in den Haushalt rein? Also Gasumlage. Und das wurde dann verkündet diese Woche. Und das wird wehtun. Und Robert Habeck hat die Gasumlage mal verkündet. Und da hören wir mal ein bisschen rein. Ich warne jetzt schon mal vor. Robert macht mich auch teilweise. Ich halte nichts von seinem Kommunikationsstil. Ich finde ihn verlogen. Schon mal vorneweg. Und das ist, ja, er ist in der Bundesregierung mit Christian Lindner. Ich weiß, ihr müsst mir nichts erzählen von Realitäten und so. Nichtsdestotrotz, wer in einer Bundesregierung mit Christian Lindner ist und alle Kosten erstmal auf die privaten Leute ummünzt. Du hast auch eine Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger, ja? Und da kannst du nicht sagen, Putin ist schuld und Putin ist hier der Böse. Politik. Also, ja, natürlich liegt es auch an dem Angriffskrieg der Russen, das ist mir ganz klar. Aber wir führen hier auch einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Und dass das nicht ein einseitiger Wirtschaftskrieg sein würde, das wussten wir doch alle vorher. Wenn unser Wirtschaftsminister das vorher nicht wusste und unsere Außenministerin, dann sind sie nicht qualifiziert für ihren Job. Erstmal das. Und dann ist es die Verantwortung der Regierung, dafür zu sorgen, dass das abgefedert wird. Und zwar in unserem Land. Da kannst du nicht mit dem Finger auf Putin zeigen, das reicht dann nämlich nicht mehr. Sondern die Leute wollen Lösungen haben und dafür ist dann Politik auch verantwortlich. Und zu sagen, die anderen sind schuld, wird an einem bestimmten Punkt nicht mehr reichen. Das nur mal so vorneweg, ja. Das kommt hier heute noch mal öfter. Aber ja, hören wir mal rein, wie Robert uns erzählt, dass das jetzt alles ganz, ganz schlimm wird und dass das hauptsächlich deswegen ist wegen Putin und weil wir ja in einer Abhängigkeit von russischem Gas sind. Aber er tut was und er tut so, so viel, dass das innerhalb von kürzester Zeit natürlich sich nicht mehr so auswirken wird, dass wir von Russland abhängig sind. Auch da, oh Gott, ey Leute, glaubt das bloß nicht. Und die Abhängigkeiten, in die wir uns jetzt teilweise begeben, dafür habe ich heute keine Zeit mehr. Aber wirklich, von den Leuten, die wir jetzt Gas abnehmen, das sind Ägypten, 1A-Diktator, und Aserbaidschan, noch größerer Diktator als Putin. Da sind wirklich schlechtere Werte bei Pressefreiheit, bei Bürgerrechten, bei Behandlung übrigens auch von Kriegsgefangenen. Ich erinnere da nur an den Bergkarabach-Krieg. Könnt ihr alles hier nachhören. Aserbaidschan hier schon zur Genüge behandelt. Von denen kaufen wir jetzt Gas. Und zwar mehr Gas. Ist ja nicht so, als ob wir von Aserbaidschan nicht schon Gas gekauft haben. Wir kaufen jetzt mehr von Aserbaidschan. Und übrigens, das wird nicht reichen. Es wird nicht reichen, um die Abhängigkeit vom russischen Gas irgendwie auszumerzen. Nebenbei macht natürlich Amerika jetzt als LNG-Gaslieferant einen riesen Reibach. Was ich aus mehreren Gründen auch nicht so toll finde. Unter anderem, weil es umweltschädlicher ist, das Gas an sich. Und weil es umweltschädlicher ist, weil wir es quer über den großen Teich schippern müssen. Und dann finde ich es nicht so geil, dass diese US-amerikanischen Firmen jetzt Kriegsgewinner von dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine sind. Nicht, dass die USA nicht schon vorher alles daran gesetzt hat, dafür zu sorgen, dass Nord Stream 2 nicht gebaut wird und dass Deutschland mehr LNG-Gas kauft. Und zu dem Zeitpunkt übrigens, Grüne, mal abgesehen davon, dass sie schon immer gesagt haben, Abhängigkeit von russischem Gas ist jetzt nicht so toll. Aber Grüne hatten irgendwann auch mal so die Einstellung, LNG-Gas ist nicht so toll, ja, weil klimaschädlicher. Aber das ist noch eine ganz andere Story. Hören wir erstmal Robert zu.
Wir befinden uns, das muss man so sagen, in der größten Energiekrise in Deutschland. Durch die Abhängigkeit, die politisch gewollt und wirtschaftlich entstanden ist durch russisches Gas. Und wir lösen uns aus dieser Abhängigkeit in Windeseile. Es hat Jahre, Jahrzehnte gedauert, uns in diese Abhängigkeit zu führen. Innerhalb von Monaten und wenigen Jahren sorgen wir dafür, dass wir diese Abhängigkeit überwinden.
Ja, okay. Dazu habe ich jetzt wirklich schon mal ansatzweise was gesagt. Grundsätzlich, das Thema wird hier sicher noch intensiv besprochen und uns die nächsten Monate begleiten, denn abgesehen von den steigenden Preisen gibt es jetzt, wie gesagt, noch diese Umlage für die Bürgerinnen und Bürger obendrauf. Und Habeck wurde hier mal vom Deutschlandfunk gefragt, was er denn so denkt, was denn jetzt passieren könnte.
München vom Deutschlandfunk, hallo. Zur Umlage jetzt, die ja in die Ressortabstimmung geht. Glauben Sie nicht, dass der Zorn groß sein wird, wenn die Bürger jetzt quasi doppelt belastet werden? Also einmal erhöhte Energiepreise sowieso und die Umlage jetzt noch obendrauf, dann ab Herbst.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor wenigen Tagen angekündigt, dass die Bundesrepublik Deutschland bei dem Unternehmen Uniper einsteigt, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, um damit mit der Finanzkraft des Staates, damit der deutschen Gesellschaft dafür zu sorgen, dass immer genug Energie in Deutschland verfügbar ist und Stadtwerke und Unternehmen und damit die Bürgerinnen und Bürger eine sichere Energieversorgung haben.
Ah ja, das ist so ein bisschen Scholzomat. Also wir antworten nicht direkt auf die Frage, sondern wir sagen erstmal, also die Rettung von Uniper war unbedingt notwendig und der Staat musste da einsteigen. Ja, danke Robert. War nicht Inhalt der Frage, ja? Das war jetzt nicht das, was wir als allererstes hören wollten. Ist ja sehr schön, dass ihr Uniper rettet. Das ist uns auch alles klar, warum. Das war jetzt aber nicht die Frage. Aber lenken wir erstmal davon ab und sagen, das musste der Staat jetzt machen. Das war systemrelevant, damit die Leute genug Energie und Heizmöglichkeiten haben. Sonst gibt es Aufstände auf den Straßen, weil sie nicht heizen können und weil keine Energie kommt. Weil Juniper ist absolut notwendig. Danke, Robomat, Robertmat oder was auch immer das sein sollte. Kennen wir alles schon. Das ist die Kommunikation von Olaf Scholz. Das ist die Kommunikation von Politikern an sich. Wir antworten erstmal auf eine Frage, die gar nicht gestellt wurde. Super, Dankeschön. Übrigens schubst Robert hier Olaf vor dem Bus. Natürlich hat der Kanzler immer als oberster Chef den Deckel auf. Nichtsdestotrotz geht Robert schon mal sicher, dass die Wut der Bürgerinnen und Bürger über die Umlage, weil das ist ja nochmal Kosten obendrauf für die Rettung von Juniper, dass den Leuten ganz bewusst ist, dass Olaf Scholz der Kanzler ist und dass der das verkündet hat und dass der Chef ist. Olaf Scholz. Und wenn wir an die Umlage denken, dann sollen wir bitte an Olaf Scholz denken. Nicht an Robert Habeck, sondern an Olaf Scholz.
Dass das einen notwendigen Schritt nach sich zieht, hat Olaf Scholz ebenfalls angekündigt. Am Ende braucht es ja einen Business Case. Geld muss verdient werden. Und deswegen werden wir per Verordnung Juniper, aber auch den anderen Unternehmen, die russische Gasmengen neu beschaffen müssen, zu höheren Preisen erlauben, die höheren Beschaffungskosten umzulegen auf die Endverbraucher. Das ist ein schwieriger Schritt, ein Schritt, der eine hohe Belastung mit sich bringt.
Bringt eine hohe Belastung mit sich. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass Robert erst vor kürzerem in den Öffentlich-Rechtlichen war und gesagt hat, also, Alter, 50 Euro kriegst du nicht, wenn du sparst. Nicht, dass ich das jetzt gut finde, was die FDP macht, und zwar den Hartz-IV-Empfängern zu sagen, also wenn ihr beim Heizen spart, kriegt ihr vielleicht ein bisschen Taschengeld von uns, ja. Also das ist alles so. Das ist alles so verkommen, was die FDP macht. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Nur mal so, weil es ja Beschwerden gibt, dass ich den falschen Baum anbelle, wenn ich mich über Robert beschwere. Robert ist, wie gesagt, mit diesen Vollpfosten von der FDP in der Regierung. Und Robert gibt mir jetzt nicht das Gefühl, dass er das grundsätzlich falsch findet, was die machen. Ja? Robert ist ein 1A-Kapitalist, der das auch ganz toll findet, dass unter anderem jetzt die Kosten auf die Bürgerinnen und Bürger umgelegt werden, weil die Regierung einen Wirtschaftskrieg mit Russland führt. Warum sie den führt, verstehe ich ja und ist moralisch vielleicht auch richtig. Nichtsdestotrotz, grundsätzlich hätte man dann vielleicht mal die Bürger fragen sollen, ob man diesen Wirtschaftskrieg führen soll und ob man die Kosten so 100% erstmal alle umlegen soll. Den einen oder anderen wird es natürlich entlasten, beziehungsweise man plant eine Entlastung. Wie das mit der FDP aussehen soll, weiß ich jetzt noch nicht. Die Umlage kommt jetzt erstmal zuerst. Wie die Entlastung aussehen soll, keine Ahnung. Und wie gesagt, die FDP kommt aktuell mit Vorschlägen um die Ecke. Erstmal bei den Hartz-IV-Rern, ja. Und wir belohnen euch, ihr kriegt da ein bisschen Taschengeld. Wie das dann mit dem Verrechnen der Hartz-IV-Regelsätze aussieht, weil das ja immer so eine Schwierigkeit ist, vielleicht durch das Auge in den Rücken kriegt man dann als Hartz-IV-Empfänger nochmal einen mit. Also man verspricht jetzt im Gegenüber sozusagen eine Entlastung beziehungsweise einen Bonus. Und der wird dir dann vom Jobcenter wieder abgezogen. Dann kriegt man nochmal einen auf dem Hinterkopf von der FDP. Aber okay. Robert kündigt hier schon mal an, es wird aber Entlastungen geben. Bestimmt. Bestimmt. Mit diesem Finanzminister. Ganz, ganz bestimmt.
Deswegen ist es wichtig, dass der zweite Schritt mitgegangen wird und auch den hat der Bundeskanzler angekündigt, dass die Verbraucherinnen und die Verbraucher an dieser Stelle muss ich sagen, gezielt entlastet werden. Gezielt entlastet heißt, wir können nicht alle Kosten als Staat tragen. Aber die Menschen, die durch die höheren Energiepreise wirklich in Armut geführt werden, die müssen geschützt werden. Und die Arbeit daran läuft mit Hochdruck. Die liegt nun nicht alleine in meinem Ressort. Aber das ist die Antwort, die ich geben kann. Das ist kein guter Schritt, aber ein notwendiger Schritt. Aber er wird zu einem tragbaren Schritt, in dem soziale Ausgleichsmaßnahmen beschlossen und zeitgleich, jedenfalls wirkungsgleich, dann einsetzen werden.
Das sagt er jetzt so? Gleich kommt die Frage, wie hoch denn diese Umlage sein wird. Und da zieht es eigentlich jedem, der das hört, die Füße weg. Übrigens auch ganz interessant. Die Bundesregierung will verhindern, dass ihr wegen eurer hohen Energiekosten in Armut fallt. Heute werden wir noch über Immobilienverbände reden mit Millionen Dividenden, die jedes Jahr ausgeschüttet werden und einem Geschäftsführer, der 1 Million Euro im Jahr verdient. Schön, Robert, dass dir bewusst ist, dass das zu Armutsverwerfungen führen kann. An der Stelle nochmal kleine Erinnerung. Es gibt schon vor der Ukraine-Krise, schon vor dem ganzen Shit, der hier gerade abläuft, 40% der deutschen Bevölkerung, die keine Rücklagen haben. Also es gibt jetzt schon 40% der Leute hier in unserem Staat, für die jegliche zusätzliche Ausgabe Schulden bedeutet. Und zu diesen Schulden kommt jetzt diese Umlage. Die, wie hoch ist, Robert?
Ich möchte einmal kurz erklären, wie sich die Umlage zusammensetzt und dann versteht man das System und dann kann ich einen Preiskorridor nennen.
Nee, Robert, das war nicht die Frage, aber mach mal. Mach mal, bevor du uns mit dem Preis die Füße wegziehst.
Es geht ja darum, dass Gasmengen von den Einkäufern Uniper, aber auch andere, reserviert wurden zu einem bestimmten Preis.
Einen bestimmten Preis, der da heißt, viel, 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 viel billiger vom russischen Anbieter als von allen anderen, die auf dem Markt aktuell liefern. Und diese Preisspanne von wir kaufen billig ein bis wir liefern es an die Bürgerinnen und Bürger, ist ja ein riesen fetter Gewinn über die letzten Jahrzehnte. Ja, ausgeschüttet an die Anteilseigner von Uniper, die auch nicht vernünftig besteuert wurden. Ich weiß, Robert hat daran keine Schuld und so weiter und so fort. Und die Grünen haben ja keine Verantwortung dafür und so weiter und so fort. Also nicht, dass die natürlich irgendwann mal an der Regierung waren mit der SPD und da mal hätten was machen können, unter anderem ja Vermögenssteuer wieder aktivieren oder was weiß ich. Ja, als nächstes erzählt er uns natürlich, dass die russischen Gaslieferanten, aka Gazprom und Putin und Co., unzuverlässig sind. Dass, ja, Robert, das weiß ich alles. Ich kenne das alles. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist die Umlage. Aber erzähl mir dann nochmal bitte, wie groß die Verantwortung von Russland ist und dass die schuld sind und dass ihr praktisch keine andere Wahl habt.
Der wird nicht geliefert. Gazprom erweist sich als unzuverlässiger Lieferant. Die Gasmengen sind aber ja auch anderen versprochen. Die müssen also neu beschafft werden zu deutlich höheren Marktpreisen. Und diese Differenz, das ist die Umlage. Sie wird dann an die Endverbraucher weitergegeben, weil sonst die Unternehmen dauerhaft hohe Millionenverluste in der Woche realisieren. Und das haut sie dann irgendwann um.
So, und nachdem du uns das jetzt erklärt hast, kannst du uns nochmal erklären, warum du uns keinen genauen Preis für die Umlage nennen kannst, sondern nur eine ungefähre Richtung, wo es hingeht. Nicht, dass die ungefähre Richtung nicht schon schlimm genug ist.
Daraus ergibt sich, dass wir nur eine Preisspanne nennen können, denn die Neubeschaffungskosten der ausgefallenen russischen Gasmengen, die geben die Höhe der Umlage. Wir rechnen damit, dass es zwischen 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde sein wird. Und dann muss man ein bisschen rechnen, wenn der durchschnittliche Verbrauch bei 20.000 Kilowattstunden liegt, landet man in einem mittleren 100-Euro-Bereich.
Ein mittlerer 100-Euro-Bereich? Ein mittlerer 100-Euro-Bereich. Also mehrere 100 Euro. Und umso mehr Leute im Haus, umso wahrscheinlicher ist es, dass es noch teurer wird, weil mehrere Leute heißt, mehrere Räume müssen geheizt werden, heißt mehr Kosten. Also für Familien wird es echt blöd. Aber keine Angst, wenn ihr nur eine Raumwohnung habt, in dem ihr zu viert hockt, wird es vielleicht günstig für euch. Sorry, bin ein bisschen angepisst von Robert, wie ihr vielleicht versteht. Also, das machen, wie gesagt, die Bürgerinnen und Bürger jetzt im Sommer auch ganz gut mit. Sie haben auch Verständnis dafür und die Bundesregierung mit Robert Habeck und Annalena Baerbock und allen erzählt uns ja auch immer wieder, Russland ist schuld. Ist klar, wissen wir alle. Nichtsdestotrotz hat die Regierung auch eine Verantwortung als politisch Handelnde, das abzufedern und nicht doppelte Kosten auf die Bürgerinnen und Bürger umzulegen, denn die Preise steigen an sich, ja. Und jetzt kommt nochmal die Umlage obendrauf, weil wir mussten ja Juniper retten und irgendwie schafft man es nicht mit seinem Koalitionspartner dafür zu sorgen, dass wenn wir schon die Wirtschaft wieder retten, der Grund ist egal, wir retten die Wirtschaft, dass die Kosten nicht zwangsweise wieder auf die Bürger verteilt werden. Denn das Prinzip ist hier auch, wie gesagt, der Grund ist mir egal, das Prinzip ist mal wieder Privatisierung von Gewinnen, Vergesellschaftung von Verlusten. Und an der Stelle möchte ich nochmal auch sagen, dass mit der Turbine die Tatsache, dass Gazprom aktuell nur 20% des Gases liefert, das sie liefern könnte, klar ist das ein Wirtschaftskrieg. Klar macht das Russland mit Absicht. Klar ist das eine politische Entscheidung, das wissen wir auch alle. Übrigens, es war auch eine politische Entscheidung im Laufe der Woche, bevor Russland gesagt hat, wir liefern jetzt nur noch 20% des Gases von der Europäischen Union, die Sanktionen fortzuführen bzw. zu erweitern. Ich will an dieser Stelle wirklich nicht moralische Diskussionen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir hier einen Wirtschaftskrieg haben, in dem es Feuer und Gegenfeuer gibt. Und Robert Habeck müsste das eigentlich wissen. Und ja klar, liefert Gazprom jetzt nicht. Und na klar ist das eine politische Entscheidung. Aber die politische Entscheidung ist halt auf Grundlage von Sanktionen getroffen worden. Warum es die Sanktionen gibt, ist natürlich der Angriffskrieg auf die Ukraine. Und da ist natürlich Russland in der Verantwortung. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist ein Wirtschaftskrieg, Robert. Und fernab jeglicher moralischer Empörung und jeglicher moralischer Verantwortung auch der Russen, das wusstet ihr doch vorher. Das war doch absehbar, dass wenn die EU Sanktionen verhängt, dass da Folgen kommen werden. Und die Folge ist, naja, okay, ihr sanktioniert euch, dann liefern wir kein Gas mehr. Und dann kann man jetzt kann man auch nicht sagen, Gazprom ist unzuverlässig. Ja, Gazprom ist Eigentum des russischen Staates. Und wenn wir mit dem russischen Staat auf der Europäischen Union-Ebene einen Wirtschaftskrieg führen, dann hat das Konsequenzen. Dann kann man aber auch nicht diese ganzen Konsequenzen auf einmal sagen, huh, da sind wir jetzt überrascht von, jetzt müssen wir die Unternehmen retten, die jetzt teurer noch Gas einkaufen müssen. Und die Kosten verteilen wir mal wieder an die Bevölkerung. Früher oder später, wenn die Bevölkerung dann keinen Bock mehr hat auf die hohen Kosten und sich mal kurz überlegt, muss das denn sein? Wie gesagt, Robert erzählt schon mal vorneweg Olaf Scholz. Olaf Scholz hat das verkündet. Also er bereitet sich sozusagen innerlich schon darauf vor, die Schuld an den Kanzler zu schieben. Olaf Scholz hat das entschieden. Herzlichen Dank, Robert. Okay, das wird alles ganz schlimm. Ich meine, die Umfragen aktuell geben es nicht her, aber ich glaube schon, dass ein gewisser Anteil der Bevölkerung nicht sonderlich gut darauf reagieren wird, wenn die Rechnung kommt. Die kommt jetzt natürlich nicht sofort im Herbst und im Winter, sondern erst nächstes Jahr. Aber ich glaube, das wird nicht angenehm. Und zwar für keinen der Beteiligten. Auf keiner Seite. Dass das übrigens grundsätzlich nicht angenehm wird, ist, glaube ich, der Bundesregierung selber auch klar. Denn am Mitte Juli hatte Nancy Faeser, unsere Bundesinnenministerin, schon ein Gespräch im Handelsblatt. Und dann hat sie folgendes Zitat gebracht. Natürlich besteht die Gefahr, dass diejenigen, die schon in der Corona-Zeit ihre Verachtung gegen die Demokratie rausgebrüllt haben und dabei oftmals Seite an Seite mit Rechtsextremisten unterwegs waren, die stark steigenden Preise als neues Mobilisierungsthema zu missbrauchen versuchen. Populisten und Extremisten würden jede Krise für Angst und Spaltung, aber auch für Hass und Bedrohung nutzen. Sie wollen Krisen noch verschärfen und daraus Profit schlagen. Zitat Ende. Übrigens, das war in der gleichen Woche, in der Christian Lindner angekündigt hat, Eingliederungshilfen für Langzeitarbeitslose einsparen zu wollen, also einen Teil davon einsparen zu wollen. Natürlich kommt man bei Christian Lindner kaum mit dem Aufregen von Bullshit, den er gerade wieder anstellt. Aber es ist schon ziemlich bezeichnend, dass die SPD-Innenministerin es in dieser Woche verkündet: Leute, passt mal auf, wenn ihr im Winter oder wenn eure Heiz- und Stromrechnung kommt, ihr protestieren wollt, passt auf, dass ihr nicht mit den Falschen protestiert. Und gleichzeitig Christian Lindner den Sozialstaat wieder mal zusammen streichen will. Also, manchmal frage ich mich echt. Man liest ja auch diese Kommentare dann bei Twitter. Man hört die Politiker dann reden. Und dann denkt man sich, ja, das ist der Rechten möglich ist, das zu tun. Liegt ja auch ein Teil mit in eurer Verantwortung. Die Linke versagt hier. Ja, und ich meine wirklich SPD mit als Linke dazu. Der Sozialstaat wird zusammengekürzt in Kooperation mit der FDP. Und die Innenministerin von der SPD warnt die Leute, nicht mit den Falschen dann zu demonstrieren. Ist mir schon klar, dass Rechte, extreme Rechte und Neonazis das dann ausnutzen werden, dass die Leute angepisst sind und dass Populisten da aufsteigen werden. Übrigens gibt es ja natürlich rechte Populisten und es gibt linke Populisten. Und da sind wir dann wieder bei Frankreich, wo man linke und rechte Populisten in einen Topf schmeißt, umrührt und dann kommt das Gleiche raus, angeblich. Aber ist natürlich nicht der Fall. Und das Problem für linke Populisten in Deutschland ist ja, dass sie wirklich vorsichtig sind bei diesem Thema, während rechte Populisten gar keine Berührungsängste haben und dann einfach die Leute ansprechen und mitnehmen und das tatsächlich ausnutzen. Aber wirklich, also in vorauseilender Vorsicht schon mal zu sagen, geht nicht mit den Falschen auf die Straße, geht nicht mit den Falschen demonstrieren. Bevor es überhaupt diese Demonstrationen gibt, von denen man noch nicht mal weiß, dass es sie geben wird. Ich meine, vielleicht. Die Rechte mobilisiert schon in Chats und bei Telegram, ist ganz klar. Aber ob es wirklich flächendeckend irgendwie größere Demonstrationen gibt, weiß man noch gar nicht. Das Potenzial ist sicherlich da, aber meine Fresse. Wie kann man sowas tun? Nancy Faeser hat dann übrigens auch Folgendes bei einem Pressestatement gesagt. Das müssen wir uns anhören, denn danach wird's lustig.
Ich erneuere meinen Appell an die Menschen. Zum einen gucken Sie bitte hin, mit wem gehen Sie da auf die Straße. Lassen Sie sich nicht von Rechtsextremen und Rechtsradikalen benutzen für Ihre Interessen gegen den Staat.
Ja, okay. Guter Hinweis, Nancy. Nancy Faeser war mit Hubertus Heil in Kiew zu Besuch. Ich möchte jetzt nicht über dieses Sektglas-Ding reden. Das Einzige, was mich darüber aufregt, ist die Tatsache, dass es wahrscheinlich nicht Rotkäppchen war. Und der kleine Hinweis, also wenn du schon jemanden anstellst, der vorher Pressesprecher von Armin Laschet war, dann beschwer dich nicht über den Feedback, das du da bekommst. Übrigens kann man wahrscheinlich anstelle von Nancy Faeser heilfroh sein, dass es diese Sektfotos gab, denn es hat sehr schön davon abgelenkt, dass sie auf dem zweiten Bild, das dann rumging, neben jemandem stand, der, ich glaube, Chefin des Stadtrates einer Stadt in der Ukraine ist und ein T-Shirt trug, darauf stand Black Rifles Matter, also schwarze Schusswaffen sind wichtig. Das ist übrigens ein sehr, sehr beliebtes T-Shirt. Unter anderem natürlich bei Rechten, Rechtsextremen, Neonazis. Es geht darauf zurück, dass man damit unter anderem natürlich Black Lives Matter diskreditieren will. Das ist so ein Ding aus den USA. Also nicht Black Lives Matter, sondern dieses Black Rifles Matter ist so ein Ding aus den USA. Dass sich natürlich auch da extreme Waffenfreunde und Verächter von Black Lives Matter und der Bewegung, die damit zu tun hat, ausgedacht haben. Und das ist natürlich zutiefst rassistisch, zutiefst rechtsextrem. Und an dem Punkt sind wirklich zwei Dinge. Erstens, Nancy Faeser hat sich dazu noch nicht geäußert. Und zweitens finde ich es wirklich kontraproduktiv für jeden, der in der Ukraine gerade um seine Freiheit und für sein Leben kämpft, und zwar gegen Russland, solche Dinger zu tragen, weil das wirklich von der russischen Propaganda natürlich dann 1A ausgenutzt werden kann. Also, passt doch auf mit solchen Sachen. Muss das denn sein? Ich glaube nicht, dass es sein muss. Also unsere Innenministerin warnt Leute, doch zu gucken, mit wem man so auf der Straße steht, und steht dann blöderweise neben jemanden. Ja, muss ich das jetzt noch ausführen? Ich glaube nicht. Also bitte, diese Tipps zum richtigen Protestieren von der SPD als Regierungs-, also führende Regierungspartei mit dem Kanzler, wo sie gerade einen Finanzminister haben, der den Sozialstaat lieber gestern als morgen beerdigen würde, selbst in dieser Krise. Ich meine, muss man sich mal überlegen, was Christian Lindner hier gerade amok läuft, trotz dieser wirklich Krise, die ja Robert gerade angesprochen hat. Lassen die den einfach so gewähren. Ja, es ist katastrophal. Sein Haushalt zieht da auch noch weiter durch. Es ist unglaublich. Und das Einzige, was da von der Innenministerin kommt, sind Tipps. Passen Sie doch bitte auf, mit wem Sie auf die Straße gehen, und lassen Sie sich nicht instrumentalisieren. Na, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Nancy. Das ist super produktiv. Wirklich super produktiv. Das Allerschlimmste an diesem Ganzen ist tatsächlich, dass wir keine Linke haben, die das aufgreifen kann. Und dass wirklich die Rechten da, wenn die Wut sich tatsächlich Bahn schlagen sollte, weil wie gesagt, wir haben ja doch grundsätzlich eine sehr vernünftige Bevölkerung, die größtenteils gewappnet ist gegen Extremismus. Und ich weiß, vor allem während der Corona-Zeit denkt man das nicht so, aber ja, größere Umstürze sind ausgeblieben, ja. Und trotz der Minderheit ist es hier nicht zu Verwerfungen gekommen. Und natürlich kann man das störend empfinden, dass Corona-Leugner auf der Straße rumgerannt sind und Querdenker und hast du nicht gesehen. Aber es ist absolut nicht die Mehrheit. Bei dem, was uns bevorsteht mit hohen Kosten für Strom und Heizung, könnten es mehr Leute werden. Und da sind wirklich unter anderem auch die Mittelschicht schon betroffen dann. Und die Inflation hat jetzt schon Auswirkungen auf die untere Mittelschicht und die sackt ab. Und wenn es die Mittelschicht trifft, das sind Leute, die wählen gehen. Also die armen Leute, müssen wir ja gar nichts zu sagen. Die sind nicht in der Regierung vertreten. Die sind auch nicht, die werden auch nicht von den aktuellen Regierungsmitgliedern angesprochen. Nicht von Robert, nicht von Nancy, von Christian schon gar nicht. Die interessiert keiner. Also keiner interessiert sich für die Hartz-IV-Empfänger. Es sei denn, man kann gerade mal mit der FDP ein paar Punkte sammeln und die irgendwie zum Heizen bestechen oder so. Und das ist natürlich noch eine ganz andere Form von Zynismus, der dadurch sickert von Seiten der FDP. Aber ja, also wen es jetzt treffen wird ab Herbst und Winter, das sind wirklich die Wählerinnen und Wähler, die einen interessieren sollten. Und ich weiß nicht, ob das angebracht ist, denen zu sagen, passen Sie mal auf, mit wem Sie da demonstrieren gehen. Ist übrigens auch ganz interessant, dass man erstmal warnt, dass ja die Rechten das aufgreifen könnten. Also weiß man ja, dass es da ein Problem gibt. Wo sind meine Linken, die das aufgreifen? Ja? Ey, Leute, das ist gefährlich. Und wenn Nancy Faeser jetzt die Einzige wäre, die sich so äußern würde, dann wäre es ja nicht so schlimm. Aber so diese Denke scheint grundsätzlich zu sein, es wird zu Ausnutzen dieser Situation von rechts kommen. Dagegen kann man nichts machen, außer die Bürgerinnen und Bürger davor warnen und sie daran zu erinnern, dass sie bitte Staats- und Demokratie treu sein sollen. Das muss ja wohl reichen. Der grüne Fraktionsvize Konstantin von Notz verpasst den Sozialprotesten, die noch gar nicht da sind, aber schon jetzt ein unappetitliches Framing, und zwar mit folgenden Worten. Zitat: Es steht zu befürchten, dass Rechtspopulisten auch diese gesellschaftliche Krise für die eigene Agitation ausnutzen. Vor diesem Hintergrund wird es in den nächsten Wochen und Monaten sehr auf Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt ankommen. Zitat Ende. Der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Solidarität, die existieren hier schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. So grundsätzlich. Dafür ist es noch relativ ruhig in den letzten Jahren gewesen. Wie gesagt, 40% der Bevölkerung, die keine Rücklagen haben. Damit kommt man durch, wenn nicht gerade permanent Krise ist. Und wir haben wirklich permanent Krise in den letzten Jahren. Und dass jetzt diese Krise nochmal verschärft wird, also wir haben ja Multikrisen und auf jede Krise kam nochmal eine Krise drauf. Und die letzte Krise in dieser Reihe ist jetzt dieser brutale Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Aber dass man politisch wirklich keine Handhabe habt, dass man so tut, als ob das alles gottgegeben ist, ob man wirklich alternativlos nichts machen kann, außer Appelle und Nudging. Also wirklich, halte zusammen. Ja? Dieser Zusammenhalt und dieser Solidarität ist ja für einen großen Teil der Bevölkerung schon seit Jahren überhaupt nicht mehr da gewesen. Übrigens von den Grünen auch nicht. Hartz IV lässt grüßen, das kam ja alles unter anderem von den Grünen. Und deswegen, das halte ich für verlogen und für schlechte Politik. Und um ehrlich zu sein, mir ist Verlogenheit mit guter Politik lieber. Denn verlogen und schlechte Politik, dann landen wir in dem Rahmen, in dem Österreich gerade rumrennt und die USA schon eine Weile angekommen sind, nämlich null Vertrauen in demokratische Institutionen oder dass Politik und Demokratie hier irgendwas noch regeln können oder irgendwas bewirken können. Und da bin ich bei dem Tweet von Volksverpetzer. Die haben das mittlerweile gelöscht. Nichtsdestotrotz möchte ich das hier mal anbringen, weil also diese Denkweise geht mir wirklich völlig ab. Aber das zeigt auch, wie Kommunikation unserer aktuellen Regierung ankommt und wie sie weiterverbreitet wird. Und ich glaube nicht, dass ernsthafte Medien, nicht der Volksverpetzer, sondern ernsthafte Medien so kommunizieren sollten, weil dann geht Vertrauen in diese Medien verloren. Weil wir müssen hier wirklich ganz arg unterscheiden zwischen Russland trägt die Verantwortung für diese Situation, wir haben einen Wirtschaftskrieg, in dem wir beteiligt sind und der auch Konsequenzen für uns hat, und dritte Ebene, wir haben eine Regierung, die handeln kann und die handeln muss, um die Folgen von Krisen, egal wer daran schuld ist, abzufedern. Und zwar breit und allumfassend. Denn wir leben in einem Land, das seit Jahren, Jahrzehnten Unternehmen hat, die hohe Gewinne machen in allen Branchen. Ein Land, das einen großen Niedriglohnsektor hat, das eine große Anzahl an Bevölkerung hat, das keine Rücklagen hat, das sozusagen spitz auf Knopf eigentlich genäht ist. Für einen großen Teil der Bevölkerung, ein Land, das sich eigentlich nicht in eine Situation begeben dürfte, in der es irgendwie in die Nähe einer Krise kommt. Und dann kommen halt Krisen von außerhalb. Aber dann ist Politik in der Verantwortung, das zu regeln. Und Deutschland ist in der komfortablen Situation, es regeln zu können, weil die Finanzen da sind. Und dann möchte ich auch noch mal kurz, bevor ich wirklich zu dem Tweet von Volksverpetzer komme, so grundsätzlich eine Definition mal hier bringen. Weil, also wirklich der Tweet mich, ich könnte niemals auf den Gedanken kommen, sowas überhaupt zu bringen. Weil klar kann man jederzeit protestieren, vor allem gegen die Regierung, egal wer schuld an der Krise ist oder an, ja, erstmal das. Und dann sind wir hier wirklich in der Sphäre von Politik. Und was muss Politik leisten und was müssen Politiker leisten? Und ich wirklich, sie müssen. Und das ist jetzt hier nur eine Wikipedia-Definition, ja. Keine große politische Theorie. Politik bezeichnet die Strukturen, Prozesse und Inhalte zur Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens, etwa eines Staates oder einer Verwaltungseinheit, durch verbindliche und auf Macht beruhenden Entscheidungen. Politik regelt insbesondere das öffentliche, aber teilweise das private Zusammenleben der Bürger. Die Handlung und Bestrebung zur Führung des Gemeinwesens nach innen und außen sowie die Willensbildung und Entscheidungsfindung über Angelegenheiten des Gemeinwesens. Abstrakt formuliert wird in der Politikwissenschaft auch von der Verteilung von Werten, materiellen wie Geld oder nicht materiellen wie Demokratie gesprochen. Wir sind hier in einer Demokratie, in der politisch agiert wird, gehandelt wird, in der Politik eine zentrale Rolle spielt, weil wir alle Teil von diesem System sind, von diesem politischen System, in dem es auch darum geht, unter anderem Geld zu verteilen, in dem es darum geht, das Gemeinwesen, das allgemeine Leben in unserer Gesellschaft fair zu regeln. Und dazu gehört es, auf Krisen zu reagieren und sie zu managen. Und das ist die Verantwortung von Politik und von Politikern. Und jetzt zu dem Tweet von Volksverpetzer. Zitat: Wer im Herbst wegen hohen Gaspreisen vor dem Bundestag und nicht vor der russischen Botschaft protestiert, der ist wirklich genauso dumm, wie die russische Propaganda unsere Gesellschaft gern darstellt. Zitat Ende. Aber Volksverpetzer hat dann noch einen zweiten Tweet abgelassen, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass das das Ganze erklärt oder relativiert oder was auch immer. Ich lese mal den zweiten vor, weil ich finde, der macht es nicht zwangsweise besser. Zitat: Es ist sicherlich völlig legitim, vor der Botschaft und dem Bundestag zu demonstrieren. Das widerspricht dem Tweet ja nicht. Nur, wenn es einseitig ist, also man Putins Schuld an dem Ganzen komplett ausblendet und stattdessen lieber die Ukraine vor den Bus wirft, wird's problematisch. Zitat Ende. Okay. Sie haben das jetzt gelöscht. Gott sei Dank. Denn wie gesagt, es geht hier nicht darum, die Ukraine vor den Bus zu schubsen oder dass die Bevölkerung dumm ist und nicht weiß, dass Russland eine Mitverantwortung hat oder einen großen Teil der Verantwortung trägt, weil Gaslieferungen nicht erfolgen. Aber wie gesagt, in einem Wirtschaftskrieg, Sanktionen, Gaslieferungen, wir sind halt in einem Wirtschaftskrieg. Warum? Ist definitiv die Schuld von Russland, aber das hilft wirklich der breiten Bevölkerung nicht. Hier steigen die Preise und vor allem für Energie. Und die verdoppeln sich übrigens jetzt nochmal mit der Gasumlage. Also bin ich ganz froh, dass Volksverpetzer eingesehen hat, dass das ein ziemlich dummer Tweet war und dass sie das gelöscht haben. Denn es geht bei diesen Protesten dann übrigens nicht darum, zu sagen, da sind wieder die Rechten, da müssen wir das nicht ernst nehmen. Oder jetzt gucken wir mal auf die Stoppuhr, wie lange ihr vor der russischen Botschaft demonstriert, so lange dürft ihr dann auch vor dem Bundestag demonstrieren. So kam übrigens der zweite Tweet rüber, ja. Es geht darum, dass wir eine Krise haben und dass die Krise bewältigt werden muss. Und zwar nicht alleine dadurch, dass wir wieder mal Appelle machen mit, haltet doch jetzt bitte alle zusammen und wir müssen solidarisch sein. Das sind Appelle, die man in den letzten 30 Jahren öfters mal gehört hat, wenn es um Krisen ging. Aber irgendwann ist das mal wirklich ausgelutscht. Und ich frage mich, wann dieser Zeitpunkt kommt. Ich hoffe, dass der Zeitpunkt nicht kommt in einer Situation, in der wir zum Beispiel in Frankreich oder Italien erlebt haben, in der wir eine rechte Partei haben mit einer weiblichen Führung, die hier sympathisch rüberkommt. Weil das könnte man sich ziemlich gut vorstellen, müsste man sich warm anziehen. Und nicht wegen der hohen Gaspreise und weil wir dann nicht heizen können, sondern so gesellschaftlich, politisch grundsätzlich. Wie gesagt, es ist die Verantwortung von Politik und Politikern, Krisen zu managen und da auch einen Ausweg zu finden. Und da reicht es nicht, auf die Verantwortlichen zu zeigen. Und ich möchte auch keine öffentlich-rechtlichen Medien, die auch nur in die Nähe von solchen Aussagen wie von Volksverpetzer kommen. Sonst ist Vertrauen in Medien komplett weg. Das sind keine Aussagen, die man auch nur annähernd tätigen kann jetzt. Vor allem nicht im Herbst und Winter. So, bevor ich jetzt mal zum Thema Solidarität in der Gesellschaft komme, wo es mir auch ein bisschen die Füße weggehauen hat, weil ich so wirklich weltfremd. Gleich dazu. Also lest Welt, lest Handelsblatt, denn die haben auch öfters mal solche Beiträge wie den von Frau Nancy Faeser, wo man dann drüber stolpert und sich denkt, huch, huch, was ist denn hier passiert? Und das hat man dann nur in solchen Zeitungen wie Welt oder Handelsblatt. Und andere nehmen das dann auf und berichten darüber. Aber ich bin ganz froh, dass es halt diese Zeitung gibt. Und das gehört so grundsätzlich zu einer guten Mediendiät dazu, dass man halt breit aufgestellt ist. Damit man auch weiß, was denkt denn so die andere Seite. Und dass man es nicht nur so im Hinterkopf weiß, sondern dass man es auch mal liest. Und tatsächlich, vor allem bei der Weltredaktion, ist man irgendwie auf dem Trip, sich auch breit aufzustellen und andere Meinungen und Stimmen zuzulassen in der Redaktion. Das ist nicht selbstverständlich und das leisten sich nicht alle Redaktionen. Deswegen, auch wenn ich öfters mal einen Hinweis bekomme, wie doof denn die Welt ist, ja, danke für den Hinweis. Nichtsdestotrotz gibt es da wirklich gute Journalisten, die man unbedingt lesen sollte. Und nach diesem kleinen Ausflug in die Welt von Jenny Dankt, dass es solche Zeitungen und Journalisten gibt, gehen wir mal zum LEG Wohnungskonzern. Denn wir haben ja schon über die Politiker gesprochen, die darüber reden, dass wir gesellschaftliche Solidarität brauchen und Zusammenhalt. Und diese Aufforderungen kommen natürlich unter anderem auch von der Wirtschaft. Und tatsächlich letzte Woche in Form vom LEG-Wohnungskonzernchef Lars von Lackum. Ich weiß nicht, wer Lars ist, beziehungsweise wusste ich es nicht, bis ich über ihn stolperte. Aufgrund dieser Berichterstattung von Nancy Faeser und dann habe ich mal so in alle Richtungen geguckt. Beziehungsweise gibt es jetzt so Empfehlungen für Wolldecken und Lars von Lackum gehört zu der Kategorie, wir empfehlen unseren Mietern Wolldecken. Der hat nämlich gesagt, es wird wohl noch eine warme Wolldecke vonnöten sein im Winter. Lars ist wie gesagt Chef von LEG Wohnungsimmobilien. Das ist ein Unternehmen, das in 2022 im 9. Jahr in Folge seine Dividenden steigern konnte und im Jahr 2021 einen Gewinn von 423 Millionen Euro hatte. Das Unternehmen kauft aktuell weitere Immobilien und erhöht regelmäßig die Mieten, auch im letzten und diesem Jahr. Lars verdient in einem Jahr 1 Million Euro als Chef von LEG. Er empfiehlt seinen Mietern, weil natürlich der Konzern, um Gas zu sparen, weil man ja solidarisch ist und alle zusammenhalten müssen, wird LEG zusammen auch mit dem Branchenprimus Vonovia die Heizungen drosseln. So grundsätzlich habe ich nichts dagegen, dass man vor allem nachts die Heizungen drosselt. Aber LEG will so allgemein die Heizungen drosseln für seine Mieter. Und um der kälteren Luft in der Wohnung von LEG, also die man von LEG mietet, Herr zu werden, empfiehlt also Lars den Mietern seines Unternehmens, doch bei diesen niedrigeren Temperaturen in der Wohnung einen Pulli anzuziehen und mindestens eine zusätzliche Wolldecke sich anzuschaffen. Und ich empfehle allen Mietern von LEG, nicht die komplette Miete zu bezahlen. Und das Geld, das man dann spart, tatsächlich in Pullis und Wolldecken zu investieren. Also das ist ungefähr das Verwerflichste, was mir diese Woche untergekommen ist. Mir fällt auch dazu nichts mehr ein, um ehrlich zu sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Mann auch denkt, er tut was Gutes, indem er seine Miete darauf hinweist. Also, ihr könnt euch ja wärmen in einer Decke. Ich meine, wir stellen euch ein bisschen die Heizung runter. Und zwar, weil wir das entscheiden und nicht ihr. Aber ihr könnt euch ja unter der Decke wärmen und ein Pulli, ja, tut's doch auch, ja. Mal abgesehen davon, dass man es sich nicht leisten kann zu heizen, würde ich sagen, Vermieter an sich sind dazu verpflichtet, Wärme herzustellen und auch zur Verfügung zu stellen. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man nicht die komplette Miete zahlen. Ja, so, ja. Also nur mal so als Tipp. Und dann bringe ich mal hier noch ein paar Zitate von Lars. Der hat unter anderem gesagt, ich glaube, dass es in der derzeitigen Kriegssituation der Bevölkerung in Deutschland klargemacht werden muss, dass jetzt Verzicht angesagt ist. Und das wird ein Wärmeverzicht sein. Das muss man klar politisch aussprechen. Und ich hatte ja vorhin darauf hingewiesen, dass die allerersten, denen das Gas abgestellt wird, die großen Firmen sind. Und davor hat Lars, glaube ich, Angst, denn sein nächstes Zitat ist, wir haben doch nichts davon, wenn wir es privat alle warm haben, aber niemand mehr zur Arbeit geht, weil die Firmen reihenweise die Produktion einstellen. Ohne harte Entscheidungen werden wir im Winter in große Probleme laufen. In den eigenen vier Wänden einen zusätzlichen Pullover anzuziehen, werde womöglich nicht ausreichen. Es wird wohl noch eine warme Wolldecke vonnöten sein. Lars, danke, dass du uns alle berücksichtigt und dass du uns daran erinnerst, dass wir ja alle in einem Boot sitzen, wir als Mieter in der kalten Wohnung und ihr als Konzernchefs mit 1 Million irgendwo in der Südsee, wo keine Heizung notwendig ist. Übrigens, hat Lars dann seinen Mietern schon mal erzählt, wie teuer das wird mit dem Gas und so? Der hat dann gesagt, also was die Nebenkostenabrechnung angeht im nächsten Jahr, wegen den hohen Gaspreisen, wird eine Zahlung von 1 bis 2 Monatsmieten zusätzlich zukommen. Also ich weiß nicht, wie viel bezahlen LEG-Mieter so? 1 bis 2 Monatsmieten, das wären bei mir fast 1000 Euro. Damit sind manche finanziell überfordert. Immerhin sieht er das ein. Und deswegen wird der Konzern Ratenzahlungen anbieten oder ähnliches. Aber das ist natürlich nur eine vorübergehende Hilfe. Denn wir wissen alle, dass so ein Konzern mit permanenten Dividendensteigerungen und steigenden Gewinnen und erhöhten Mieten es unmöglich tragen kann, dass seine Mieter die Nebenkostenabrechnung nicht auf einmal bezahlen oder wenigstens nicht innerhalb von 3 Monaten. Da geht der Konzern pleite und da kann er keine Dividenden auszahlen. Und da wäre Lars ganz traurig mit seiner 1 Million im Jahr. Das ist übrigens ein bisschen Planwirtschaft, Lars. Das sind kubanische Verhältnisse, was du da vorschlägst für deine Mieter. Moment mal. Kubanische Verhältnisse und Lars von Lacum. Da war noch was. Lass mich mal schnell gucken. Ach ja, Lars. Da gab es doch diese Entscheidung in Berlin, also diesen Volksentscheid zur Enteignung von Immobilienkonzernen. Und da hat der LEG-Chef Lars von Lacum scharfe Kritik geübt. Das Anliegen sei unfassbar falsch und der Stadt drohe der Verfall wie in Kuba. Also Lars will jetzt Planwirtschaft für seine Mieter einführen beim Thema Heizen und Gas, weil das kommt ja uns allen zugute. Das kommt vor allem der Industrie zugute. Aber hat letztes Jahr erst davor gewarnt, dass solche Dinge wie Enteignung von Immobilienkonzernen zu Verhältnissen wie in Kuba führen. Also vor nicht mal ganz einem knappen Jahr hat Lars damals gesagt, also wenn Berlin diesen Volksentscheid zustimmt und wenn es zur Vergesellschaftung von Immobilien kommt, dann sieht Berlin bald komplett so aus, wie Kuba oder früher Ostberlin aussah. Und natürlich würde daraus kein zusätzlicher bezahlbarer Wohnraum entstehen, sondern dieser Wohnraum würde sogar noch weniger und der würde dann sogar noch schlechter. Und natürlich musste Lars noch einen obendrauf setzen und sagen, dass solche Dinge wie eine Mietpreisbremse absolut unsozial sind und dass man sowas absolut nicht einführen darf. Das ist absolut das Falsche. Der Markt regelt das. Der Markt regelt das, Lars. Herzlichen Dank. Du regelst jetzt für deine Mieter, wie viel Gas sie verwenden dürfen und sagst ihnen, trotzdem du die Heizung runterstellst, jetzt schon mal, dass sie 2 Monatsmieten bezahlen müssen als Nebenkostenabrechnung, obwohl sie noch gar nichts verbraucht haben. Dazu obendrauf kommt natürlich die Umlage von Robert und Christian und Olaf. Und ja, das war dann wirklich das i-Tüpfelchen auf diese Leute, passt auf, mit wem ihr demonstrieren geht dann im Winter oder nächstes Jahr, wenn eure Strom- und Heizrechnung kommt. Ich würde ja sagen, seid bloß vorsichtig, dass ihr nicht irgendwie in der Nähe von Lars von Lackum steht. Ich glaube, was immer er hat, ist es ziemlich ansteckend und es führt dazu, dass man absolut asozial wird. Also Vorsicht, Abstand zu Lars halten. Und als 2 letzte Sachen jetzt hier noch. Ich bin ein großer Fan von Jörg Wimmer-La-Sena, der früher bei der Zeit war und jetzt für die Welt arbeitet. Und ich habe hier noch ein Gespräch mit ihm über 2 Stunden über Amerika, das ich sicherlich demnächst veröffentlichen werde. Er hat das Buch von Guillaume Paoli kommentiert auf Twitter. Da geht es um die Gelbwestenbewegung in Frankreich. Und das ist so eine kleine Warnung auch an uns, wie wir Proteste vielleicht so begleiten sollten, auch medial. Wie wir sie uns angucken und unter anderem, wie sie rezipiert werden. Unter anderem auch, wie sie von links rezipiert werden. Und da heißt es in dem Buch von Guillaume, Zitat, im Kern sei das sprichwörtlich frühaufstehende Frankreich vertreten bei den Protesten. Menschen, die eine Arbeit haben oder Rentner sind, jedoch knapp über der offiziellen Armutsgrenze leben. Sie liegt in Frankreich bei einem Monatseinkommen von 1.000 Euro. Für sie geht eine Verteuerung von Treibstoff um 19 Cent schnell an die Substanz. Als Beweggründe nannten alle das knappe Geld, wobei eine ebenso häufig genannte Antwort die Verachtung war, der sie alltäglich begegnen. Kleiner Einschub. Also hier geht es um die Motivation, warum Menschen auf die Straße gegangen sind und wer diese Menschen waren, die als Teil der Gelbwestenbewegung auf die Straße gegangen sind. Und dann Zitat weiter. Bald würden sie noch mehr Gründe dafür haben. Monatelang mussten sie sich anhören, sie seien eine hasserfüllte Menge, faschistisch, anarchisch, gewaltbereit, homophob, rassistisch, antisemitisch, von Putin manipuliert, analphabetisch, kriminell, hässlich, nach Diesel und Kippen süchtig. Dass dieses Lied auch von Linken angestimmt wurde, zeugt davon, wie Empathie für die Ausgebeuteten von Selbstbezogenheit absorbiert wird. Natürlich durfte die Unterstellung nicht fehlen, die Gilets Jaunes seien ein Haufen dummer weißer Männer. Über Dummheit braucht man sich mit stupiden Verleumdungen nicht unterhalten. Dem Rest widersprachen die Felduntersuchungen. Die Gilets Jaunes waren fast zur Hälfte Frauen, nicht selten die aktivere Hälfte. Oft organisierten sich auch eigenständig Demonstrationen. Und nochmal, das ist jetzt praktisch eine Warnung. Ich sage nicht, dass es Proteste geben wird. Wir wissen gar nicht, was kommt. Ich finde es schwer bedenkenswert, schon mal vorwegzunehmen, dass diese Proteste kommen werden. Und wenn sie kommen, dann sind sie so und so von Rechten organisiert und unterwandert und dann muss man sie nicht ernst nehmen. Und wie gesagt, reden wir hier von einem Problem, das eine breite, breite Bevölkerung auf wirklich ganz massive Weise treffen wird, wenn die Rechnung kommt. Und die wird definitiv kommen, da haben wir ja Lars gerade zugehört, von Lackum mit seiner 1 Million pro Jahr. Und dann sollten wir ganz genau hingucken, wer denn da vielleicht bei den Protesten der AfD stehen sollte. Denn alles das, was politisch in Frankreich und Italien passiert, das ist nicht alleine, die Leute sind halt so begeistert von den Rechten und sind irgendwie grundsätzlich rassistisch und so. Sondern hier wird der Ball fallen gelassen und aufgehoben vielleicht von den Falschen. Aber er wird aufgehoben von Leuten, weil andere ihn haben fallen lassen. Und diese anderen sind hier wirklich die Linken. Und die Linken meine ich SPD, Linke an sich, also die Linkspartei. Ich glaube nicht, dass die den Ball aufgreifen werden, um ehrlich zu sein. Die sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Die sind zu sehr damit beschäftigt, permanent irgendwie im Streit mit der Medienlandschaft zu sein und zu behaupten, sie sind keine Putin-Versteher. Keiner nimmt die Linke ernst, wirklich. Und ich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Art und Weise in der Lage sind aktuell, überhaupt so organisatorisch, breiten gesellschaftlichen Protest ernsthaft mitzunehmen und zu organisieren und an der Spitze davon zu stehen. Dafür ist die Linkspartei in keiner Art und Weise in der Lage. Was die SPD gerade macht, haben wir ja gesehen. Nancy Faeser ist da ein gutes Beispiel. Grüne blasen ins gleiche Horn. Und die FDP würde, glaube ich, die Proteste ausnutzen, um Hartz IV zu streichen, wenn sie könnten. Also alles schwer bedenkenswert. Und wie gesagt, irgendwie zu sagen, das ist alles rechts und die sind alle dumm, das zeugt von einer wirklich elitären Arroganz und Überheblichkeit und Realitätsferne von Menschen, die nicht wissen, was es heißt, arm zu sein. Ja, und auch da, jetzt, weil ja die FDP diesen Vorschlag bringt, naja, Hartz IVer können ja Heizung sparen und dann geben wir ihnen einen kleinen Bonus. Was übrigens das Sozialste ist, was ich in den letzten Tagen irgendwie mal von der FDP gehört habe. So sozial in Anführungsstrichen. Aber das deutet auch auf diesen Mindset hin. Nicht nur der FDP, weil Robert Habeck hat schon mal ins gleiche Horn geblasen. So nach dem Motto, die Kosten fürs Heizen und für die Wohnung übernimmt ja das Jobcenter. Und deswegen lassen alle Hartz-IVer die Heizung auf 5 laufen und lassen gleichzeitig das Fenster auf. So ungefähr kommt das rüber. Und das ist übrigens auch eine Spaltung und Populismus von Seiten an der Regierungsverantwortlichen und deren Parteien, dass die Gesellschaft spaltet. Und zwar wir in der Mitte müssen alle sparen und die anderen Hartz-IV-Empfänger, Armen, die leben ja auf eure Kosten. Und die machen hier nicht mit. Und die sind auch verantwortlich. Die sind mindestens genauso schlimm wie Putin. Der hat uns das Gas abgedreht und die verschleudern das Gas. Also so ungefähr kommt das rüber. Und wie gesagt, die FDP äußert sich so schon grundsätzlich. Die haben Verachtung für arme Menschen. Und auch Robert Habeck hat sich schon ähnlich geäußert. Es rutscht ihm nicht so oft raus jetzt gerade. Er passt ja immer auf, was er sagt, aber er hat sich schon ähnlich geäußert. So nach dem Motto, Hartz-IVer, die passen nicht auf ihre Ausgaben aus, weil die kriegen ja alles vom Staat gestellt. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Mindset für einen Politiker, der angeblich von einer linken Partei kommt. Wird ja immer noch behauptet, irgendwie die Grünen seien links. Ich meine, ich erkenne das schon seit Jahren nicht mehr, aber soll ja so sein. Also sie haben jedenfalls ein Feigenblatt, das da heißt Ricarda Lange, die letztens mal mit einer Übergewinnsteuer um die Ecke kam. Aber realistisch gesehen können sie jetzt natürlich behaupten, also mit der FDP geht das nicht. Aber selbst wenn sie in der Regierung wären und die Macht hätten, bezweifle ich, dass sie das umsetzen würden. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Und um euch aus diesen wirklich Monolog-Teil rauszuschmeißen, bringe ich euch jetzt noch was Schönes mit, und zwar Jörg im Fernsehen. Wirklich, Welt, das war der beste Einkauf, in Anführungsstrichen, den ihr getätigt habt, da Jörg einzustellen. Also, Hut ab. Jörg macht gute Antworten. Ich lege meine Hand nicht ins Feuer für die Fragen von seinem Gegenüber. Die sind teilweise, na okay. Hört euch die Antworten von Jörg an, das ist besser. Und der Aufhänger für jedes Gespräch ist, dass Robert Habeck in Bayreuth war und da schon von einer Menge unter anderem begrüßt wurde mit Gebrüll und Beleidigung, Robert Habeck sei ein Kriegstreiber. Was natürlich bei all meiner Kritik so nicht stimmt.
So, über das ganze Thema möchte ich sprechen mit Jörg Wimmer-Lasena. Er ist politischer Korrespondent bei Welt. Willkommen hier im Weltstudio, Jörg. Diese Proteste gestern, das war schon irgendwie eigenartig. Aber das, was ihm vorgeworfen wird, und da muss man schon mal zweiteilen. Zum einen wurde ihm ja vorgeworfen, er sei ein Kriegstreiber. Mhm. Zum anderen geht es natürlich auch der Unmut, diese hohen Energiekosten, die jetzt getragen werden sollen von Menschen, die gar nichts dafür können. Wenn man das beides dann mal betrachtet, ist das alles gerechtfertigt, was man ihm vorwirft?
Ja, du hast die Frage schon richtig gestellt. Ich würde sagen, ja und nein. Natürlich ist Habeck kein Kriegstreiber. Der Kriegstreiber ist Wladimir Putin. Und es ging ja auch irgendwie ein Schild darum, in dem irgendwie Nürnberger Prozesse gefordert wurden. Das ist geschichtsrevisionistisch, das ist rechtsradikal. Das ist absurd und davon muss sich distanziert werden. Dennoch ist es natürlich nachvollziehbar, dass Leute Unmut haben über das, was jetzt gerade politisch passiert. Also so Konzerne wie RWE, die jetzt irgendwie Rekordgewinne machen. Uniper hat mit billigem Gas aus Russland jahrelang sehr, sehr viel Geld verdient. Im Grunde genommen die Gewinne privatisiert und jetzt sollen die armen Haushalte, die sowieso schon gebeutelt sind irgendwie von der Inflation, im Grunde genommen deren Verluste vergesellschaften. Und dass es da einen Widerstand gegen gibt, das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen.
Was wir dann gestern Abend auch erlebt haben in Bayreuth bei dem Auftritt, bei dem Bürgerdialog von Robert Habeck, dass er gesagt hat, also Freunde, ich lasse mich von euch nicht anschreien, aber wir müssen im Kontakt bleiben, wir können ja über alles reden. Und trotzdem besteht ja so ein bisschen die Gefahr, dass seitens der Politik das Verständnis erstmal da ist, aber die Gefahr wirklich ganz nah beieinander liegt, dass man in so eine Schublade gedrängt wird.
Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, dass solche Proteste, auch soziale Proteste, so oft versucht werden, von rechts gekapert zu werden, hat auch was damit dem Versagen der linken Mitte zu tun. Also als damals Hartz IV eingeführt wurde und die Agenda 2010, die Parteien, die das durchgesetzt haben, das waren Grüne und die SPD und die FDP hätte es wahrscheinlich sogar gerne noch intensiver durchgezogen, die Reform. Das heißt, die gesellschaftlichen Kräfte, die eigentlich, wie soll ich sagen, Protest gegen soziale Ungerechtigkeit anführen könnten, werden von vielen Leuten als sozial ungerecht gesehen. Insofern gibt es gar nicht so richtig, wie soll ich sagen, linke Strukturen oder irgendwie Mitte-Links-Strukturen oder Arbeiterstrukturen, die so einen Protest stützen könnten. Und deshalb sind auch damals die Hartz-IV-Proteste teilweise von Rechtsradikalen gekapert worden oder zumindest gab es diesen Versuch. Und ich fürchte, dass das jetzt auch so ist. Wir haben wieder eine Regierung irgendwie, in den SPD und Grüne sind und wieder wird sehr wenig getan. Nicht mal das 9-Euro-Ticket wird verlängert. Die Hilfen für Hartz-IV-Empfänger sind sehr, sehr gering. Ein Sechstel der Leute sagt eine Umfrage, kann sich jetzt schon nicht mehr drei Mahlzeiten leisten jeden Tag. Und in dieser sozialen Krise wird sich der Frust auf der Straße sammeln. Und die Frage ist natürlich, warum sich das gruppiert. Und das ist, glaube ich, eine politische Frage.
Aber kann man sich vor der Vereinnahmung, egal welcher extremistischen Richtung, kann man sich davor schützen? Oder zumindest versuchen, das zu verhindern?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass man da, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber möglicherweise auch auf die Selbstreinigungskräfte von solchen Protesten bauen kann. Also wenn man sich zum Beispiel mal den Gelbwesten-Protest gegen die Ökobenzinsteuer, Dieselsteuer in Frankreich anguckt vor 3 Jahren, da haben sie es geschafft, auch wenn es da auch extremistische Ecken gab oder sowas, den Protest so stark zu fokussieren auf ein klassenbewusstes, ökonomisches, populistisches Programm, dass man es geschafft hat, bestimmte Widersprüche auch auszuhalten. Und ich glaube, die interessanten Akteure werden jetzt so ein bisschen die Linkspartei, die ja am Zerfallen ist, sein, linke Bewegung. Die Frage ist, wie gehen die mit sowas um? Ich meine, natürlich das, was wir jetzt gerade gesehen haben, hier Nürnberger Prozesse, das geht gar nicht. Von sowas muss man sich distanzieren. Da kann man natürlich nicht mitmarschieren. Aber es ist doch klar, dass es möglicherweise auch Proteste gibt von Leuten, die vielleicht nicht unbedingt eine Regenbogenfahne vom Balkon hängen haben. Ja? Leute, die, was weiß ich, in migrationspolitischen Fragen vielleicht auch nicht gerade so auf dem linksliberalen Weg sind. Und schaffen das dann linke Strukturen, schafft es vielleicht auch die Linkspartei, schaffen das Gewerkschaften, das auch auszuhalten im Zweifel und zu kanalisieren auf das Thema, um das es nämlich geben sollte, nämlich Druck auf die Bundesregierung auszuüben, dafür zu sorgen, dass es keine sozialen Verwerfungen in diesem Land gibt. Und die werden sehr drastisch sein im Winter.
Ganz kurz noch, Jörg, trotz der Kälte im Herbst, wird es ein heißer?
Es wird auf jeden Fall ein heißer Protestherbst. Da würde ich mich fast festlegen.
Jörg Malasena, recht vielen Dank für das Gespräch hier im Studio. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und heute gab es schon einiges an Monologanteil. Nichtsdestotrotz möchte ich diesen Part hier trotzdem einführen, denn ich habe ein Gespräch geführt mit Fabio Wolkenstein zu seinem Buch Die dunkle Seite der Christdemokratie, Geschichte einer autoritären Versuchung, erschienen im CH Beck Verlag. Der Verlag hat mir das Buch zur Verfügung gestellt und mir den Autoren als Gesprächspartner besorgt. Also herzlichen Dank, CH Beck. Ich bin immer wieder davon erstaunt, dass ich auf der Liste der Leute bin, die sie mit Rezensionsexemplaren versorgen und Kontakt zu den Autoren herstellen. Bin ich wirklich, wirklich dankbar. Und ich habe nur liebe, liebe Kontakte bei dem Verlag. Die sind alle wirklich super nett. Und hilfsbereit. Und Tipps gibt's auch. Tipps und Tricks, wie man am besten mit den Autoren reden kann. Weil mittlerweile sind da auch ältere Autoren mit auf dem Zettel und die haben nicht zwangsweise alle Zoom. Also so viel zum Lob zum Verlag. Hört das Gespräch euch an. Also es passt, glaube ich, inhaltlich auch ganz gut ein bisschen in den heutigen Podcast, denn es geht etwas in die Richtung Österreich, österreichische Politik. Und da hatten wir ja heute den Vertrauensindex. Es geht um die Christdemokratie. Die Parteien der Christdemokratie und warum sie teilweise der autoritären Versuchung erliegen und warum nicht. Es geht um Innenpolitik in Österreich, in Deutschland und es gibt Hörerfragen. Und es war ein wunderschönes Gespräch, wie ich so im Nachhinein wieder feststellen durfte. Und ich hoffe, es gibt euch was mit. Und danach hören wir uns zum Abschluss heute nochmal. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen Gast und zwar den Fabio Wolkenstein. Hallo Fabio.
Hallo, danke für die Einladung.
Und ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Du bist nämlich aus Wien zugeschaltet.
Genau.
Sehr international. Ich habe ja auch viele Hörerinnen und Hörer in Österreich, weil ich mich öfters mal mit österreichischer Politik beschäftige. Muss leider zugeben, in letzter Zeit eher weniger, weil ich nicht mehr hinterherkomme. Ihr seid ein bisschen ein Chaoshaufen, muss ich sagen.
Ja, das kann man sagen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das, was die österreichische Politik immer anzubieten hat, ist Unterhaltungswert. Also.
Unterhalten bin ich definitiv immer, aber ich komme gar nicht mehr hinterher mit der Unterhaltung.
Ja, das verstehe ich gut. Das geht mir ähnlich. Aber im Ausland leben schärft ein bisschen den Blick für das Wesentliche und viele der Sujets der österreichischen Politik wiederholen sich auch.
Das stimmt. Aber ihr seid ja auch so eher so ein kleines Ländchen, ja? Also im Vergleich zu Deutschland.
Natürlich. Aber alle sind klein im Vergleich zu Deutschland. In Europa zumindest.
Das stimmt. Aber bevor ich jetzt die ganze abgleite und das noch gefährlich wird mit Deutschland ist groß und Österreich ist klein. Wer ist denn das da im Hintergrund auf dem Bild?
Ein berühmter Deutscher, das ist Hegel. Das habe ich geschenkt bekommen von einer dänischen Kollegin und Freundin von mir. Und das ist ich weiß jetzt nicht, ob das die Leute, die da zuhören, sehen können, wahrscheinlich nicht, aber es ist ein gezeichnetes Bild von Hegel, das einmal am Cover einer dänischen Wochenzeitung war, die nämlich irgendwie interessanterweise ein Hegel-Feature hatten und eine große Serie über Hegels Philosophie, zugänglich für Leute, die nicht ein Philosophiestudium haben, aufbereitet haben.
Also sehr international. Eine Dänin, die ein Bild von Hegel an einen Österreicher schenkt. Sehr gut.
Ich habe ja vorher in Dänemark gelebt, noch ein anderes kleines Land, deswegen.
Ah, also du bist sozusagen vom Norden Deutschlands in das Land in den Süden von Deutschland gezogen. Sehr gut. Habe ich noch irgendwas vergessen? Willst du noch irgendwas zu dir sagen?
Soll ich das? Mache ich gerne. Ich kann
Stell dich mal vor, was hast du so beruflich gemacht?
Also ich habe eigentlich eine klassische akademische Karriere bisher gemacht. Man könnte sagen, ich stehe eigentlich immer noch am Anfang meiner akademischen Karriere, bin aber zumindest in der privilegierten Position, mir nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, wann ich irgendwo einen neuen Job mir suchen muss. Ich habe eigentlich den Großteil meiner Zeit...
Also nicht befristet beschäftigt wie in den Unis in Deutschland.
Das wollte ich irgendwie diplomatisch damit sagen, genau. Ich bin nicht befristet beschäftigt, das war ich auch die letzten 5 Jahre nicht. Und ich komme ursprünglich aus Wien und habe mich begonnen, in meiner Jugend für Politik zu interessieren. Für mich war nicht am Anfang klar, dass ich dann deswegen unbedingt Politikwissenschaft machen muss. Aber ich bin dann irgendwie so hineingekommen, aber... Eigentlich würde ich sagen, für mich prägend war die akademische Sozialisierung in Großbritannien. Ich habe in London studiert, bevor ich dann mit einem kurzen Zwischenstopp in Frankfurt am Main nach Dänemark gezogen bin. Und habe also irgendwie ein bisschen so eine unterschiedliche Sozialisierung durchgemacht, die für mich tatsächlich sehr wichtig war, weil sie auch, mich dazu gebracht hat, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht sonst nicht so hoch auf der Agenda sind. Wie zum Beispiel auch dänische Politik.
Ist dänische Politik denn spannend?
Ja,
oder ist sie entspannt für einen Österreicher?
Nein, also die dänische Politik ist tatsächlich interessant. Dadurch, dass es ein kleines Land ist, hat das ein bisschen sowas wie, also ich will das jetzt niemanden irgendwie beleidigen oder so, es hat ein bisschen was wie Fußball, dass man sehr schnell hineinkommt, man sieht ein paar Spiele und hat schon so ein bisschen ein Gefühl, wer sind die Spieler, was sind die Konfliktlinien und sowas. Man braucht sich also nicht jahrelang mit der Geschichte befassen, der Geschichte des Landes, um schon recht viel über das Land zu verstehen. Und die Politik ist, würde ich sagen, ähnlich wie die österreichische Politik, unterhaltsam, mit viel Wiederholung. Und das, was interessant ist, ich glaube, es gibt ja in Deutschland schon die Wahrnehmung, dass die österreichische Politik, wie soll man sagen, sehr rechtslastig ist, irgendwie so alpin, populistisch vielleicht könnte man sagen. Also zumindest auch wenn man so in deutschen Talkshows zuhört, kriegt man dieses Gefühl. Und ich fand Dänemark einen interessanten Kontrast, weil im Vergleich, also wenn man sich die Politik in Dänemark ansieht, ist im Vergleich dazu die österreichische Politik teilweise sehr weltoffen, aufgeschlossen, geradezu progressiv. Und das hat auch was Beruhigendes, das manchmal zu erleben, wenn man selbst aus Österreich kommt.
Ich weiß nicht allzu viel über dänische Politik.
Ja, ist vielleicht
das
beruhigend.
Das ist ja sehr spannend.
Ja.
Du bist ja hier, damit wir über dein neues Buch reden. Zeig's mal in die Kamera, aber lese es auch mal vor. Die dunkle Seite der Christdemokratie, Geschichte einer autoritären Versuchung. Erschien Mitte Mai 2022 im CH Beck Verlag. Und herzlichen Dank an den Verlag, sie haben mir das Buch geschickt. Und was soll ich sagen? Achso, der Titel. Als allererstes. Der Titel ist ja ein bisschen eine Mogelpackung fast. Er ist sehr, sehr reißerisch. Und wenn man dann das Buch liest, ist es doch eher fast schon langweilig. Ich meine es nicht despektierlich, es ist sehr ruhig und gesittet. Also man erwartet ja bei dem Titel einen Verriss sozusagen der Union und der christdemokratischen Parteien Europas. Was man bekommt, ist eine Analyse der historischen Entwicklung der christdemokratischen Parteien von fast ganz Europa. Also war die Mogelpackung sozusagen Absicht, um es besser zu verkaufen?
Ja, also diese Frage ist an den Verlag zu richten. Ich denke, dass der Untertitel mit der autoritären Versuchung vielleicht noch reißerischer ist als der primäre Titel, dass es eine dunkle Seite gibt. Das impliziert ja auch, dass es eine helle Seite gibt sozusagen. Das impliziert auch, dass es neben den vielleicht gewissen problematischen Aspekten, die ich versuche anzusprechen, eben auch diese andere Seite gibt, dass das Parteien sind, die letztlich Volksparteien sind, die eine humanistische Seite haben und so weiter und so fort. Und nichts von dem wird in dem Buch natürlich abgestritten. Ich habe auch überhaupt nicht die Intention gehabt, weil mir das auch ehrlich gesagt einfach das widerstrebt eigentlich meiner Persönlichkeit, ein polemisches Buch zu schreiben. Ich wollte ein Buch schreiben, das auf der einen Seite ein Buch ist, das es so eigentlich nicht gibt. Ich kenne kaum Sachbücher, zumindest in der deutschen Sprache, aber auch eigentlich nicht in anderen Sprachen, über die Christdemokratie. Um ganz genau zu sein, es gibt in Italien ein paar für ein rein italienisches Publikum, weil die italienische Christdemokratie historisch bis 94 so ein großes Phänomen war. Aber es gibt eigentlich kein Buch darüber. Es gibt ein paar Bücher oder gab in den letzten Jahren ein paar Bücher über Konservatismus. Aber diese Bücher haben, auch wenn sie sehr lehrreich sind und sehr wenig über die ideologische Substanz und auch die Herkunft dieser Parteien, die sich als konservativ bezeichnen, gesagt. Und vor diesem Hintergrund wollte ich auch mal so grundsätzlich eine historische Bestandsaufnahme bieten. Natürlich mit einem spezifischen Fokus, weil der Aufhänger des Buches, deswegen auch dieser Titel, ist ja das problematische Verhältnis mancher und sicher nicht der deutschen, aber mancher christdemokratischer Parteien zu Rechtsstaat und liberaler Demokratie. Dieser Untertitel, Geschichte einer autoritären Versuchung, ist nicht umsonst in Orange. Orange ist die Farbe der Fidesz-Partei von Viktor Orban, die auch im Buch eine Rolle spielt. Und Viktor Orban ist einer jener Politiker, die sich präsentieren als Sprachrohr einer Renaissance der Christdemokratie. Und das wird in dem Buch auch ein bisschen thematisiert. Ist das plausibel? Ist das überhaupt irgendwie etwas anderes als eine rhetorische Größe und so weiter?
Interessant. Wusstest du, dass die Union unter Angela Merkel auch zeitweise Orange als ihre Farbe hatte?
Ja, das wusste ich auch, aber das war nicht der primäre Beweggrund. Und ehrlich gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass jemand sich den Kopf über die Farbe am Buch, die Schriftfarbe am Buch zerbricht.
Möglich, aber es ist halt interessant, dass diese christlichen Parteien oder christdemokratischen Parteien dann öfters mal die gleichen Farben wählen.
Ja.
Wiedererkennungswert sozusagen.
Ja.
Und bei Orban ist es vielleicht nicht so gut, mit den gleichen, die gleiche Farbe zu haben, wie wenn man zum Beispiel Angela Merkel ist.
Nein, das ist richtig. Man muss dazu vielleicht auch sagen, dass die Partei von Viktor Orban Orange bereits als Farbe hatte, bevor sie überhaupt eine explizit konservative Partei wurde. Das ist ja eigentlich erst Mitte der 90er Jahre passiert und sie war schon eigentlich nach Ende des Eisernen Vorhangs, also als sie ihren großen ersten Moment hat und eher eine Bewegung war, Orange.
Ja, stimmt. Die haben ja als, ich hatte ja hier Herrn Dalosch zu seinem Buch Das System Orban und er hatte mir ja auch erzählt, das hat eigentlich als liberale Partei angefangen.
Genau.
Und Orban hat sich dann irgendwo eine Ecke gesucht, wo er am besten und erfolgreichsten Politik und Machterhalt ausüben kann. Und das waren dann die Christdemokraten sozusagen. Aber gut, dass du die helle Seite erwähnt hast. Ich habe nachher noch höhere Fragen. Es gab erstaunlich viele Leute, die gefragt haben, gibt es denn auch eine helle Seite? Und das kannst du ja danach aber beantworten. Was ich interessant finde und sehr, sehr gut, weil das erste Mal ist, dass ich das gelesen habe, ist, dass du die Kritik an dem Buch gleich zu Anfang vorwegnimmst sozusagen. Ich lese mal vor. Anhänger der Christdemokratie werden das Buch vermutlich als zu kritisch bewerten, vielleicht sogar eine politische Attacke unter wissenschaftlichen Vorzeichen wittern. Und es wäre kaum überraschend, wenn politische Gegner und Rivalen der Christdemokratie das Buch zu unkritisch finden und dem Autor vorwerfen, seinen Gegenstand mit Samthandschuhen angefasst zu haben. In jedem Fall ist davon auszugehen, dass die Neutralität des Autors in Frage gestellt wird. Das ist das erste Mal, also wirklich, sozusagen der dritte Satz in dem Buch, dass jemand schreibt, ich weiß, ich mache nicht alle glücklich, aber das will ich auch gar nicht.
Ja.
Also hast du schon Kritik bekommen? Gab es schon diese beiden Kritikpunkte für dich?
Nein, ehrlich gesagt bisher noch nicht. Also bisher habe ich interessanterweise, aber ich bin sicher, das kommt irgendwann auch, eher Zuspruch und wie soll ich was sagen, ja, ich würde sagen, positives Feedback bekommen, das vielleicht auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass, ähnlich wie du das beschreibst, sich die Leute vielleicht beim Titel erwartet haben, dass das Buch in eine polemische Richtung, in die Richtung einer politischen Streitschrift geht und dann eigentlich sehr erleichtert oder glücklich darüber waren, dass das Buch einen sachlichen Ton hält und zumindest, also ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich glaube, es ist mir gelungen. Es wurde bisher auch so wahrgenommen. Du hast gesagt, es ist fast ein bisschen langweilig. Ich will natürlich niemanden langweilen. Also man muss sich schon dafür interessieren.
Das ist natürlich blöd, wenn Jenny nicht die richtigen Worte findet. Ich war noch so aufgeheizt von dem Titel, als ich das Buch dann las. Ja? Und ich dachte, wann kommt denn das jetzt? Und war halt mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an dieses Buch rangegangen und bin dann, Titel und Inhalte haben mich halt aus der Bahn geworfen. Ich finde es durchaus gut, wenn man sich mal gesittet mit der Historie der Christdemokratie auseinandersetzt und das auch historisch aufarbeitet und beschreibt, weil du hast es ja selber gesagt, gibt es nicht so viel. Und dann kann man sich auch mal halt die Geschichte dieser Partei angucken, weil wir reden ja immer über die Geschichte der Sozialdemokratie auch in Deutschland.
Genau.
Sehr viel, sehr alte Partei, sehr analysierte Partei, da wurden Dutzende von Büchern geschrieben. Bei der Christdemokratie ist das halt nicht so. Und das ist unglaublich schade, weil das auch eine Partei ist mit unglaublich alten Wurzeln, ja, über die man sich reichlich wenig Gedanken macht. Deswegen finde ich es ja gut, dass du es geschrieben hast. Ich bin halt nur von dem Titel ein wenig aus der Bahn geworfen worden. Vielleicht mal die Frage, was ist denn nur die dunkle Seite der Christdemokratie? Wer ist hier der Sith-Lord sozusagen, ja? Und wer sind die Jedi vielleicht?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt in adäquaten Star Wars-Terminologie beantworten kann. In jedem Fall versucht das Buch, das, was als dunkle Seite betitelt wird, eigentlich historisch zu verorten. Der Ausgangspunkt ist, und das ist das im Endeffekt das zweite substanzielle Kapitel, ist sowas wie die Hintergrundgeschichte der Christdemokratie in ganz Europa, wohlgemerkt, nicht allein in Deutschland oder in Österreich oder sowas, sondern in ganz Europa. Es gab ja auch christdemokratische Parteien, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich, Italien, in Belgien, in den Niederlanden und so weiter. Und diese Hintergrundgeschichte, mit der das Buch einsetzt, versucht scharf zu stellen auf einen sehr interessanten, aus meiner Sicht vielen Leuten nicht so ganz gängigen Konflikt. Und das war der Konflikt, den es sehr, sehr lange gab zwischen Katholizismus und Moderne. Jetzt könnte man sagen, gut, ja, irgendwo haben wir noch ein bisschen ein Gefühl dafür. Wir denken vielleicht an den letzten Papst, Ratzinger, also Benedikt XVI., der auch oft ein bisschen in diese Ecke gedrängt wurde, die Moderne abzulehnen aus seiner katholischen Perspektive. Das ist jetzt nicht unbedingt, was ich meine, sondern ich meine eher, dass es ganz grundsätzlich, im Großen und Ganzen, ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts einen lange ausgetragenen und in unterschiedlichsten Ländern auf unterschiedlichste Weisen ausgetragenen Konflikt gab, mit auf der einen Seite den Katholiken und Katholikinnen und auf der anderen Seite einer irgendwie sich modernisierenden Welt, in der vielleicht auch unter dem Vorzeichen damals des Liberalismus demokratische Institutionen entstehen, andere Werte propagiert werden, Werte, die eher auf eine Trennung von Staat und Kirche aus sind. Und das ist ein bisschen sowas wie die Geburtsstunde jener Bewegungen, die später sowas waren wie entweder die Vorläuferbewegungen der Christdemokratie oder tatsächlich schon so proto-christdemokratische Parteien. In Deutschland ist sozusagen das die zentrale Bewegung oder die zentrale Partei. Das gab ja auch schon früher eine sehr alte Partei, Deutschlands älteste Partei, im Übrigen ist auch sehr stolz drauf, ist natürlich die Zentrumspartei.
Ja, die existiert übrigens noch.
Die existiert, genau. Teil, ja, ja.
Das wissen die wenigsten nicht.
Ja, und interessanterweise, also das liest man gelegentlich, wenn man sozusagen in das Hinterland der FAZ oder solchen größeren Zeitungen schaut, die Zentrumspartei gewinnt immer so Überläufe von der AfD. Das ist auch ganz interessant. Aber also abgesehen davon, die dunkle Seite der Christdemokratie oder beziehungsweise die dunkle Seite der Vorläuferbewegungen, die ist eigentlich dort zu lokalisieren, wo sich der Katholizismus im Sinne des Klerus und auch der politische Katholizismus im Sinne von Versuchen, gewisse katholische Interessen zu mobilisieren oder katholische Programmatik politisch verwertbar zu machen, wo diese Versuche dann in die Richtung gehen, die Demokratie, die Moderne, die Trennung von Staat und Kirche und so weiter abzulehnen und damit natürlich auch alles abzulehnen, was in irgendeiner Form das ist, was später dann im 20. Jahrhundert unter dem Banner der liberalen Demokratie und auch der Rechtsstaatlichkeit in den Verfassungen niedergeschrieben wurde. Und diese diese dunkle Seite, die ihre Wurzel also in so einem katholischen Antimodernismus hat, ganz ursprünglich, ist in vielen christdemokratischen Parteien auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht einfach verschwunden, sondern hat sich im Sinne dieser Sammlungsbewegungen vielleicht auf eine neue, transformiert und vielleicht in einer neuen Weise geäußert, aber war immer schon ein Bestandteil des Ganzen. So wie der Katholizismus halt auch immer sehr, sehr viele unterschiedliche Facetten hatte, hatten auch diese Parteien und Bewegungen diese Facetten. Und ich möchte ein bisschen auch eben auf die Problematik eingehen in dem Buch, dass diese andere Seite, diese antimoderne, antidemokratische, antiliberale, antisäkulare und so weiter Seite, nichts ist, was sozusagen mit dem Paukenschlag von 45, der Gründung der CDU als interkonfessionelle Partei und dieser auch neuen anderen Parteien im Rest Europas verschwunden ist.
Nee, das ist ja im Kern immer noch Teil ihrer Geschichte. Ich meine, du schreibst das ja in dem Buch nach 1945. Wir haben ja diese Erzählung der Union auch, und es ist ja was Wahres dran, dass sie unter anderem dafür verantwortlich sind, Stabilisierung der Demokratie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ein Großteil unserer eigenen Verfassung, also der deutschen Verfassung, ist ja auch von Konservativen im Großen und Ganzen geschrieben worden.
Genau.
Mit Zusammenarbeit auch natürlich mit SPD-Politikern, keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr konservative Verfassung. Ja.
Ja.
Und insofern müsste man sich ja fragen, die gleichen Leute, die noch wenige Jahre zuvor in der Zentrumspartei waren oder in anderen christdemokratischen Parteien und jetzt keine überzeugten Demokraten waren, waren dann auf einmal die Väter und Mütter der neuen Demokratie in Deutschland. Und das ist natürlich, widersprüchlich, sagen wir es mal so. Und was ich mich auch frage, wie viel Katholiken ist eigentlich Christdemokratie? Weil ich finde immer, Protestanten haben eine andere, schon vor dem Zweiten Weltkrieg, andere Beziehung zum Staat, staatlichen Institutionen, Säkularisierung als Katholiken. Also ist das hier eher so eine Art christdemokratische Parteien, eher so katholische Parteien?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst ist, glaube ich, die deutsche Erfahrung, also die Erfahrung der CDU im Besonderen, ich will nicht sagen ungewöhnlich, aber es ist sicher nicht die dominante, repräsentative Geschichte der Christdemokratie, die sich in der CDU verkörpert. Ursprünglich ist das, was Christdemokratie bedeutet, in fast allen anderen europäischen Ländern eigentlich ein rein katholisches Projekt oder zumindest total dominant katholisches Projekt. Und insofern muss man auch einfach sagen, ich glaube, wenn jetzt Leute aus der CDU oder von mir aus Wählerinnen und Wähler der CDU dieses Buch lesen, die nicht die selbst nicht katholisch, rheinländisch oder süddeutsch aus dieser Prägung kommen, werden die vielleicht sagen, ja, da fehlt ja ein großer Teil der Geschichte. Und es stimmt, dass natürlich das Protestantische eine kleinere Rolle spielt. Umgekehrt muss man sagen, wenn man sich ansieht, wer in der CDU tonangebend war bis Merkel, kann man zumindest sagen, das waren meistens rheinländische Männer. Es gab
eher Katholiken
oder nur Katholiken aus einer spezifischen Prägung. Klar, wir haben mit Erhard eine kurze Ausnahme gehabt, einen bayerischen Protestanten, und mit Kiesinger einen Katholiken aus Baden-Württemberg. Aber vor allem die zwei prägenden Kanzler, Adenauer und Kohl, waren beide eigentlich aus einem rheinländischen katholischen Eck und haben, also gerade in der Anfangsphase hat das Rheinländische natürlich in der Partei auch eine große Rolle gespielt. Aber der zweite Punkt, den du aufwirfst, ich denke, das ist ein sehr wichtiger. Es gibt natürlich diesen ganz großen Unterschied zwischen Protestantismus und Katholizismus, wenn es um die Rolle des Staates, auch die Rolle der Demokratie, die Akzeptanz der Moderne geht. Es gab ja also in dominant protestantischen Ländern, lutherisch-protestantischen Ländern, wie jetzt die skandinavischen Länder, sind da ein sehr gutes Beispiel. Es gab immer Staatskirchen. Es gab eigentlich von Anfang an diese tiefe Verschränkung von Staatsreligion oder Religion und staatlicher Autorität, die nie diese Form von Arbeitsteilung oder auch Sphärenteilung vorgenommen hat, wie das im Katholizismus der Fall war, wo man sich teilweise, wo sich der Vatikan oder der Papst, jedenfalls oder die römische Kurie mit einzelnen Ländern versucht hat, über Konkordate ein irgendwie gangbares Verhältnis auszuhandeln, aber dass es immer diese Spannung gab und auch diese Spannung, die sich politisch so fortgesetzt hat, dass man oft, vor allem im 19. Jahrhundert, aus protestantischer Sicht gesagt hat, ja, also die Katholikinnen und Katholiken, die haben ja zwei verschiedene Loyalitäten, die eine vielleicht zu unserem Staat und zu unseren Institutionen, aber der andere Teil, die andere Herzkammer sozusagen, schlägt ja eigentlich für den Papst und für diese andere Autorität, die sehr wohl versucht, politischen Einfluss zu nehmen. Um das nur kurz ein Stichwort zu nennen, in Deutschland war das natürlich ein wichtiger Topos des Kulturkampfs zwischen Bismarck, also Preußen, und den im Westen, also im Rheinland, vor allem lebenden Katholikinnen und Katholiken.
Ja, ich glaube, an einer Stelle wird Adenauer zitiert, der irgendwas von der preußischen Vorherrschaft erzählt, der Protestanten unter Bismarck. Und das war dann sehr amüsant.
Das ist extrem interessant, die Nachkriegsreden von Adenauer zu lesen.
Adenauer kann ich jedem empfehlen. Bismarck noch erlebt haben im Großen und Ganzen.
Ja, zumindest, also irgendwie am Rande. Ich meine, Adenauer war da wahrscheinlich noch sehr jung. Ich weiß jetzt nicht, ob ihn das persönlich irgendwie geprägt hat, aber die Erfahrung des Kulturkampfs ist vielen der Leute in Adenauers Milieu, also in Mark und Bein gegangen.
Und erstaunlicherweise, du schreibst es in dem Buch, hat der Kulturkampf die Christdemokraten gestärkt?
Also die Zentrumspartei, genau.
Ja, definitiv. Und ich glaube, etwas ausgelöst, was Bismarck sicherlich nicht gewollt hätte, nämlich eine Politisierung jüngerer Männer, vor allem Männer, aus diesem katholischen Bereich. Also vielleicht verdanken wir Bismarck auch Adenauer als Kanzler, wer weiß.
Das ist nicht uninteressant, diese Pointe. Wir verdanken Bismarck nicht nur einen modernen Wohlfahrtsstaat zu haben, den er auch eigentlich aus Abwehrgründen versucht hat einzurichten, Abwehr gegen die Sozialdemokratie. Wir verdanken Bismarck vielleicht auch, dass er ein Geburtshelfer einer Proto-Christdemokratie war, weil ob jetzt die Zentrumspartei wirklich christdemokratisch ist, darüber kann man streiten. Es ist zumindest eine religiöse katholische Partei ursprünglich gewesen.
Im Großen und Ganzen hat aber dieses Projekt dann auch den deutschen Staat, den Bismarck ja auch unbedingt haben wollte, bewahrt. Insofern, danke Bismarck.
Genau. Und ich meine, vielleicht nur ein Satz dazu, der nicht uninteressant ist, weil natürlich die Sozialdemokratie, generell der säkulare Sozialismus, ein gemeinsamer Gegner, vor allem der Kirche, des Klerus und des politischen Katholizismus war. Und natürlich Bismarck war. Also Bismarck und der politische Katholizismus haben sich verbünden können, auch in gewisser Weise gegen die Sozialdemokratie. Das war nicht unwichtig.
Ja, deswegen sind ja Unionspolitiker auch solche Bismarck-Fans.
Ich weiß nicht, ob das auf alle zutrifft.
Also wenn sie mit Bismarck angeben können, dann sind sie große Fans. Also Bismarck, der Proto-Konservative sozusagen. Ja, passt nicht ganz, aber Wie sind denn die Christdemokraten dann zur Demokratie gekommen? Weil große Fans der Demokratie an sich waren sie ja nicht.
Ja, also ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Es gab auch schon in den Bewegungen des politischen Katholizismus, auch im Zentrum, durchaus Leute, die Sympathien hatten für die Demokratie, manchmal auch einfach deswegen, weil sie gesehen haben, wir können so Macht ausüben, wir können die Rechte der Katholikinnen und Katholikinnen so bewahren. Windthorst, also natürlich der berühmte Parteichef des Zentrums, den auch Bismarck bewundert hat für seine Gabe, diese Partei zusammenzuhalten, ist, würde ich sagen, einer der Leute, die vielleicht diesen sogenannten bürgerlichen Aufbruch im deutschen Katholizismus des mittleren 19. Jahrhunderts repräsentieren. Also es gab immer schon Gruppen von Leuten, die gesagt haben, ja, natürlich sollen wir uns auch modernisieren und irgendwie mit dem modernen Verfassungsstaat beginnen zu leben. Und diese Leute, viele dieser Leute, die diese Positionen vertreten haben, sind natürlich dann auch in der eigentlichen Geburtsstunde der europäischen Christdemokratie 1945 an die Macht gekommen. Aber man sollte das jetzt alles nicht verklären, wenn man sagt, dass so gut wie alle zentralen christdemokratischen Parteien, die wir kennen, im Endeffekt nach dem Zweiten Weltkrieg oder in der absoluten Endphase des Zweiten Weltkriegs gegründet wurden, dann hat natürlich die Tatsache, dass die demokratisch orientiert waren, auch viel damit zu tun, dass der Zweite Weltkrieg Autoritarismus, Totalitarismus diskreditiert hat. Und wichtig ist da auch zu nennen, dass in den frühen 40er Jahren auch im Vatikan die Stimmung geschwankt ist, zumindest so in die Richtung, dass Pius XII., der jetzt nicht genuin, also Eugenio Pacelli, der nicht genuin, wie soll ich sagen, ein in der Wolle gefärbter Demokrat war, in seinen Weihnachtsansprachen in den frühen 40er Jahren immer wieder schon positiv sich über die Demokratie geäußert hat, was ja auch ein historisches Novum war, dass ein Papst sagt, die Demokratie kann eine wünschenswerte Staatsform sein oder ist sogar das Gebot der Stunde. So darauf ist es hinausgelaufen. Und auch dieser neue Schwenk in der offiziellen Kirche hat das noch begünstigt, den demokratischen Geist, den diese Parteien vertreten haben, vielleicht noch mal zu stärken, zu unterstreichen. Das findet sich ganz unterschiedlich, aber doch mit großer Kohärenz in all diesen Parteien, egal wo man hinschaut, ob das jetzt Österreich, Italien ist, Deutschland.
Ich hatte ja gesagt, das Buch ist im Großen und Ganzen die Geschichte der Christdemokratie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Nichtsdestotrotz schreibst du ja, ist ja auch der Untertitel und das ist ja im Großen und Ganzen auch eine Warnung. Also wo kommen die Christdemokraten her? Ja, hier sind ihre Wurzeln. Im Kern besteht die Gefahr von autoritärer Versuchung. Also warum? Wie sind wir zu einem Punkt gekommen, wo man sich Gedanken darum machen muss, dass die Christdemokraten, von denen man ja denkt, das haben sie schon längst überwunden, diesen Teil ihrer Vergangenheit jetzt wieder an dem Punkt sind, dass das autoritäre Element zurückkommt oder wieder aus den Archiven gekramt wird, sagen wir es mal so.
Ja, das ist eine super Frage. Es ist auch eine große Frage, weil es sehr unterschiedliche Dimensionen gibt. Die Frage zu beantworten ist vielleicht am einfachsten, indem ich beginne, auf gewisse Tendenzen hinzuweisen, wo, wenn man so will, diese autoritäre Versuchung wiedergekommen ist. Ich denke, das Interessante ist, dass mit Viktor Orban ein Politiker auf den Plan getreten ist, der eine enge persönliche Beziehung hat zur europäischen Christdemokratie, also der sich ja auch angefreundet hat mit vielen ganz entscheidenden christdemokratischen Politikern in Europa. Und der, obwohl man auch sagen muss, dass natürlich vieles von dem, was er sagt oder schreibt, Rhetorik ist, wirklich bemüht ist, Christdemokratie als Großprojekt wiederzubeleben. Und ich glaube, dass das auch das ist, wo er sich sieht politisch. Und ich glaube, es bedarf auch für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts jetzt keiner großen Beschreibung dessen. Es gab ja, wie du gesagt hast, deinen eigenen Podcast zu Ungarn und diesem Buch von György Dalos, glaube ich. Es bedarf jetzt keiner großen ausweitenden oder detaillierten Erklärung dessen, was in Ungarn seit 2010 passiert ist.
Also und, die Folge nochmal hören und das Buch, ja.
Genau. Und ich denke, es ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass hier jemand sich emphatisch auf die Wurzeln der Christdemokratie, der Nachkriegschristdemokratie, genauer gesagt beruft, der den Rechtsstaat unterminiert, der die Demokratie versucht auszuhöhlen und daraus auch überhaupt keinen Hehl macht, sondern sagt, wir wollen eine illiberale Demokratie, weil eine christliche Demokratie kann ja gar nicht liberal sein. Und das ist ja auch eben historisch gesehen nicht ganz falsch.
Ja, ist nicht ganz falsch. Das ist ja das Bedenkliche.
Genau. Und das ist ein Modell einer, wenn man so will, sehr erfolgreichen christdemokratischen oder christdemokratisch inspirierten Politik, die ja dann auch, und das ist nicht, da kommen wir dann sozusagen näher auch in Deutschland, die ja auch auf gerade europäischer Ebene oft in Schutz genommen wurde, relativiert wurde von führenden Christdemokratinnen und Christdemokraten, insbesondere auch aus der CSU. Die CDU hat meistens dazu geschwiegen, zumindest lange Zeit. Und wir haben Dutzende Beispiele von anderen wichtigen christdemokratischen Politikern, Jean-Claude Juncker, Joseph Doll und so weiter, die auch in der EVP oder sogar auf europäischer Ebene in der Kommission zentrale Positionen bekleidet haben, die immer wieder gesagt haben, ja gut, das soll mal machen, alles nicht so schlimm, in ein paar Jahren reden wir nicht mehr drüber. Letzteres hat Juncker öfters wiederholt. Und das wurde einfach hingenommen, teilweise sogar gerechtfertigt. Und ich denke, das wirft Fragen auf über die Art und Weise, wie ernst man es nimmt mit der liberalen Demokratie und dem Rechtsstaat. Und du hast eingangs gesagt, du verfolgst österreichische Politik und findest es unterhaltsam. Ich denke, das Projekt, das Sebastian Kurz in Österreich versucht hat zu verwirklichen, geht ja in zumindest manchen Aspekten in eine ähnliche Richtung. Ich möchte das nicht gleichsetzen. Es ist auch ein Modell, das vielleicht auch in Westeuropa immer wieder, zumindest solange es gut gelaufen ist, mit viel Bewunderung aus dem konservativen Milieu gesehen wurde, teilweise als Blaupause für eine Erneuerungsstrategie bewertet wurde. Und gleichzeitig ist ein Projekt gewesen, wo wir, wie wir jetzt immer mehr wissen, es kommt ja immer mehr ans Licht, wo rechtsstaatliche Mechanismen und vieles andere, gelinde gesagt, missachtet wurden. Ja, es sind bei vielen diesen Dingen, muss man einfach sagen, auch noch nicht die Urteile gesprochen. In Österreich, das ist, glaube ich, der meistgesagteste Satz der österreichischen Politik, es gilt die Unschuldsvermutung. Und das stimmt natürlich nach wie vor. Aber ich denke, man sollte sich ernsthaft darüber Gedanken machen, unabhängig davon, wo man im politischen Spektrum jetzt steht, ob diese politischen Projekte, nur wenn sie jetzt gerade mal Wähler und Wählerinnen Stimmen bescheren, tatsächlich wünschenswerte Zukunftsszenarien für die Christdemokratie oder einen Mitte-Rechts-Konservatismus sein können. Aus meiner Sicht sind wir eher in der Richtung, hier wieder von einem Wiederkehr einer dunklen Seite zu sprechen.
Wobei ich mich dabei immer frage, ist das das Problem dieser Partei? Hm. Oder ist das das Problem der Wählerschaft, die darauf anspringt? Weil, so wie ich das sehe, vor allem im Fall Orbán, ist es halt ein Machtmensch. Und Györgyi hat das auch sehr gut in seinem Buch beschrieben. Er hängt seine Fahne in den Wind, der ihm im Endeffekt auch seine Macht gebracht hat. Als er sie dann hatte, hat er natürlich den Verfassungsstaat ausgenutzt und dafür gesorgt, dass er so schnell nicht abgewählt werden kann. Die Folge, wie gesagt, stelle ich in die Shownotes zum Thema Ungarn. Allein das Wahlrecht, das er da umgestellt hat, garantiert eigentlich den Erfolg der Fidesz um Jahrzehnte. Genau. Wegen den rechnerischen Dingen, die da so ins Wahlgesetz geschrieben wurden. Schräg, dass sowas überhaupt geht. Nichtsdestotrotz ist es ja immer die Frage, kann sich eine Partei, die im Großen und Ganzen, auch wenn ich auf die Deutsche Union gucke, so als Kanzlerwahlverein verschrien ist, in der Programmatik oder Ideologie oder Identität der Partei nie wirklich eine Rolle gespielt haben, sondern in dem es immer darum ging, wir haben das richtige Personal, den richtigen Kanzlerkandidaten oder Kanzlerinnenkandidaten. Und der Staat gehört uns, wir müssen nur die Wahlen gewinnen. Und wie wir sie dann gewinnen, entscheidet ja die Bevölkerung. Also ist die Bevölkerung vielleicht das Problem, dass sie eher so auf Autoritäres anspricht?
Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bevölkerung per se auf Autoritäres anspricht. Das ist
oder
für mich eine offene Frage.
Ist natürlich die Frage auch noch, dass sie ihn nicht durchschauen. Ja, er hat ja ein Image gepflegt, das anders war als seine Regierungsführung da tatsächlich, weil wie gesagt, da gibt es ja Chat-Protokolle.
Richtig. Die sind besonders unterhaltsam.
Da wurde Theater mal vorgelesen, soweit
ich weiß. Genau. Also ich denke, dass die eine Seite, die ist, wie du sagst, Kanzlerwahlverein, sehr zentralisiertes Parteienmodell. Die andere Seite ist, bedeutet das zwangsläufig, dass es potenziell ins Autoritäre kippt. Ich weiß nicht, wie ich das am besten Das ist auch ein bisschen spekulativ, aber wie ich das am besten irgendwie bewerten sollte. Ich denke, es hängt dann immer noch sehr viel davon ab, welche Grenzen jene Leute, die in der Spitze einer zentralisiert geführten oder zumindest in gewissen Aspekten zentralisierten Partei, welche Grenzen die Leute, die an der Spitze stehen, bereit sind zu überschreiten, um ihre Macht zu konsolidieren, um vielleicht unbequeme Gegnerinnen und Gegner, sei es jetzt Richter oder Staatsanwälte oder Journalisten, in einer Weise auszuschalten. Und da sind, glaube ich, dann die interessanten Grenzen. Wenn man grundsätzlich, ich sage es jetzt überspitzt, wenn man grundsätzlich den Rechtsstaat, die Demokratie als ein Arrangement betrachtet, das halt einfach da ist, das sozusagen einem Zeitgeist entspringt, der vielleicht 45 angefangen hat, aber diesen Institutionen jetzt nicht unbedingt einen intrinsischen Wert beimisst, sondern sagt, gut, wir nützen halt alles so gut wie geht aus und vielleicht unterminieren wir es und wenn uns niemand sieht, dann umso besser. Ja, dann glaube ich, ist das eine sogenannte Slippery Slope in Richtung des möglicherweise eines Autoritarismus oder zumindest einer Politik, die für die Demokratie sehr gefährlich sein kann. Und ich denke, es ist möglich, auf der anderen Seite sich vorzustellen, dass politische Parteien sehr zentralisiert, von mir aus auch Kanzler oder Parteichef zentriert sind, ohne dass das in diese Richtung gehen muss. Und ich glaube, da wird es dann interessant, wenn man sich jetzt, nehmen wir nicht Orban, da haben wir alle, glaube ich, starke Meinungen oder Intuitionen dazu, aber wenn nehmen wir kurz und schauen wir, mit was für Leuten er sich umgeben hat und wer seine engsten Berater, es waren vor allem Männer sind, da sind einige Leute dabei, wo ich einfach, ohne die jetzt hier denunzieren zu wollen, einfach aufgrund ihrer Biografie mir nicht so sicher wäre, dass für die Demokratie und Rechtsstaat irgendeine besondere Bedeutung hat. Da sind Leute aus einem ultra-reaktionär-klerikalen Milieu, Bernhard Bonelli ist hier zu nennen, der kommt eigentlich aus einem Opus Dei-Umfeld. Da weiß ich nicht, da weiß man nicht genau, in welche Richtung das ideologisch tatsächlich geht, ob das Leute sind, die sagen, gut, wir haben jetzt halt dieses Arrangement hier, aber ob wir das jetzt abwickeln oder nicht, ist eigentlich egal, solange wir unsere Ziele erreichen. Da, glaube ich, trennt sich halt die Spreu vom Weizen, wenn es wirklich ideologische Hardliner gibt, die bereit sind, Institutionen zu unterminieren.
Wie sind jetzt eigentlich die Gegenwehr bei der ÖVP?
Die Gegenwehr.
Also ist man jetzt dabei, ist man jetzt dabei, das Modell Kurz sozusagen aus der Partei zu waschen und wieder klare Grenzen zu ziehen?
Naja, das Modell Kurz ist bereits seit letzten Herbst fast Geschichte, würde ich sagen. Es sind mittlerweile auch die meisten seiner Gefolgsleute Geschichte. Und ich glaube, ich weiß nicht, inwieweit das in Deutschland wahrgenommen oder besprochen wurde. So wichtig ist es ja auch, wenn man ehrlich ist, nicht. Aber die entscheidende Verschiebung ist die, dass Kurz, der ja etwas sehr Einzigartiges geschafft hat, nämlich die Partei hinter sich zu vereinen und ihm Macht abzutreten, zu sagen, wir glauben an eure Truppe und wir lassen euch mal machen, dass diese Errungenschaft zerbröselt ist zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich sein System begonnen hat zu zerbröseln. Wer sind wir? Wer ist die Partei, die ihm diese Macht gegeben hat? Das sind in Österreich vor allem die unterschiedlichen von der ÖVP traditionell mit harter Hand geführten Bundesländer wie Niederösterreich, auch Tirol beispielsweise. Das ist im Sinne des österreichischen Föderalismus tatsächlich machtpolitisch sehr relevant. Und auf der anderen Seite auch die Bünde, die ganz ursprünglich eine große Rolle gespielt haben in der schon Anfangsphase der ÖVP, auch übrigens schon in der Partei, die Vorgängerpartei der ÖVP war, die Christlich-Soziale Partei, die aus meiner Sicht fast ein paradigmatisches Beispiel für die dunkle Seite des politischen Katholizismus und vielleicht auch später Christdemokratie ist. Und diese Machtplayer sind sozusagen wieder auf den Plan getreten, als das System von Kurz, dieses zentralisierte System, begonnen hat zu bröckeln aufgrund von Korruptionsvorwürfen, dem Rücktritt von Kurz und so weiter, und haben halt wieder ihre Macht beansprucht. Und das ist, wenn man so will, auch die Gegenwehr. Die Gegenwehr ist sozusagen die alte Struktur, reetabliert sich als Antwort auf die Probleme, die neue, kurzfristig etablierte, zentralisierte Struktur nicht bewältigen konnte.
Das ist ja sehr interessant, weil ich gucke mir dann auch immer also den Vergleich an, Frankreich, Österreich, mit dem Modell, sagen wir es mal, Macron, ist ja da eine ganze Parteienlandschaft eigentlich
zugrunde gegangen. Ja.
Also die Konservativen, die Sozialdemokraten, die sind praktisch tot. Und die Struktur ist auch weg. Weil mittlerweile hat das so lange gedauert, dass die Strukturen auch nicht mehr haltbar waren, weil die finanziellen Mittel einfach weggebrochen sind und die Parteien konnten sich nicht halten. Was es ziemlich schwierig macht, für diese Parteien wieder festen Boden unter den Füßen zu kriegen. Ja. Was viel Raum lässt, unter anderem für Leute wie Le Pen.
Oder Zemmour, also da ist noch viel Platz für sehr viele andere, die jetzt auch bei der letzten Wahl.
Ja, da ist noch sehr
Wahl
viel Platz für noch schlimmere Leute,
sich, gezeigt
wirklich
haben.
Aber was ich wirklich daran auch interessant und beruhigend fand, was das Österreichische, den Fall angeht, erstmal hat es vielleicht nicht so lange gedauert wie in Frankreich. Das ist gut. Und dass nach dem Wegfall dieser einen Person, die alles auf sich vereint hat sozusagen, die ganze Macht, der bürokratische Unterbau noch vorhanden war, der das wieder auffangen konnte. Und wir schimpfen ja in Deutschland immer Bürokratie und Institutionen und alte Strukturen. Aber für eine Demokratie, vor allem wenn man auf Parteien angewiesen ist in einer Demokratie, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass diese alten Strukturen da sind, dass man immer mal sagen kann, nee, das haben wir immer schon so gemacht und wir müssen nicht unbedingt was Neues ausprobieren. Es hat Nachteile, es hat aber auch Vorteile, wie zum Beispiel, dass autoritäre Versuchungen dann irgendwann wieder überwunden werden. Insofern, das ist eine wirklich interessante Beobachtung in Österreich und dass dieser Reinigungsprozess, egal wie die ÖVP jetzt aussieht, es ist ja schon mal gut, dass es nicht mehr kurz ist und dass es doch eher wieder demokratischere Züge annimmt, dass dieser Reinigungsprozess dann doch sehr schnell vonstatten ging.
Ja, also es ist jedenfalls nicht überraschend, zumal ja hier in Österreich, nicht wie in Frankreich, die Parteistruktur zerbrochen ist. Und das spielt eine ganz große Rolle dabei. Ich glaube, ich finde das eine total wichtige Überlegung, die du da angestellt hast, zu sagen, es gibt vielleicht Situationen, wo wir die intuitiv vielleicht beargwöhnten, vielleicht sogar verhassten bürokratischen Strukturen politischer Parteien auch demokratisch einsetzen können. Und das ist hier natürlich jetzt ein sehr spezifischer Fall gewesen. Aber ich würde dir zustimmen, dass das eine gute Interpretation dessen ist, was da passiert ist. Das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass die Partei zutiefst demokratisch geworden ist. Das Prinzip ist eher ein kooperativistisches,
wie gesagt,
nicht?
Ich hatte gesagt, egal wie die ÖVP jetzt aussieht.
Ja. Nein, aber da ist vielleicht auch sozusagen noch ein, ich will das nicht unnötig intellektualisieren, aber da ist vielleicht auch eine ganz interessante Verbindung kurz zu machen zu einer historisch wichtigen Komponente christdemokratischer Ideologie. Und das ist, dass man immer in diesen kooperatistischen Dimensionen gedacht hat ursprünglich. Also in dem Sinne, dass man eben mit diesen Bünden, man hat einen Bauernbund und Wirtschaftsbund und man hat Bünde, die sozusagen verschiedene Stände vertreten, nicht? Das ist ein zutiefst katholischer Gedanke eigentlich, der auch in päpstlichen Enzykliken im 20. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert propagiert wurde und den diese Parteien total verinnerlicht
hat. Die Idee unter anderem der Zentrumspartei oder der Vorgänger war ja so eine Art feudaler Ständestaat mit einem Monarchen und sowas alles. Also das haben ja diese christdemokratischen Parteien spät überwunden. Aber ja, das ist tatsächlich immer noch Teil auch ihrer Organisation. Also man kann Geschichte halt auch der eigenen Partei nicht so einfach überwinden, weil sie einen prägt.
Genau, und das muss jetzt auch gar nichts Negatives oder Antidemokratisches bedeuten. Klar, also der feudale Ständestaat, ist jetzt nicht so demokratisch.
Die Struktur ist halt daraus entstanden.
Genau, die Parteistruktur bildet das oft ab. Die bildet auch ab diesen breiten Volksparteien-Repräsentationsanspruch, dass man diese unterschiedlichen Gruppen zusammenbringt und trotzdem etwas Gemeinsames findet. Und das ist jetzt bei der ÖVP etwa in diesen Bünden abgebildet. Bei der Union sind es natürlich unterschiedliche Flügel und unterschiedliche Parteiorganisationen und so weiter.
So sieht's aus. Kommen wir mal so Richtung Ende und in die Gegenwart. Wie würdest du denn sagen, sieht es mit der deutschen Christdemokratie aus? Also du hast ja gerade von dem Ich weiß, dass ich überfordere dich jetzt ein bisschen mit den ganzen Fragen, aber trotzdem, du hast ja gerade von dem Personal der ÖVP gesprochen, unter dem Modell Kurz, wo du dir schon Gedanken gemacht hast. Hättest du dann ähnliche Beobachtungen für Deutschland? Also das sind zwei Fragen. Die Frage nach dem Personal und die Frage danach, wo steht eigentlich die deutsche Christdemokratie?
Ja, ich fange vielleicht mit der zweiten Frage an. Das ist vielleicht sogar die einfachere. Also ich glaube, die deutsche Christdemokratie steht an einem schwierigen Punkt, an dem sie schon eine Weile steht. Die deutsche Christdemokratie war jetzt lange in einer Lage, die du vorher auch sehr gut beschrieben hast, unter dem Überbegriff des Kanzlerwahlvereins oder Kanzlerinwahlvereins in dem Fall. Sie hat auf eine prägende und auch sicher herausragende politische Persönlichkeit gesetzt. Das war Angela Merkel, die, glaube ich, ein politisches Talent hatte, das selten ist und auch eine Integrität ausgestrahlt hat, die wahrscheinlich auch selten ist. Und ich denke, dass halt so ein bisschen das Problem ist, wenn so eine Person verschwindet, was gibt's eigentlich noch, was uns irgendwie ausmacht? Wofür stehen wir? Wie können wir dort anknüpfen an diesem Erfolg? Und noch wichtiger, wie können wir an diesem Erfolg anknüpfen, ohne eine ähnlich prägende Persönlichkeit den Wählerinnen und Wählern vorstellen zu können? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem sich die deutsche Christdemokratie befindet, dass sie jetzt vielleicht nicht so genau weiß, wie weiter ohne einer neuen Merkel oder einer neuen Person, die eine ähnliche Rolle, eine ähnliche Funktion übernehmen kann.
Ach, Friedrich Merz macht das.
Genau, das führt genau zum zweiten Punkt des Personals, dass natürlich, also ich fand das ganz faszinierend von Merz, jetzt auch aus meiner Außenperspektive. Ich verfolge deutsche Politik sehr genau, aber nicht so genau, wie deutsche Politikbeobachter das machen, die wahrscheinlich auch nochmal das Hinterland der Regionalzeitungen oder jeden Phoenix-Talk oder sowas sehen. Das mache ich tatsächlich nicht, weil ich beschäftige mich auch mit der Politik in anderen Ländern und das klappt dann zeitmäßig nicht. Aber aus meiner Perspektive war total interessant, wie Merz, der ja historisch erstmal im wirtschaftsliberalen Flügel anzusiedeln ist, erstens, und zweitens sich auch lange irgendwie so als Anti-Merkel fast präsentiert hat. Das ist, glaube ich, auch das Wort, das da oft in diesem Zusammenhang genannt wird, dass der jetzt dann sagt, okay, auf einmal, ja, irgendwie, ich bin auch ein Zentrumstyp, ich bin also nicht Zentrumspartei, sondern ich stehe in der Mitte des politischen Spektrums, ich stehe für alles, das große Ganze, auch noch ein bisschen Klimaschutz und mit mir gibt es keinen programmatischen Schwenk, dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie soll das genau funktionieren? Denn ich weiß nicht mal, ob man innerhalb der CDU Merz die Glaubwürdigkeit zuspricht, dass er diese ganze Bandbreite an Positionen irgendwie integrieren und repräsentieren kann. Also ich habe gewisse Zweifel. Das heißt nicht, dass Friedrich Merz nicht ein intelligenter und auch in vielen Bereichen kompetenter Politiker ist. Aber das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, kann er diese großen Tanker CDU tatsächlich so repräsentieren, wie das eine Angela Merkel oder ein Helmut Kohl konnte? Und wie viele Angela Merkels und Helmut Kohl gab es denn in der deutschen Geschichte?
Naja, die Schwarzen sagen ja, das ist alles unser. Also du schreibst ja dann an einem bestimmten Punkt in deinem Buch von der Krise der Christdemokratie in Deutschland ab den 70er Jahren. Nur die Krise dauerte relativ kurz. Also von gefühlt 70 Jahren deutscher Demokratie waren 50 Jahre davon Unionskanzler.
Ja.
Und ich nehme ganz stark an, dass Olaf Scholz, wenn er eine zweite Legislatur schafft, bin ich schwer überrascht. Mhm. Aktuell, wie es so läuft, ja. Natürlich haben die Grünen, wenn sie Habeck aufstellen, wahrscheinlich den ersten Kanzlerkandidaten, der wirklich gewinnen könnte. Und dann müsste sich Merz definitiv warm anziehen. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass sich die Grünen mittlerweile als eher konservative Partei mit Umweltthemen und Klimaschutz wahrnehme. Und dann hat die Union ein Problem, weil sie um die gleiche Wählerschaft buhlen muss. Und mit einem so unsympathischen Typ wie Merz gegen dann jemanden wie Robert Habeck. Schwierig. Nichtsdestotrotz, ich bin mal gespannt. Also, es ist ja auch, ich sehe eigentlich, um ehrlich zu sein, keinen großen Unterschied zwischen dem Modell Kurz und dem Modell Merkel. Also mal abgesehen von dieser Selbstbereicherung unter dem Modell Kurz, ist es ein Modell, in dem alles einer Partei auf eine Person zugeschnitten wird. Hm. Ja? Und wenn diese Person wegfällt, ist erstmal Krise. Hm. Ich will nicht sagen, dass Kurz und Merkel das Gleiche sind, aber für die Partei ist es natürlich von Nachteil, weil Merkel war weg und es ist im Prinzip alles ein Chaos ausgebrochen. Und
ja.
An dem Punkt war die Union, um ehrlich zu sein, fast angeschlagener als die ÖVP nach Kurz.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Also vielleicht zwei kurze Sachen dazu. Das Erste ist, ich glaube, das, was du sagst, dass das vom Modell her sehr ähnlich ist, würde, glaube ich, auch nochmal die von mir vorher irgendwie angestrengte These unterstreichen, dass tatsächlich die Frage, was diese Personen, die da an der Spitze dann sind, für Werte und Positionen haben, sehr wichtig ist und wichtiger vielleicht noch ist als die Frage der Organisationsstruktur. Und der zweite Punkt, und der ist natürlich einer, wo man, glaube ich, jetzt noch ein bisschen abwarten muss, zu sehen, wie es für die ÖVP läuft. Der zweite Punkt ist halt, dass die ÖVP das wiederbelebt hat, was sie ohnehin immer irgendwie repräsentiert hat, dieses Bünde, Kompromiss, Bundesländer, Föderalismus und alles ein bisschen sozusagen im Sinne eines kooperatistischen Kompromisssuchens, was viele Leute total langweilig und lähmend gefunden haben, vor allem natürlich in den letzten 10, 15 Jahren und gerade junge Wählerinnen und Wähler, die ja auch in Deutschland tendenziell nicht die CDU wählen oder die Union wählen, haben in Österreich jetzt auch das alles nicht so begeisternd gefunden oder so spannend gefunden. Aber gleichzeitig ist es, also ich würde sagen, dass die Rückkehr dieser ganzen alten Strukturen in der ÖVP wahrscheinlich näher an einem irgendwie auch glaubhaften Revival einer eben vielleicht an sich unattraktiven, das müssen andere bewerten, Volkspartei ist, als ein Friedrich Merz, der sich, nachdem er sein ganzes Leben lang im Wirtschaftsflügel war und für eine Art wirtschaftsliberalen Konservatismus gestanden ist, sich hinstellt und sagt, ich stehe jetzt für die Mitte. Da sehe ich sozusagen diese Bewegung sogar noch problematischer.
Ich komme nochmal auf meine andere Frage zurück, weil ich glaube, die ist nicht richtig beantwortet worden. Siehst du in Deutschland in der Christdemokratie Personal wie unter Sebastian Kurz? Also wo man sich Gedanken machen muss, oh, die sind nicht so Freunde der Demokratie, sondern eher Freunde der autoritären Versuchung.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich tue mir da schwer, wenn Leute noch nicht irgendetwas dezidiert Problematisches gemacht haben, man so könnte sagen, verbrochen haben, dass ich denen irgendwas in die Schuhe schiebe oder ihnen Eigenschaften zuspreche, die ich als problematisch sehen würde. Also ich meine, es gibt natürlich...
Also Jens Spahn hat sich zum Beispiel während der Corona-Krise als Gesundheitsminister für 9.999 Euro mit Vertretern von Unternehmen und Wirtschaft getroffen und hat Spendengelder eingesammelt. Also das halte ich schon mal für problematisch.
Das stimmt. Ich weiß noch nicht, ob das zwangsläufig irgendwie undemokratisch ist.
Das stimmt.
Also ich meine, ich denke, es gibt natürlich Gestalten, also Stichwort Werteunion oder den Herrn Maaßen, die vielleicht vermuten lassen, dass ihre politische Gesinnung auch anti- oder zumindest demokratieskeptische, illiberale Züge hat. Ich sehe vielleicht eine andere Gefahr darin, dass es, und das ist natürlich jetzt ein sehr negativ besetzter Begriff, der ans Polemische grenzt, dass es vielleicht gelegentlich auch so Glücksritter gibt, wo man sich nicht sicher ist, was man mit ihnen bekommt.
Wo wir wieder bei Orban wären.
Naja, ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen in Richtung Österreich gehen, aber in Deutschland bleiben. Ich dachte eher so an einen Markus Söder, wo man sagen kann, vielleicht ist das eigentlich ganz witzig manchmal, vielleicht ist es unterhaltsam, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Politiker ist, der ganz klare, soll ich sagen, Werte hat, die ihm auch selbst Grenzen setzen in seinem Handeln. Ich habe kürzlich auch eine Biografie über Söder gelesen, die ich ganz interessant gefunden habe, weil Söder anscheinend auch sehr stolz darauf ist zu sagen, ja, ich höre zu und dann mache ich halt was anderes, als ich eigentlich vorher machen wollte und mache diese Schwenks. Und Also ich will Herrn Söder alles andere als autoritäre Züge unterstellen, aber man fragt sich dann natürlich, ja, wenn es auf einmal populär ist, etwas zu machen, was vielleicht der Demokratie zuwiderläuft, würde er dann auch sagen, ja, ich habe es zugehört und ich schwenke, dann gibt es irgendwas, was er nicht machen würde, um irgendwie populär zu sein. Und das ist grundsätzlich eine problematische Tendenz. Man könnte jetzt natürlich einwenden, das ist keine Tendenz, die irgendwie mit den Wurzeln der Christdemokratie zusammenhängt. Wobei etwa im Umfeld von Sebastian Kurz tatsächlich Leute waren, die aus einem sehr klerikalen, im engeren Sinne, also ans reaktionäre grenzende Milieu kommen, wo man eher die Verbindungen zu einer längeren Genealogie der Christdemokratie herstellen kann. Ein letzter Satz dazu noch, das kommt nämlich im Schlusskapitel von meinem Buch vor. Es gibt natürlich viele Leute, gerade in der CSU, die sich sehr aktiv mit der Partei von Viktor Orban austauschen, eher in der zweiten als der ersten Reihe. Die erste Reihe ist ja auf der Linie zu sagen, wir stehen zusammen mit der europäischen Christdemokratie und es ist jetzt genug Orban, aber in der zweiten Reihe gibt es sehr viel Austausch zwischen diesen Parteien, auf die besonders, wenn man sich die ungarische Seite ansieht, gerade die Fidesz-Partei auch sehr stolz ist und immer wieder betont, wie groß denn nicht die ideologischen Gemeinsamkeiten dieser beiden Parteien sind. Und das sollte, auch wenn das nicht ist, in die erste Reihe da oder in die Headlines der großen Medien schafft, das sollte dennoch auch ein bisschen zu denken geben.
Ja, da ist es halt die Frage, wo ist die Grenze?
Genau.
Und wie viel Respekt hat man vor der Verfassung und dem Grundgesetz, das wir hier in Deutschland haben? Also das ist auch so eine slippery slope, weil Orban natürlich seine Zweidrittelmehrheit geholt hat irgendwann in 2010 und dann die Verfassung umgeschrieben hat und unter anderem das Verfassungsgericht in Ungarn zu einem zahnlosen Tiger gemacht hat. Das Wahlgesetz hatte ich erwähnt. Also solche Dinge passieren dann, wenn man Zweidrittelmehrheit hat. Und dann fragt man sich halt schon, wenn die zweite Reihe von der CSU sagt, wir haben da inhaltliche Interessen, die praktisch überschneiden, wo es Überschneidungen gibt zwischen Fidesz und CSU, dann könnte man sich auch fragen, na, um das umzusetzen, würdet ihr dann auch das Grundgesetz umschreiben, damit es dann für euch passt und euch keiner kritisieren kann und das Verfassungsgericht eure Gesetze nicht kassieren kann, ja? Insofern bedenklich, ja. Aber ich habe hier noch Hörerfragen, es sind nur zwei. Ja,
ja, gerne.
Kilian als Vertreter für viele andere fragt, gibt es überhaupt eine helle Seite der Christdemokratie?
Ja, ich denke, das kam auch eigentlich aus der Diskussion schon heraus. Es gibt natürlich eine helle Seite. Das ist vielleicht jetzt etwas, klingt vielleicht etwas weit hergeholt, das so zu formulieren. Aber es gibt natürlich die Seite der Christdemokratie, die das Christentum als eine universalistische Moral und Ethik betrachtet, wo Dinge auf einmal ins Zentrum gerückt werden, Werte, politische Werte ins Zentrum gerückt werden, glaube ich, die wir alle unterschreiben können, von Nächstenliebe und vielen anderen Dingen. Und die Christdemokratie, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, war auch nicht unwesentlich von solchen Personen geprägt. Das darf man nicht vergessen. Und das hat nicht unbedingt was mit rechts-links zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass es Leute gab, die auf einem festen ethischen Fundament gestanden sind und sich für etwas eingesetzt haben, was aus ihrer Sicht eher über das Christentum als gemeinsamen Nenner zu begründen war, als über etwas anderes. Und ich würde sagen, dass es natürlich bis heute auch noch solche Leute in christdemokratischen Parteien gab. Und ich glaube, uns fallen allen irgendwie Leute ein, wo wir sagen, die können wir auch irgendwie nicht mehr als respektieren, sondern bewundern, die sich in diesen Parteien für Dinge einsetzen, mit denen wir vielleicht nicht immer übereinstimmen, aber die irgendwas repräsentieren, wo wir sagen, das ist richtig christdemokratisch und es ist auch etwas, was wir unterstreichen. Weil ich eben aus Österreich zugeschaltet bin, nur ein bisschen Lokalkolorit. Ein gutes Beispiel für diese helle Seite in Österreich ist der ehemalige ÖVP-Vorsitzende Erhard Bussek, der vor kurzem verstorben ist, der, glaube ich, einer der wenigen Politiker in Österreich und in der österreichischen Nachkriegsgeschichte war, wo quer durchs politische Spektrum alle Leute gesagt haben, das ist ein komplett integrer Mensch, ich mag nicht immer seiner Meinung sein, aber der steht für sozusagen alles Gute, wofür ein katholisch fundiertes Politikmodell stehen kann. Und diese helle Seite, die gibt es ohne Zweifel und die ist auch, glaube ich, präsent bis heute.
Ja, es ist unglaublich schwierig, in Politik halt nicht in Zynismus zu verfallen.
Genau.
wenn man Politiker hat wie zum Beispiel Sebastian Kurz.
Ja.
Ohne jegliches Fundament von irgendwas, ja. Und deswegen, ich bewundere Politiker wirklich über Jahrzehnte hinweg politisch aktiv sind und sich dieses Fundament bewahren können. Und deswegen, ja, sowas braucht es eigentlich in jeder Partei. Selbst wenn man den Inhalt nicht teilt, kann man die Haltung teilen. Also
genau.
Politiker mit Haltung.
Genau.
Unglaublich, unglaublich selten und werden dann oft vermisst. Ich habe noch Kai Meier. Ich ist ein bisschen innenpolitische Frage, aber trotzdem. Warum fällt es der CDU so schwer, sich A, klar von der AfD abzugrenzen und eine Zusammenarbeit auszuschließen, sowie sie B, im Wahlkampf hart anzugreifen?
Hm.
Also vielleicht dieser schleichende Prozess zwischen wir gehen noch weiter nach rechts.
Hm. Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube nicht, dass ich sie besonders kompetent beantworten kann, weil ich eigentlich persönlich in der CDU sehr unterschiedliche Tendenzen sehe. Ich glaube schon, dass es eine kritische Masse gibt, die sich klar abgrenzen möchte. Das war vielleicht nicht immer und konsequent so, aber ich glaube, die gibt's. Ich glaube auch, dass der letzte, oder ich würde auch auf jeden Fall behaupten, dass der ja dramatisch gescheiterte Armin Laschet jemand war, der sich sehr emphatisch von der AfD abgegrenzt hat, vielleicht damit sogar auch mögliche Wählerinnen und Wähler abgeschreckt hat. Das kann durchaus Teil der Story sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich, dass in einer Sammlungspartei, die gesellschaftlich breit aufgestellt ist und die ursprünglich auch den Anspruch hatte, den ganzen rechten Teil des politischen Spektrums zu vertreten und in irgendeiner Weise für diese Leute auch zu sprechen, sie einzubeziehen, dass da natürlich jetzt auch Leute sind, die sagen, ja, das ist ja eigentlich auch unsere, zumindest
unsere Haltung, die sitzen da nur drauf.
Ja, das ist, also ich weiß nicht, ob die sagen, es ist unsere Haltung, aber die zumindest sagen, dass eigentlich müssen wir zu diesen Leuten, zumindest zu den Wählerinnen und Wählern der AfD sprechen können, weil wir das auch früher konnten. Wir konnten früher auch dieses Spektrum abdecken und das ist eigentlich unsere Aufgabe als Volkspartei. Das finde ich grundsätzlich keine illegitime Haltung. Ich weiß natürlich, dass auch historisch das in Deutschland ein großes Problem ist und ich will es auch gar nicht rechtfertigen, aber ich sehe es aus der Geschichte der Partei als etwas, was ich nachvollziehen kann, dass man zumindest diesen Wunsch hat, gewisse Wählerinnen und Wähler wieder zu gewinnen.
Okay, hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer oder Zuschauer?
Oh, ich habe viele Botschaften, aber ich schließe vielleicht einfach mit der Botschaft, dass ich sage, ich glaube, es ist wichtiger denn je, Fragen zu stellen aller, wofür stehen eigentlich die Politikerinnen und die Politiker, die uns repräsentieren oder das behaupten. Das klingt nach einer total banalen Sache, aber ich glaube, es ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage und man wird schnell geblendet vom Auftreten von Politikern und ihrer rhetorischen Brillanz oder auch Nicht-Brillanz, aber man sollte sich genau den Kopf zerbrechen, was sind das eigentlich für Leute, denen wir so viel Macht geben? Und die Auseinandersetzung mit politischem Denken, politischer Ideologie ist für mich ganz zentral dafür. Und ich glaube, wir sollten alle mehr über diese Fragen sprechen, als über diese rein tagespolitischen oder wer gerade in den Umfragen so steht.
Ja, über die großen Fragen könntest du gerne hier in dem Podcast mit mir sprechen. Das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Ich merke auch, es wird wieder Zeit für eine Österreich-Folge. Ich schiebe ja, also seit ich im Zwei-Wochen-Rhythmus bin, schiebe ich permanent Folgen. Also nochmal, das Buch Die dunkle Seite der Christdemokratie, Geschichte einer autoritären Versuchung, ruhig mal lesen, ausborgen, Kindle gibt's auch, ja, also digitale Ausgabe. Die Papierausgabe für alle Fans von echtem Papier gibt's im CH Beck Verlag für 16,95 €. Kann ich nur empfehlen, wer sich mal mit der Geschichte und den Wurzeln der Christdemokratie auseinandersetzen will und vielleicht wissen will, wie er als Unionsmitglied vielleicht auch mögliche autoritäre Versuchungen abwehrt, in denen er seine Wurzeln kennt und weiß, also da wollen wir nicht wieder zurück. Insofern wäre es vielleicht auch für Unionspolitiker angedacht, dieses Buch zu lesen.
Ich hoffe, dass auch diese Leute es in die Hand nehmen.
Ja. Ja, definitiv. Also man sollte ja wissen, wo man herkommt, damit man weiß, wo man hingeht. Ja. Herzlichen Dank auf alle Fälle, dass du Zeit gefunden hast, Fabio, für diesen Podcast. Und vielleicht sieht und hört man sich nochmal.
Bis dann. Ich danke für die Einladung.
Zum Abschluss. Nun ist es bei mir schon ganz schön spät, aber ich habe auch zwischenzeitlich Pause gemacht, um mir das Spiel der deutschen Nationalmannschaft anzugucken gegen England. Okay. Aber wir enden hier nicht mit was Depressiven, sondern mit was Schönem. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche. Genießt diesen Podcast, gebt mir Feedback. Also, ihr könnt mir Feedback geben, indem ihr mich anschreibt, vor allem bei Twitter. Kommentare sind möglich. E-Mails gehen auch. Kommentare über dem oder unter dem Podcast gehen auf der Homepage von Podigy, wo alles gehostet wird. Feedback geht übrigens auch, indem ihr könnt mir aber auch einfach Kommentare über E-Mail schicken, findet ihr alles in den Shownotes. Ihr könnt den Podcast unterstützen, das wäre ja auch eine Art Feedback. PayPal, Steady, Überweisung, Wunschliste. Wunschliste voller Bücher. Immer gerne gesehen. Und ich fange jetzt auch wieder an mit Mick, wie gesagt, das ein oder andere Buch zu besprechen. Das nächste wird ein Klopper. So viel kann ich schon mal sagen. Und ich habe es selbst gekauft in meiner örtlichen Buchhandlung, wo man jedes Buch kaufen sollte. In der Buchhandlung um die Ecke. Schneller kann Amazon das auch nicht liefern. Ich sage auch Go Podcasting, weil es wirklich hilft, den Zynismuspegel einigermaßen runterzukriegen vor dem Start in die Woche, bevor mich die nächste Nachricht aus der Politik mal wieder voll in die Zynismus-Bubble hineinschubst. Aber es hilft auch, um den Blutdruck zu senken. Also wenn man alles rauslässt, ja, das hilft definitiv, um mit all dem Zeug klarzukommen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt aus der heutigen Folge was mit. Alle Themen werden sicherlich über kurz oder lang hier wieder aufploppen. Und ich hoffe, euch gefällt auch das Gespräch, das ich hier hin und wieder mit den Autoren führe. Ich weiß, es ist nicht ganz das, was ich ursprünglich mit dem Podcast angefangen habe. Aber wirklich, die Monologe brauchen einfach viel zu viel Zeit, vor allem aktuell, um das zu bespaßen. Und dann hat sich vielleicht der Charakter des Podcasts ein bisschen verändert, vor allem mit den Autorengesprächen. Aber es gefällt mir auch, so diese Gespräche zu führen. Und es gibt mir auch was. Und man kommt auch öfters mal auf Gedanken, auf die man alleine halt nicht kommt. Deswegen ist das Gespräch hier auch für mich immer wieder mal wichtig. Vor allem auch mit Leuten, mit denen ich mich gerne unterhalte. Und viele meiner Gäste sind einfach Leute, von denen ich denke, ach, die könnten ruhig mal wiederkommen. Und ich gehe jetzt ins Bett, denn es ist wirklich, wirklich spät geworden heute. Und der Podcast ist ja nun auch schon wieder 3,5 Stunden lang. Also, ja, habt einen wunderschönen Tag, wunderschönen Start in die Woche, in den Montag. Wir hören uns. Bis bald.